So, hallo und herzlich willkommen. Ein abrupter Abbruch gerade eben. Ich wollte das eigentlich schön ausfaden, habe aber den falschen Knopf erwischt. So kann es eben mal gehen. Ja, herzlich willkommen da draußen zur dritten Episode unseres Podcasts Channelcast. Wie immer mit dabei die beiden Kollegen, der Andreas Raum.
Guten Abend.
Und der Damian Sicking. Hallo.
Habe die Ehre.
So, heute sitzen wir bei allerschönstem Wetter beim Damian oben im Dachjuche. Ist aber erträglich, finde ich. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also
ja. Nein, und das Fenster ist offen, man hört die Vögel zwitschern.
Ja, also dass du hier in Unterhose sitzt, hättest, also ich meine...
Ich habe den ganzen Tag mit einem feuchten Handtuch gewedelt, damit es hier nicht so warm ist.
Sehr gut. Aber ich sehe gerade, live hören im Moment sowieso kaum Leute zu. Ich kann mir auch gut vorstellen, bei dem schönen Wetter, da macht man andere Sachen, ne? Gibt man schön grillen oder sowas.
Das kann ich mir wieder gar nicht vorstellen, wo wir uns so viel Mühe hier geben.
Ja gut, man kann es ja auch nachhören, ne? Das ist ja sicherlich kein Problem. Ja, wir haben heute wieder ein ganz interessantes Programm, denke ich. Es sind ja jetzt doch wieder 4 Wochen um und es hat sich natürlich in der Branche, im Channel und in den Randgebieten so einiges getan. Bevor wir damit anfangen, gehen wir mal kurz zu unserem heutigen Getränk über, das ich hier mit einer ganzen Kiste besorgt habe. Wir trinken oder wir versuchen heute mal Club Mate
zu trinken.
Zu trinken, genau. Wir versuchen Club Mate zu trinken. Ich kenne dieses Getränk noch überhaupt nicht. Was allerdings heißen muss, aber ich habe schon relativ, na, was heißt viel, aber ich habe zumindest einiges drüber gelesen. Und viele sagen, ja, sowas, das muss man unbedingt mal probieren. Das Getränk ist ja so in Studentenkreisen, in Akademikerkreisen, in Informatikerkreisen und insbesondere aber auch in der Hackerszene wird es sehr gerne getrunken und wir haben gedacht, wir probieren das auch mal aus. Also wobei Hacker, das muss man vielleicht tatsächlich mal klären, mich regt es ja immer auf, wenn da immer geschrieben wird, dass Hacker irgendwo eingebrochen sind. Ja. Also es ist ein Unterschied zwischen Hacker und Cracker. Hacker sind eigentlich die Guten und die Cracker sind die Bösen. Also die Hacker haben eigentlich die weißen Hüte auf, die sind halt technisch einfach unheimlich versiert und versuchen, was da machbar ist, aber die würden nie was Böses tun. So versteht das zumindest Vereinigungen wie der Chaos Computer Club und das sind aber die Cracker. Aber die Presse, die hat sich da eingeschossen auf das Thema Hacker und dann nehmen die das halt. So, also es sind wunderschöne Flaschen, finde ich, schauen so ein bisschen retro aus. Wir haben sie auch ganz gut runtergekühlt bekommen. Mhm. Wir werden die jetzt mal öffnen und auf einer der Club Mate Seiten im Internet steht drauf, der erste Schluck voller Erwartung, tja, naja, nach der ersten Flasche ist man sich noch nicht sicher, ob man das jemals wieder trinken wird. Am nächsten Tag überkommt einen aber bereits das Gefühl, irgendetwas zu vermissen. Und das Stadium der Abhängigkeit wird nach etwa 2 bis 4 Flaschen erreicht. Dann schauen wir mal, wie viele Flaschen wir heute packen.
Jo.
Den ganzen Kasten haben wir da. Sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Ich auch. Ja.
No?
Naja. Also ist ein bisschen wie Medizin, oder?
Nee. Nein, das hat ich so ein bisschen Beigeschmack wie...
Oder so ein toter Tee.
Ja, bisschen Teegeschmack schmeckt man so raus. Aber es ist also auffällig, also es ist nicht so süß auf alle Fälle. Das schmeckt man schon mal.
Nee, ist relativ frisch.
Ist relativ frisch?
Also der
ist kein unangenehmer Geschmack.
Nein, ich trank schon Mate-Tee. Und der erste Schluck Mate-Tee schmeckte nach Schiffsdiesel.
Ja.
Was nicht so schön war. Die nächsten waren dann irgendwann besser. Aber das hier schmeckt eigentlich ganz angenehm.
Also es erinnert mich so ein bisschen an irgend so eine Bionade, aber wesentlich intensiver im Geschmack.
Es hat so ein Bionade, so einen Nachgeschmack, den die Bionade auch hat.
Ja, aber wesentlich intensiver. Also kann man gut trinken.
Aber ich denke, wenn man auf der Autobahn liegen bleibt, wegen kein Öl mehr im Ölbehälter, dann kann man das auch zur Not noch da reinkippen.
Ach so, ich dachte, dann soll man das trinken und das ist dann so hyperaktiv hinten dran.
Das wäre die Alternative.
Dass man schnell das geschoben hat. Du.
Hat jedenfalls wie man dem Etikett entnehmen kann, einen erhöhten Koffeingehalt von 20 Milligramm pro 100 Milliliter. Ist damit, glaube ich, in der Preisklasse von der Fritz Cola, ne?
Ja, ungefähr. Und hat relativ wenig Kalorien. Mit 15 Kalorien auf 100 Milliliter. Das sind beim einem Liter nach Adam Riese und Eva Zwerg 150. Das finde ich ist noch
das
okay.
Das ist okay,
ne?
Ja. Das ist richtig gut für uns. Sehe ich ja auch so. Gut. Tja, dann starten wir mal mit dem ersten Thema. Wir kommen jetzt mal zu ein paar aktuellen Geschichten, wo wir dann sehen, wo wir hängen bleiben, wo wir ein bisschen mehr dazu sagen wollen und können. Ein Thema, was noch übrig geblieben ist vom letzten Mal, aber ich finde schon erwähnenswert, nämlich, dass das Unternehmen Cisco seine Flip-Kamera eingestellt hat. Ich habe hier mal eine mitgebracht. Damian kannte es ja noch nicht. Du kennst die?
Nee, ich kenne die tatsächlich auch nicht.
Das sind diese kleinen Flip-Kameras, ganz handlich. Die können im HD-Format aufnehmen. Haben eine echt sensationell gute Bildqualität. Ja. Die haben einen Bildstabilisator drin. Also man kriegt da wirklich richtig schöne, ruhige Videos hin. Ist ein Mikro dabei, das natürlich nicht so gut funktioniert. Da ist mal geplant gewesen, noch ein externes rauszubringen als Erweiterung. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Mich würde es freuen, weil das würde ich mir dann auch noch sofort holen. Und hat hier an der Seite eben so einen USB-Anschluss, den man gleich rausklappen kann.
Aha. Das heißt, das ist ziemlich praktisch. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Handy eigentlich.
Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Handy, richtig. Hinten mit einem kleinen Display. Sehr einfach von der Bedienung her. Es erinnert mich so ein bisschen an die Kameras von Agfa. Wer kennt die noch mit dem roten Punkt oben drauf? Ja. Genauso ist es eigentlich auch konzipiert. Du hast einen roten Knopf, drückst drauf, nimmst auf, drückst nochmal drauf, Pause.
Das hört sich gut an. Warum nehmen die vom Markt? Warum macht das nicht mehr weiter? Gehört nicht zum Kerngeschäft?
Gehört sicherlich nicht zum Kerngeschäft. Also Cisco hat das Unternehmen, das die Kamera sozusagen erfunden hat, damals zugekauft. Das ist also keine Eigenentwicklung aus dem Hause Cisco. Aber Cisco hatte sich damals sicherlich versprochen über das Thema Video, dass eben Content produziert wird und dann Storage-Bereich und so weiter. Da hatten die natürlich dann, also, gab ja auch mal diese Ambitionen da mit Linksys, ebenfalls eine Tochter. Mhm. Und da hatten die sich eben natürlich ein bisschen Geschäft erhofft, denke ich. Also die haben 2009 damals das Unternehmen gekauft, wie das Unternehmen damals hieß, weiß ich gar nicht mehr, aber haben da immerhin 590 Millionen Dollar hingelegt. Also das ist nicht gerade wenig.
Das ist schon was.
Nein, das ist schon ordentlich.
Das ist schon wirklich ordentlich. Aber
Chambers, die Firma hatte nur diese Kamera.
Die haben nur diese Kameras gemacht, genau. Und hat noch einen HDMI-Anschluss. Finde ich auch nicht schlecht. Und man kann, die Software ist mit drauf. Also man braucht da nicht mal extra Software installieren, sondern schließt sie an, dann poppt die hoch und dann kannst du sofort in YouTube hochschießen oder Vimeo oder mit Freunden teilen, also wirklich so von der Handhabung ganz, ganz toll gemachtes Gerät. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass bei den Mitbewerbern, Kodak ist da noch ziemlich stark im Geschäft drin, da haben sicherlich die Sektgurken geknallt, dass Cisco aus diesem Markt wieder aussteigt, weil ich glaube, die waren da schon ziemlich, ziemlich gut unterwegs und hatten da auch mehrere Modelle und wollten die auch noch ausbauen, aber wird nichts draus. Aber
hast du eine Ahnung, was da an Stückzahlen gegangen sein könnte?
Nein, weiß ich nicht. Da habe ich auch nichts drüber gefunden in meinen Recherchen, wie viel es gewesen sein könnte. Aber es ist jetzt so nach meinem eigenen Bauchgefühl, so im Bekanntenkreis haben etliche diese Kamera. Und
dann, ehrlich?
Ja. Also ist gerade so bei Journalisten natürlich auch beliebt. Und ich sag mal, wenn du jetzt ein iPhone hast zum Beispiel, die können ja auch HD-Videos mittlerweile machen, aber da hast du ja keinen Bildstabilisator. Das heißt, da, wenn du nicht wirklich ruhig filmst, dann kannst du das Ding eigentlich danach nicht richtig anschauen. Mhm. Und durch diesen Bildstabilisator wird es halt wirklich schön weich. Also kann man dann gut ansehen. Also Stückzahlen weiß ich nicht, aber das war eine der ersten Maßnahmen, die der John Chambers als CEO von Cisco getroffen hatte nach seiner Brandrede. Der hat eine Brandrede gehalten hier vor einiger Zeit, dass es dem Unternehmen doch hier nicht so gut geht und da einiges im Argen liegt und ich glaube 2-3 Tage später haben sie bekannt gegeben, dass sie die einstellen.
Naja, Cisco hat sich ja ziemlich viel vom Thema Videostreaming erwartet.
Ja.
Gerade den Netzwerktraffic zu erhöhen und, genau, und im Nachgang viel zu machen. Man hat sie sich auch mehr vom Thema Digital Signage erwartet, als dann letztendlich zumindest bis kürzlich gegangen ist.
Ja.
Das war eine der Key-Technologien für Cisco gewesen.
Mhm. Richtig.
Wobei das Thema hebt langsam wirklich ab.
Was?
Das Thema Signage.
Ja. Da kommen wir nachher
vielleicht. Da kommen wir nachher noch drauf.
Ja. Da kommen wir sicherlich noch
drauf. Ist recht interessant.
Ja, absolut. Ja, das hierzu. Dann habe ich noch aufgeschrieben, PC benennt sich in Comparex um. Mhm. Irgendwie, gibt's da irgendwelche Meinungen dazu?
Logischer Schritt, würde ich sagen.
Ist das, dass sie sich umbenennen? Vielleicht schon, aber dass sie den Namen Comparex wählen?
Ja, die heißen ja in vielen, vielen Ländern Comparex.
Ja, eigentlich fast überall.
Das ist richtig, aber der Name Comparex ist in Deutschland ja, würde ich mal sagen, nicht so richtig positiv belegt.
Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite hat Comparex in Deutschland durchaus eine lange Tradition.
Richtig.
Auf der anderen, also ist daher bekannt und ich sage mal auch durchaus als Stärke im Markt wahrgenommen oder immer noch in Erinnerung. Comparex auf der anderen Seite, ich habe es jetzt nur noch diffus sozusagen in Erinnerung, hatte da natürlich irgendwie dann schwierige Zeiten, sind die nicht insolvent gegangen?
Es gab eine Insolvenz.
Mhm, genau.
Und mir erzählte dann jemand, dass Comparex durchaus bei einigen großen Unternehmen noch auf der roten Liste steht, weil da sind dann halt Schulden nicht bezahlt worden durch die Insolvenz.
Okay.
Ob das jetzt Auswirkungen hat, also rein rechtlich glaube ich nicht, dass das
geht. Ich sagen?
Aber so eine psychologische Geschichte ist das, glaube ich, schon.
Das kann sein. Wobei natürlich die jetzige Comparex mit der damaligen Comparex, die ja in erster Linie im Großrechnerbereich tätig war, gar nichts
mehr zu tun hat. Ja.
Also die offizielle Begründung klingt ja auch einleuchtend. Also die war einfach, das ist im Rahmen der Internationalisierungsstrategie, die sind heißen in allen anderen Ländern, sind die unter Comparex und in vielen europäischen Ländern oder sagen wir mal als PC-Ware dann irgendwie und da ist halt immer dieser PC noch drin und diese Firma macht ja eigentlich kaum PC-Geschäft im eigentlichen Sinn.
Haben sie ja auch nie wirklich gemacht.
Sie machen zwar Handelsgeschäft, sie machen auch natürlich mit Hardware einiges, aber da nehmen sie sich meistens dann Dienstleister mit an Bord, der das dann abwickelt für die. Aber ansonsten machen die ja eigentlich nur Software.
Ja, wie eigentlich ja immer schon. Interessant fand ich in dem Zusammenhang übrigens die Reaktion von Dr. Löschke, also dem Gründer der Firma PCWare.
Ja.
Der hat gesagt, er sei sehr froh darüber, dass sie halt nicht mehr PCWare heißen, weil dann würden sie halt eben den Namen und die Marke auch nicht weiter beschädigen. Und
echter Löschke.
Ja, und ich musste das schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil er hatte nämlich in einem Gespräch mir gegenüber mal gesagt, also er hätte da überhaupt mit abgeschlossen mit diesem Thema. Und PC wäre gut, er hätte es gegründet und aufgebaut und zu dem gemacht, was es dann mal war. Aber die Sache sei vorbei und er sei jetzt emotional überhaupt nicht mehr damit verbunden. Und dieses Zitat,
das... Ja, natürlich ist das so. Ja. Sensationell.
Also da können wir ja fast auf die letzte Episode verweisen. Da haben wir ja, glaube ich, es war in der letzten Episode.
Das war in der letzten.
Da haben wir ja relativ ausführlich über PCWare gesprochen und auch über den Zusammenhang über Dr. Löschke. Ne? Ja.
Es würde mich gar nicht wundern, wenn der Name PCWare demnächst bei einer anderen Firma wieder auftaucht.
Ja, wenn Softline sich in PCWare umbaut. Das wäre noch der Hammer.
Ja, who knows, gell? Aha. In dem Zusammenhang gab es aber noch was, eine interessante Information, die der Walter Denk da geäußert hat. Also die Umbenennung ist das eine, aber das Unternehmen möchte seinen Umsatz bis zum Jahr 2014 verdoppeln.
Das ist
verdoppeln. Also die machen derzeit 2010 natürlich, habe ich mich verschrieben hier, 975 Millionen Euro, also schrammen hier schon ganz knapp an der Milliardengrenze und wollen in, nur mehr drei Jahre
den Umsatz verdoppeln. Ist das nicht interessant? Wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir auch eine Firma, die wollte ihren Umsatz quasi in ganz kurzer Zeit.
Gerade Mode.
Verdoppeln. Nein, das war Mediamarkt. Könnt ihr euch erinnern?
Richtig.
Online-Bereich. So, jetzt lese ich das oder hatte Christian das hier für uns notiert. Comparex auch. Ich habe jetzt gerade dieser Tage noch gehört, Kyocera in Deutschland will auch bis 2016 den Umsatz verdoppeln.
Haben Sie bekannt gegeben Sie zum 25-jährigen Jubiläum?
Genau, letzte Woche. Ja. Also ist schon irre, ne?
Kaum geht's im Markt mal wieder besser.
Hier flippen die total aus.
Macht man sich interessante Wachstumsziele und wahrscheinlich fährt man dann die Produktion auch schon mal hoch.
Ja, genau.
Und dann, das kommt immer ganz gut an dann am Ende.
Das kommt am Ende ganz gut an. Gut, vielleicht haben wir das Thema... dann ja später auch nochmal.
Nee, aber das scheint schon wirklich irgendwie in der Richtung was dran zu sein. Also wenn sich das heißt ja wieder, durch organisches Wachstum geht es ja alleine meistens nicht, sondern man muss halt zukaufen, ne? Da wird halt alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mhm. Zu Preisen, die einfach völlig realitätsfremd sind, ne? Hauptsache man hat's. Da da können wir vielleicht nachher noch auf das Thema Microsoft und Skype kommen.
Über die ich denke schon. Und wir kommen ja gerade vom Thema Akquisition im Kamerageschäft, gescheiterte bei der Firma Cisco.
Ja, genau. Richtig. Also ob das gesund ist, solche Ansagen da ständig zu treffen, da habe ich schon...
Was sagen die Freunde denn, mit was sie wachsen wollen? Weil die das bisherige Geschäft ist ja sehr stark Lizenzgeschäft. Und wie die Zukunft des Lizenzgeschäfts ja langfristig sein wird,
oder weiß die Zukunft man nicht so genau,
ja. Lizenzgeschäfts ja. Ist ja bewölkt, um es mal im Kranauer zu formulieren. Ja. Da wird sich ja doch einiges tun.
Ja, also die PCware beziehungsweise jetzt Comparex hat sich natürlich da im Bereich Cloud Computing viele, viele Gedanken gemacht. Ist vollkommen klar, müssen sie auch, weil ihr Kerngeschäft natürlich das Lizenzgeschäft ist. Das scheint ja aber noch nach wie vor ganz gut zu laufen, also zumindest was die Zahlen anbelangt. Es war ja, glaube ich, meines Wissens nach mal geplant, dass die eher auch so oder ein Stück weit in den Hosting-Bereich reingehen, also dass sie selber eben Anbieter werden von entsprechenden Cloud-Lösungen, was eigentlich auf der Hand liegt, also eigene Rechenzentren zu betreiben. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, hat man sich davon wohl ein Stück weit distanziert, sondern wird dort auch wieder mit Dienstleistungspartnern eher zusammenarbeiten, aber die Comparex ist dann da sozusagen dazwischen geschaltet und wird diese Dienste dann eben sozusagen auch vermitteln. Mhm. Also so sieht wohl das Geschäftsmodell aus und ganz interessant ist, die Haupteigentümer, also da steckt ja die österreichische Raiffeisen ein Stück weit dahinter, die wissen ja nicht, wohin mit dem Geld. Also die sind, mir ist das mal erzählt worden, die haben weit über 100 Beteiligungen.
Ach nein.
Ja, die haben im Prinzip die ganzen Spareinlagen der Leute und das müssen die natürlich alles irgendwohin investieren.
Ja.
Und
dürfen die da auch keine Gewinne machen als quasi öffentliche Einrichtung?
Das weiß ich gar nicht.
Ist das eine Genossenschaft?
Ich weiß nicht, aber die deutschen Sparkassen, wenn ich da richtig informiert bin, die dürfen ja auch irgendwie nicht Gewinne machen oder müssen das alles wieder irgendwie ausschütten, reinvestieren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das da auch so ähnlich ist.
Wüsste ich gar nicht. Müssten wir mal tatsächlich ein bisschen recherchieren. Vielleicht können wir da mal ein bisschen näher Auskunft drüber geben.
Ich habe übrigens, interessanter Hintergrund, heute eine Geschichte gehört, exakt in diesem Zusammenhang Comparex, PCware. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist, ich kannte sie noch nicht. Mhm. Und die Geschichte geht so, die Übernahme der PCware durch die Raiffeisen wäre so eine Art Racheakt gewesen, denn die Raiffeisen hätte geplant, die Comparex zu übernehmen in mehreren Ländern. Mhm. Und das hätte denen dann die PCware vor der Nase weggeschnappt. Mhm. Und da war man dann irgendwie genervt und hat dann die PCware übernommen und alles
liquidiert, also die sind was wohl nicht gepasst hat. Ja, die sind wohl immer auf der Suche nach möglichen Investitionsfeldern. Die sind auch in ganz anderen Bereichen tätig. Die sind wohl, wurde mir zumindest gesagt, sehr angenehme Investoren, die natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben, aber da jetzt nicht irgendwie riesen Stress machen und ständige Strategiewechsel und da ständig mitbestimmen, sondern da haben die jeweiligen Country Manager oder verantwortlichen Länderchefs schon relativ viel Handlungsfreiraum.
Tatsächlich? Ja. Also das wundert mich jetzt, dass du das sagst, weil ja die Übernahme von PCware ist ja alles andere als
friedlich gelaufen.
Ja, also da war ja auch riesen Action. Also nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz kann ich mich dran erinnern. Also das war... Ich glaube, das hatten sich beide Seiten anders vorgestellt.
Ja, sicherlich. Also man hat damals wohl gesagt, dass man das quasi als Neubeginn sieht und halt all die Teile jetzt auch über Bord wirft, von denen man sagt, die sind nicht zukunftsfähig und damit kann man nichts Vernünftiges anfangen, sondern man wollte das natürlich auch, sagen wir mal, aus Investorensicht fit machen und wissen, man geht mit einem gesunden Unternehmen sozusagen an den Start. Und da hat man natürlich gewisse Business Units geschlossen, gab ja riesen Entlassungen, hatten ja riesen Ärger da mit Betriebsrat und so weiter.
Das ganze Handelsgeschäft haben sie über Bord gekippt.
Richtig, genau. Mhm. Was jetzt übrigens langsam wieder eben aufgebaut wird. Ne? Also, und auch wachsen soll.
Tatsächlich.
Ja. Mhm. Aber das, wie gesagt, haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen. Ne? Hoch und runter.
Ja, genau.
Das einmal Handelsgeschäft so, ist ja auch erst sehr spät dazugekommen.
Ja.
Und nie so in die Gänge gekommen, wie man es eigentlich gehofft hatte.
Ja. Gut, das vielleicht zum Thema PCware beziehungsweise Comparex. Muss ich mir echt noch dran gewöhnen. Comparex, PCware ist bei mir irgendwie so auch in Fleisch und Blut übergegangen. Das wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen.
Ja, sicher.
Comparex, muss man es halt noch umgewöhnen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Dann habe ich noch kurz aufgeschrieben, Data Group, ebenfalls mit einem Rekordergebnis, 53 Millionen haben die gemacht. Ist aber zum Großteil nicht organisches Wachstum gewesen, sondern waren auch Zukäufe.
Ja, insgesamt muss man ja sagen, das Geschäft draußen brummt einfach. Ne? Also ja. Im B2B-Geschäft auf jeden
B2B-Geschäft,
Fall.
B2B-Geschäft, ja.
Die Systemhäuser, die haben ein hervorragendes erstes Quartal hingelegt, zumindest das danach zu urteilen, was veröffentlicht wird. Also Becht hat gerade gestern, vorgestern auch die Zahlen fürs Q1 nochmal bestätigt. Sensationell gut. Bei Cancom läuft es auch gut. Ich glaube, auch bei kleineren Häusern, die halt nicht veröffentlichen, die auch nicht so im Scheinwerferlicht stehen, läuft es auch gut. Zumindest ist es das, was man auch so von Synaxon-Seite so hört. Die haben ja sehr viele auch kleinere Händler durch die verschiedenen Organisationen, die sie haben, iTeam zum Beispiel, aber auch Akzent. Die haben alle gut zu tun. Also das Problem draußen der Händler und der Systemhäuser ist derzeit nicht, dass sie nichts zu tun haben. Die haben gut zu tun.
Ja, ja.
Und die Stimmung ist auch recht gut
draußen. Die Stimmung ist wirklich gut, kann ich bestätigen. Ich war gestern auf einem Top, Christian, du ja auch, bei der Ingram. Ich habe dich gar nicht gesehen.
Nein, ich habe dich auch nicht gesehen.
Wobei ich war die meiste Zeit auf der Bühne beschäftigt mit Interviews. Ich habe eigentlich keinen gesehen. Christian habe ich gesehen.
Okay, ja, ist auch der Wichtigste.
Und eins muss man mal sagen, die Stimmung war sehr gut. Bis auf die Firmen, die reines Konsumergeschäft machen, die sind nicht so richtig gut drauf.
Ja.
Da hängt's.
Ja.
Aber dann vor allem auch bei der Ingram, die sagen sensationell, letztes Jahr sensationell und gegenüber letztem Jahr, in diesem Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt. Und dann gerade im professionellen Geschäft, Infrastruktur, VAD,
das ist also, schon wirklich. Also gut. Was mich gestern, ich war wie gesagt auch dort, was mich wirklich überrascht hat, war, wie voll das da war.
Also eben top, ich grätsch mal kurz dazwischen.
Gehen wir nachher noch drauf.
Okay. Habe ich wirklich als separaten Punkt, weil da gibt es ja doch auch ein paar interessante Sachen zu berichten. Da hat der Gerhard Schulz auch eine Ansprache gehalten und für alle diejenigen, die nicht auf der IM Top waren, oder am Vorabend nicht auf dem VIP-Abend, wie ihr beide zum Beispiel. Ja,
Dankeschön.
Ja, wir sind nicht eingeladen. Also ich war jedenfalls.
Das ist die Veranstaltung, wo.
Nein, schon ist man nicht
da sind wichtig. Nur die Wichtigen.
Ja, ja, sag ich ja.
Das eben. War so lustig. Da hatte der Frank Röbers, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der Mann hat Humor, der hatte mich gefragt, ob ich denn auch auf dem VIP-Abend am Vorabend sei. Und ich sagte, nein, da sind ja nur die wichtigen Leute eingeladen. Und da sagte er, ja, und ich. Ja. Fand ich eine gute Antwort.
Dem habe ich mich auch sehr lange unterhalten an dem Abend und wir machen jetzt gemeinsam eine Wehrübung. Aber gut, könnt ihr sicher her.
Ah, ihr Kommissköppe.
Ja, Wahnsinn. Ja, der macht da ziemlich viel.
Ja, ich weiß.
War sehr, sehr faszinierend.
Ja, ist doch auch irgendwie Hauptmann der Reserve.
Der ist Major mittlerweile.
Major sogar.
Ja.
Major.
Was bist du denn? Du bist auch
Major. Ich bin Hauptmann.
Ah, du bist Hauptmann. Mhm. Wirst du noch mal mehr oder?
Nee, ich werde nicht mehr. Da müsste ich aktiv etwas dazu tun.
Ach so.
Mal schauen, ob ich da jetzt wieder einen Einstieg finde, keine Ahnung. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte, zu der er mich da eingeladen hat. Und das möchte ich auf alle Fälle wahrnehmen. Das wird irgendwann Ende September sein. Aber der macht da viel Beratung aus, so Bundesverteidigungsministerium, Führungsakademie der Bundeswehr.
Richtig.
Wikis einrichten und so weiter. Also diese Collaboration-Geschichten, da ist der. Was macht er da?
Ja,
also,
das
ist unglaublich.
Also ich habe um die Veranstaltung einen weiten Bogen gemacht, seit dem Tag meiner Entlassung dort. Bei der Bundeswehr raus. Und
ach so. Das geht mir genauso.
Hab geschaut, dass ich meinen Krempel loswerde.
Aber Christian, passt du denn noch in deine alte Uniform?
Ich habe gar keine mehr. Ich habe auch im Prinzip alles abgegeben. Ja. Aber ganz interessant war, Röbers fragte mich dann noch, ja, wenn wir sie da einladen und so weiter, wissen Sie denn Ihre PK noch?
Die PK? Ne?
PK ist diese Personalkennziffer.
Ja. Das Ding, was auf der Marke drauf
steht. Was auf der Marke und auf dem Dienstausweis damals drauf stand. Ne? Und die hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich die nach, wann bin ich denn raus? Das war 90, 91, also nach 10 Jahren sofort wieder wusste.
Ist nicht wahr.
Ich auch auswendig.
Wahnsinn.
Konnte ich sofort auch sagen.
Nicht zu fassen.
Vordere Teil ist ganz leicht, das ist immer das Geburtsdatum.
Also 24
und dann M für Meier und dann geht's und so weiter. Wusste ich sofort. Also, wird ganz interessant. Ja, Data Group können wir, glaube ich, damit dann auch abschließen.
Ja.
Die grinsen sich hier
ein. Das ist so lustig.
Ich hätte das auch nicht gedacht. Wahnsinn.
Das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens, der Wehrdienst.
Es war so absurd.
Ich war noch 15 Monate da.
Ja, war ich auch.
Ja,
war ich auch.
Ja, ihr habt ja da auch was anderes gemacht. Ich hatte
Du hast kurz,
kurz für diejenigen, die sich jetzt hier wundern. Also ich hatte damals Offizierlaufbahn gemacht, mich ursprünglich mal für 12 Jahre verpflichtet, habe dort eben auch studiert, Maschinenbau, bin dann aber etwas früher raus, weil das eben in der Zeit war, als dann die Grenzöffnung war und die Bundeswehr eben, ich glaube, 600.000 oder 300.000 Leute abbauen musste, weil halt da die ganze NVA dazu kam. Und
ach so.
Ich stand damals vor der Wahl, Generalstabslaufbahn zu machen oder rauszugehen. Mhm. Und dann ging das mit dem Thema Auslandseinsätzen schon los und da war bei mir dann Ende. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das will ich auf alle Fälle nicht. Mhm. So, und
na gut, jetzt bist du Chefredakteur, das ja, ist quasi eben das Gleiche. Nur ohne Uniform.
Nur ohne Uniform.
Genau. So, kommen wir jetzt mal in Richtung Personalbereich. Es hat sich natürlich nicht ganz so viel getan wie die Episode vorher. Da war ja damals Quartalsende, da ist ja erfahrungsgemäß das Personalkarussell immer ordentlich in Schwung. Mhm. Wir haben aber auch diesmal ein, zwei ganz interessante Meldungen. Mit der für mich wichtigsten Meldung fangen wir am besten auch gleich an. Bei Actebis also hat sich personell etwas getan, und zwar hat der Guido Wirz die Vertriebsleitung übernehmen und der Thomas Kasper wird gleichzeitig seinen Hut nehmen und nicht mehr tätig sein. Wie habt ihr so diese Meldung aufgefasst?
Ja, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Also es ist ja offiziell ist es so kommuniziert worden, dass der Thomas Kasper sich was anderes, sich in einer neuen Aufgabe widmet außerhalb des Unternehmens. Und man konnte meinen, der Thomas Kasper hat gesagt, ich habe jetzt was Besseres und da kümmere ich mich jetzt drum. Macht's gut, war schön bei euch. Mhm. So scheint es nicht gewesen zu sein. Sondern Herr Kasper war selbst davon überrascht, dass er plötzlich da nicht mehr gebraucht wurde. Ja. Das muss für ihn sehr überraschend gekommen sein. Also man sagte mir, dass er noch, wann war denn das? Montag oder so, voller Enthusiasmus bei einem Kunden war.
Ja.
Und ich weiß nicht, Mittwoch ist es, glaube ich, kommuniziert worden, der Wechsel. Mhm. Und es scheint etwas mit Dröge zu tun zu haben. Also
ich glaube, in also dieser Konstellation haben sehr viele Personal etwas mit Dröge zu tun.
Ja, das ist das eine. Also ich habe, als ich diese Meldung gelesen habe, habe ich auch mir gedacht, oh, das ist ja echt eine interessante Meldung. Mhm. Dann habe ich überlegt, warum kam das jetzt zu dieser Konstellation und nicht zu einer anderen? Dann habe ich noch ein zweites Mal überlegt, noch ein drittes Mal überlegt, habe mir die beiden Personen nochmal vorgestellt. Mhm. Der Guido Wirz, eher ein auf mich analytisch wirkender Mensch, eher ein ruhiger, er ist ja auch Ingenieur, auch Maschinenbauingenieur. Und der Thomas Kasper ist ein Vertriebsler. Der ist ein richtiger Vertriebler, ne? Also so mit Herzblut, ganz anderer Typ, finde ich.
Sie sind vom Typ her sehr, sehr unterschiedlich. Sie
sind ja da wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich.
Ich habe mir dann überlegt, warum wird der Guido Wirz jetzt hier der Vertriebsleiter? Und dann war es mir eigentlich klar. Also meine Erklärung lautet, beide Unternehmen, die Also und die Actebis, stehen jetzt vor der Aufgabe, ihre ganze IT-Plattform und das ganze Online-Bestellsystem alles zusammenführen zu müssen. Das haben sie ja auch angekündigt, dass sie das machen werden, auf eine einheitliche Plattform stellen. Wer hat den besseren Job? Wer hat das bessere Bestellsystem? Actebis. Weitaus ausgereifter. Wer hat dieses System entwickelt?
Guido Wirz.
Guido Wirz war Director E-Commerce. Der hat genau dieses Shop-System aufgebaut. Das ist der Brain von diesem ganzen System. Mhm. Und die Aufgabe, die müssen sie jetzt meistern. Das müssen sie jetzt hinkriegen. Und es kann niemand besser in der Richtung als der Guido Wirz.
Ja gut, aber es handelt sich um die Position des der Vertriebsleitung.
Ja, aber der Vertrieb
macht es da nicht Sinn.
Ja, der Vertrieb braucht das natürlich als Tool. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Das ist ja ein Kerninstrument. Das ist
natürlich richtig. Aber der Vertrieb braucht halt eben auch jemanden an der Spitze, der also den Vertrieb natürlich in- und auswendig kennt.
Ja.
Und der selber auch über ausreichend Vertriebserfahrung und Vertriebserfolge verfügt. Und das kann man den Thomas Kasper nun ganz gewiss nicht absprechen. Ja. Ich meine, der Thomas Kasper, der war quasi in Deutschland, war der Deutschlandchef von Also.
Ja.
Ja, und der Michael Dressen war de jure Deutschlandchef, aber er hatte noch viele andere Dinge, um die er sich zu kümmern richtig, hatte. Ja. Und ja, er hat das operative Tagesgeschäft weitgehend dem Thomas Kasper überlassen. Und da muss man wirklich sagen, er war in den letzten Jahren also absolut erfolgreich mit Also in Deutschland.
Ja. Ne?
Und
ja,
insofern hat mich das schon sehr überrascht, dass er gegangen ist. Ne? Oder dass man halt den Guido Wirz, der sicherlich hervorragend ist, ganz klar, sind beide hervorragend. Und zwei Vertriebsleiter braucht man nun mal halt nicht in solchen fusionierten Unternehmen. Aber trotzdem war es halt für mich eine Überraschung.
Ja. Ne? Also sagen wir mal so, ich fand den Schritt nicht als Schritt überraschend, mhm. vielleicht in der Abfolge. Mhm. Was mich tatsächlich überrascht hatte an allererster Stelle, und zwar vor anderthalb Jahren, glaube ich, ist das gewesen, wo der Guido dann tatsächlich vom Marketingleiter zum oder Markomleiter zum
Business Development
zum Vertriebsleiter geworden
ist, ja,
bei der Aktivist.
Ja.
Da habe ich gedacht, ob das wohl gut geht, weil er ist sehr analytisch, er ist eher ruhig, er ist nicht jemand, der rausgeht und sagt, so Freunde, jetzt ab sofort alle da lang. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn das mal gut geht. Und das ist ja gut gegangen. Also das hat ja wirklich gut funktioniert. Was mich dann eher gewundert hatte, war dieser Schritt zur Seite. Mhm. Also dann wird er vom Vertriebsleiter zum Business Developer. Business
Development, ja,
hat er gemacht. Hat man ihn geparkt.
Den hat man geparkt, ja.
Ja, wo ich gedacht habe, ist irgendwie ein sehr merkwürdiger Schritt. Und Thomas Kasper dann Gesamtvertriebsleiter. An der Stelle habe ich aber das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und insofern
ja,
hat mich dann dieses letztendlich weniger gewundert. Mich hat bloß gewundert, warum man es überhaupt so gemacht hat.
Ja, wäre denn auch vorstellbar im Prinzip, dass der Guido Wirz gesagt hat, also passt auf, ich bin jetzt hier mal mit geparkt. Entweder gibt ihr mir jetzt mal einen vernünftigen Posten wieder hier bei der Actavis oder ich orientiere mich anderweitig.
Nein, glaube ich nicht.
So wie ich ihn kenne, kann ich mir das kaum vorstellen, muss ich sagen.
Also nein, glaube ich auch nicht. Mhm.
Also was mir gesagt worden ist, ist, dass es bei Dröge gibt es eine Person, die heißt Gustavo Möller. Das ist ein Südamerikaner oder so?
Der ist, ich meine, deutscher Vater, peruanische Mutter oder umgekehrt.
Auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit, ja. Auch mit einem ausgeprägten Ego. Und da sagt man mir, der macht halt mit den Managern von Actavis und also macht er so Beauty-Contest, so eine Art Beauty-Contest. Ne? Also die müssen dann vor ihm sozusagen bestehen und danach heißt es Daumen hoch oder Daumen runter. Ganz einfach. Und beim Thomas Kasper war der Daumen runter.
Mhm. Ich hab den Herrn ja mal erlebt. Auf der Actavis-Veranstaltung kürzlich in Bochum. Und ich kann mir das schon gut vorstellen. Er kommt so sehr kumpelhaft daher. Und hinten dran ist das aber schon knallhart.
Der muss sehr knallhart sein.
Ja.
Und ich glaube, also gerade das spricht ja eigentlich wieder dafür, um meine Theorie da nochmal ein bisschen reinzubringen. Guido Wirz ist im Moment für die Sache, die sie jetzt gerade vorhaben, eigentlich unerlässlich, weil er dieses System in- und auswendig kennt.
Ja.
Und er weiß, wie man das auch macht, dass man diese beiden Systeme zusammenführt,
ja,
ohne dass es große Schmerzen gibt. Und das ist eine echte Herausforderung. Wir erinnern uns an die Ingram, als die damals umgestellt haben. Da war ein Quartal futsch.
Und das war das Weihnachtsquartal damals. Ja, ich bin ja bei dir, Christian. Aber das ist doch keine Vertriebsleiteraufgabe.
Nein, das sehe ich auch so.
Ja?
Also das wäre dann eher eine Geschichte, die man
wieder Leiter E-Commerce
Business oder Development oder wie auch immer auch
eine schon wichtige, massiv. Absolut die wichtige Aufgabe, die dort.
Ich glaube nicht, dass das Ding ist. Was auffällig ist an der ganzen Geschichte, wenn man sich jetzt mal anschaut, was es an Personalien gegeben hat,
ja,
fällt auf, dass es immer Actavis dominanter wird und immer weniger, also auf dieser Top-Level, auf dieser Top-Ebene, also Manager sitzen.
Mhm.
Das waren jetzt bis vor kurzem, muss man das sagen. Ganz oben dran, Michael Dressen. Und drunter war es der Thomas Kasper, mhm, und der Reinhold Egenter fürs Value-Add-Geschäft. Der Reinhold Egenter ist meines Erachtens gesetzt. Und Michael Dressen schwebt so über allem auf diesem Level Klaus Helmich. Oder nicht Klaus, oder eins drunter?
Er ist da drunter.
Eins drunter mit dem Schwitzki, mhm, auf diesem Level. Dann gibt's den Egenter noch und da ist nichts mehr von der Also übrig geblieben, von den Führungsstrukturen. Die Also hatten sich's ja mal anders vorgestellt. Die haben gesagt, wir übernehmen hier die Actavis. Aber genauso ist es ja nicht gekommen.
Mhm.
Das heißt, es entwickelt sich ja im Moment ganz klar in eine Richtung, das wird dann alles Aktivis.
Ja, der Roland Franz ist ja auch weg.
Mhm. Und Roland Franz war auch sehr, sehr überrascht.
Der war überrascht,
dass,
ja.
Dass er nicht derjenige gewesen ist, der dann Nachfolger wurde.
Ja.
Nachfolger von wem?
Aber die gemeinsame Stelle, die Stelle gekriegt hat.
Ja, wer hat die denn jetzt?
Die
Marketingstelle? Ist das nicht der Kaiser?
Der hat die Marcom-Leitung.
Marcom.
Und auf der anderen Seite ist es für den Bereich HP der Matthias Jablonski. Mhm. Den man allerdings wieder, so ein Stück wieder zurückgenommen hat. Das heißt, der hat dann das HP-Geschäft wieder separat. Der war ja Bereichsleiter bei Actebis für alles, was mit CPU und Intel war, inklusive Actebis. Und dann ist es auf der Ebene noch der Jochen Bless, der verantwortet, ich meine, fast alles, was nicht HP ist. Der hat also auch Komponenten und PCs und diese Themen. Und drucken in seinem Bereich. Es gibt den Reinhold Egenter für VAD. Mhm. Das muss ich überlegen. es gibt
also so ein
Marketingleiter
haben die gar nicht.
Wir fordern jetzt mal einen Organigrammmann, oder?
Das wäre nicht schlecht.
Was mich nämlich
auch mal interessieren würde, wovon wir gar nichts mehr hören, ist Volker Schwellenberg.
Schwellenberg ist raus.
Ist er jetzt richtig?
Volker raus? Schwellenberg ist seit kurzem definitiv raus.
Ja. Hm. Einfach jetzt raus oder auch wieder irgendwo?
Das da? Weiß ich nicht. Hm. Ich habe noch nichts wieder gehört.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe noch nichts wieder gehört, aber er ist bei der Actebis komplett raus und das noch gar nicht so furchtbar lang. Mhm. Wahrscheinlich erst seit 4 Wochen oder so.
Ja, das ist noch nicht so lange her. Mhm. Das ist jetzt auch neu für mich, die Information.
Und der Posten Marcom macht Oliver Kreiser.
Ja.
Die teilen sich das ja so auf. Marcom ist dann ja erst so diese Marketing-Dienstleistung, die man hat. Und der Rest ist dann ja eher aufgehangen in Produktmarketing und Einkauf. Mhm. Und insofern ist das etwas auseinandergezogen.
Mhm. Also wir schauen mal, ob man offiziell ist oder ob man
Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit die Personalien hier zu finden, aber ich komme hier auf wirklich keinen grünen
Zweig. Ja, eine kann ich noch nachschieben. Ich glaube, die kam auch justament heute noch rein. Auch nochmal Thema Also und Actebis, nämlich der Stefan Klingelmeier wird neuer Bereichsleiter Retail. Mhm. Bei der Also und Actebis in Deutschland. Hm. Das können wir auf alle Fälle noch nachschieben.
Kannst du was nochmal zu dem Kollegen sagen? Hast du den Info da gerade, oder?
Nee, ich habe es, glaube ich, nicht ausgedruckt, aber ich könnte schon. Also interessiert euch das jetzt wirklich?
Das interessiert uns also wirklich, weil der stand in dem ursprünglichen Announcement, was ich jetzt doch gerade gefunden habe, für den Geschäftsbereich Volumen-PC.
Ja, jetzt warte mal ab. Ich
Stefan Klingelmeier.
Schau mal, ob ich die Meldung hier. Klingel, da ist die Meldung. So. Also, Stefan Klingelmeier wird neuer Bereichsleiter Retail der Also und Actebis in Deutschland. Stefan Klingelmeier, 33, Bereichsleiter Volume Distribution der Also und Actebis in Deutschland, übernimmt ab sofort auch die Leitung des Bereichs Retail, also zusätzlich. Mhm. Der Bereich wird aus der bisherigen Vertriebsorganisation herausgelöst und künftig als eigenständiger Bereich geführt. Also und Actebis verstärken mit dieser organisatorischen Änderung den Fokus auf das Retail-Geschäft, für das Unternehmen enorme Potenziale sieht. Mhm. Stefan Klingelmeier bringt 10 Jahre Berufserfahrung im Produktmarketing, Vertrieb und Finanzen der Konsumgüterbranche mit. Der gebürtige Salzburger ist bereits seit 2007 bei der Also Deutschland beschäftigt. Seine bisherigen Stationen waren unter anderem die des Head of Controlling und Finance und Head of Commercial Distribution Römisch 3. Das ist so die ganz wichtige Information. Wo er den Bereich Notebooks und PCs leitete. Der 33-Jährige wird künftig sowohl die Bereichsleitung Retail wie auch die Bereichsleitung Volume Distribution innehaben. Also wird das auch nochmal extra nochmal erwähnt.
Ganz nicht schlecht, ne?
Ja.
Das ist ja mal auch eine interessante Neuigkeit. Von wem übernimmt er das denn? Es gab doch bis jetzt, ich komme bloß nicht auf den Namen, Volkan.
Ja, der macht Mobile. Der macht das GSM-Geschäft jetzt.
Ach, der macht Volkan.
Der Volkan Weisenberg.
Weisenberg, genau.
Ja, der macht das GSM-Geschäft jetzt dort. Also Mobilfunkgeschäft dort.
Okay, dann stimmt meine These natürlich nicht, weil dann jemand von Also doch sehr prominent in der Position
ist. Ja, das ist richtig. Absolut.
Dann werde ich diese These sofort zurückziehen. Bitte, bitte betrachten Sie das vor 10 Minuten gesagt.
Wir schneiden es aber nicht raus.
Nein, das müssen wir nicht wirklich tun.
So, dann noch zwei Personalmeldungen, die wir kurz noch hinterher schieben. Einmal Jörg Hasselbach, wechselt als Einkaufsleiter von Devil zu Tarox.
Richtig, der ist bei Tarox aufgeschlagen.
Ich kenne ihn nicht. Du wahrscheinlich?
Doch, ich kenne ihn schon. Der war länger Vertriebsleiter bei der Devil. Ist eigentlich ein recht netter, umgänglicher Mensch. Ja.
Und die zweite Personalmeldung, die ich noch notiert habe, ist Stefan Hampel wird das Notebook-Geschäft bei Samsung leiten. Das hatte ja der Kalisch, Frank Kalisch jetzt geleitet.
Kommissarisch,
ja. Nachdem mal damals der Karg wegging. Der kam ja damals von Fujitsu, ist zu Samsung, war er da knappes halbes Jahr, meine ich, und ist dann zu HP gegangen. Und in der Zeit, also es war binnen der Probezeit quasi noch, Ende April 2010 ist der dann schon wieder weggegangen. Und seit der Zeit hatte der Frank Kalisch interimsmäßig eben das Notebook-Geschäft geleitet. Und jetzt haben sie wieder jemanden, der dort tätig ist, eben den Herrn Stefan Hampel. Und der wird jetzt das nicht doch ganz unwichtige Notebook-Geschäft bei Samsung eben.
Wo kommt der her?
Wieder in die Hände nehmen.
Der Stefan, wo kommt der Stefan her?
Der Stefan Hampel, der kommt auch von draußen. Auch da kann ich nochmal schnell nachschauen. Da kann ich übrigens auch noch kurz erzählen. Ich habe damals den Herrn Karg, da haben wir die Meldung, jetzt lese ich das mal schnell vor. Blickt auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im IT- und digitalen Publishing-Geschäft in verschiedenen leitenden Positionen zurück. Zuletzt verantwortete er als Senior Sales Manager ICT Expert Sales bei der von T-Systems kommt er. Mhm. Die Akquisition neuer Vorhaben mit Schwerpunkt IT-Service. Mein Mann, das ist eine Formulierung.
Hier. Von T-Systems zu Samsung.
Ja, von T-Systems zu Samsung.
Hm, interessant.
Der Thomas Karg jedenfalls.
Kulturschock zur Folge.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, apropos eben Kulturschock. Ich habe den Thomas Karg damals, nachdem er dann von Fujitsu zu Samsung gewechselt hatte. Da war er, glaube ich, 4 oder 5 Wochen im Amt. Da hatte ich ihn getroffen bei einer Veranstaltung von TechData und habe mit ihm kurz drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, Herr Karg, glauben Sie nicht, dass es ein riesiger Kulturschock wird von Sie, von einem Unternehmen wie Fujitsu, Siemens eben damals noch, zu Samsung, zum koreanischen Unternehmen zu wechseln. Und da hat er das noch halt sozusagen auch runtergespielt. Ich sage das jetzt auch deswegen, weil ich in Samsung mal ein bisschen Einblicke auch hatte und auch verschiedene Leute kennen, wie dort auch so gearbeitet wird und wie hart dort auch gearbeitet wird und wie herausfordernd das mitunter auch ist. Ja.
Ist eine sehr schnelle Kompanie.
Ist eine wahnsinnig schnelle Kompanie und da ist man eigentlich 24 Stunden im Einsatz. Ja, und die Ziele alle immer extrem hoch. Also die sind da wirklich alle ganz gut gefordert, also Hut ab vor den Managern dort. Und da hat er mich noch mit großen Augen angeschaut und hat das gar nicht so ernst genommen. Und wie gesagt, ja, 5 Monate. Und dann ging er zu HP und dann habe ich ihn später nochmal wieder getroffen. Da sagte er, ja, also ich hätte doch recht gehabt. Ne? Also das war schon wirklich, glaube ich, eine echte Dusche für ihn. Ne? Also das meint man oft nicht. Das meint so, naja, ist halt auch Notebook-Geschäft, ne? Kenne ich ja aus, habe ich bei Fujitsu auch gemacht. Was soll da eigentlich großartig anders sein? Channel ist ja überall gleich, ne? Ich weiß, wie das funktioniert und trotzdem gibt es da innerhalb der Unternehmen kulturell so grandiose Unterschiede. Ja, und ich erzähle euch mal ein anderes interessantes Beispiel. Wir haben einen Bekannten, der hatte bei Infineon gearbeitet. Infineon ist ein Unternehmen, die sind quasi das deutsche Samsung. Ja, also ganz wuselig und immer 140 E-Mails am Tag, die ganze Zeit rund um die Uhr und auch an den Feiertagen wird telefoniert und ge-E-Mailt. Alle rennen mit dem BlackBerry rum. Wenn du dort in ein Meeting reingehst, in einen Meetingraum, wo 50 Leute drin sitzen, blickst du in 50 Notebooks, aufgeklappte Notebooks, wo die Leute davor sitzen mit dem BlackBerry und nur tippen. Und ab und zu blickt mal einer auf und vorne steht irgendeiner und erzählt was. Da hört keiner zu. Ja, der hört keiner zu. Das haben die damals alles vom Schumacher übrigens gelernt. Der Schumacher war der Erste, der genau das immer gemacht hat. Aha. Und das fängt von oben an. Ja,
ja sicher.
Bei uns sind Notebooks und so Zeug ist alles verboten im Meeting.
Aha.
Also finde ich auch richtig. Ja. Ich konzentriere mich da drauf, das ist ja viel effizienter.
Ja.
So, derjenige hat jedenfalls gewechselt und ist jetzt bei einem deutschen Unternehmen gelandet, nämlich der MAN. Aha. Und da habe ich ihn gefragt, wieso der Unterschied ist. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, der größte Unterschied, der ihm sofort aufgefallen ist, dass weder am Wochenende noch an Feiertagen ist sein Postfach leer. Da kommt keine einzige E-Mail. Mhm. Das ist dort ein deutsches Unternehmen, da ist einfach Funkstille. Ne?
Und trotzdem
auch nach 20 Uhr nichts mehr.
Und trotzdem ist MAN ein super erfolgreiches Unternehmen.
Genau dieses. Ja. Genau dieses. Mhm. Dem geht es wirklich richtig prächtig. Ja. Die haben volle Auftragsbücher, die sind richtig gut im Wind.
Ja.
Und
das ist interessant.
Kriegen das so hin.
Das ist
trotzdem so produktiv.
Ja,
ne?
Das finde ich gut.
Und da haben wir uns dann eben auch längere Zeit drüber unterhalten. Und es ist schon recht, wirklich dieses hohe Maß an Aktionismus, was da teilweise an den Tag gelegt wird. Ja, immer geschäftig zu tun und zu machen und immer im Einsatz zu sein. Ich bin ja immer für die Firma da und so weiter und so fort. Also wie viel das unterm Strich wirklich bringt, also das sollte man sich volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich müsste man sich das mal genauer anschauen.
Sehr guter Punkt, Christian.
Ne, also Life Balance ist einfach schon auch ein Thema. Man kann natürlich die Leute auch...
Klar, dann hast du dann Mitarbeiter, die die ganze Zeit nur auf dem Zahnfleisch gehen.
Ja, ich meine, wenn du ein Unternehmen, gibt sicherlich auch andere, aber ein Unternehmen jetzt nochmal nimmst wie Samsung, welche Manager sind dort richtig lange? Also der Einzige, der mir bekannt ist, ist Olaf Lietzau.
Ja.
Lietzau war gesundheitlich am Ende.
Der
hat Hörstürze gehabt, einen nach dem anderen, Stress ohne Ende.
Ja, sicher.
Aber es gibt viele Manager, die dort nicht allzu lange waren.
Ja.
Das ist definitiv richtig.
Das ist richtig.
Also, muss man schon zu sehen. Ja, das eben noch nachgeschoben zu Samsung. Dann über den Volkan Weißenberg haben wir gerade schon gesprochen. Und dann würde ich doch mal sagen, weil es eben so frisch ist, gehen wir doch mal auf die IM Top ein. Wie gesagt, ich war ja am der Veranstaltung, wo ihr nicht mehr hin dürft, ne? Abend vorher. Da war ganz interessant, ihr kennt die Veranstaltung ja aber natürlich noch aus früheren Jahren, da war es ja so, dass man dort gesetzt wurde, hatte einen festen Platz, waren die großen Achtertische, die runden, ne? Und du hast dann im Prinzip 3,5 Stunden oder 4 Stunden an diesem Platz verharrt.
Mhm. Hast 3 Leute getroffen.
Genau, hast Glück gehabt, wenn du links und rechts jemanden sitzen hattest, mit dem du ein bisschen Smalltalk machen konntest, aber das wurde dann nach 2 Stunden schon auch schwierig.
Mhm.
Und das Konzept haben sie komplett fallen lassen. Die haben jetzt so eine Lounge aufgebaut gehabt mit Sitzmöbeln, schönem Buffet links und rechts, das gar nicht so reichhaltig war, aber qualitativ sehr, sehr gut.
Mhm.
So ein bisschen Showprogramm, kein Vortrag, fand ich schade, weil die Vorträge bei der Ingram immer sehr, sehr gut waren. Aber im letzten Jahr der Schiedsrichter, der Merck, war exzellent.
Oh, der war wirklich gut, ja.
Aber dafür war das Networking in diesem Jahr sensationell gut. Also da haben sich alle zusammengesetzt und Bierchen getrunken und das war richtig toll.
Mhm.
Also mal muss man einfach mal sagen, es ist wirklich ein Bedürfnis der Leute, wenn sie zusammenkommen, sich auch austauschen zu wollen. Und nicht nur am Tisch zu sitzen und dann nach 3,5 Stunden beim letzten Bier nochmal eine Runde zu drehen und sich für den nächsten Tag zu verabreden.
Ja.
Also
das glaube ich sofort. Ich glaube, dass das eine Motivation für viele ist, zu kommen.
Ja.
Weil, also, wie gesagt, seitdem ich jetzt in der offiziellen Funktion raus bin, werde ich dann nicht mehr eingeladen. Man hat mir allerdings versprochen, im nächsten Jahr werde ich wieder dabei sein. Das sei keine böse Absicht. Man könne sich gar nicht vorstellen, wie das komme. Ne?
Du hast immer an Tisch 1 sitzen dürfen.
Ja.
Kann ich mir immer erinnern.
Stimmt.
Ich habe es immer nur bis Tisch 2 gebracht.
Sorry.
Vielleicht darf ich dann noch erst übernächstes Jahr wieder kommen.
Ersetzen wir uns zusammen.
Ja.
Machen wir Stimmen.
Ich komme aber nur, wenn der Andreas Raube auch
kommt.
So.
Das okay, was wollte ich jetzt sagen?
Also das vielleicht zum Vorabend, damit da einfach mal drüber berichtet wird. Fand ich wirklich eine tolle Idee und kann dadurch ermuntert, das auch weiterzumachen.
Und interessant, deine Einschätzung übrigens, habe ich auch vom Gerhard Schulz gehört. Der erzählte mir das auch kurz, Konzept geändert und man sitzt und er hat das genauso gesagt, wie du es eben gesagt hast. Mhm. Er hat gesagt, mein Gott, man trifft ja keinen. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, jetzt lass uns das doch mal anders machen.
Mhm. Ja.
Und ich fand das früher auch nicht so richtig toll, dass man immer an diesen Tisch gesetzt war.
Spannend wurde es immer, wenn die Tischordnung aufgehoben
wurde. Wenn sie es aufgelöst haben, richtig.
Ja. Und dann war es schon immer spät.
Und da war es schon immer relativ spät, da waren dann die Ersten schon wieder auf dem Sprung.
Richtig.
Genau, dann kam der nächste Tag, nämlich die eigentliche Veranstaltung, die Messe draußen im OCE in Poing, wo die ja traditionell stattfindet. Mhm. Ich bin auch in diesem Jahr wieder mit dem Auto angereist. Habe natürlich auch früh, 10 Minuten vor 9 war ich da, schon keinen Parkplatz mehr bekommen und bin dann gleich durchgerauscht Richtung Wildpark.
Ah.
Da parke ich dann traditionell immer.
Da kannst du besser beim Segmüller parken.
Ja, da bin ich natürlich dann schon vorbeigefahren
gewesen. Ja, ja, eben.
Umdrehen müssen.
Aber da musst du durch ganz Poing durch.
Ja, da muss ich durch Poing durch. Wobei die jetzt eine andere Zufahrt noch hinten haben zum Wildpark. Also das Geschlängel hat man dann nicht mehr so groß.
Ah, okay.
Ja, und die Busse, die fahren aber dann tatsächlich da im Viertelstundentakt.
Ja, das ist
und
das
der ist Vorteil absolut, ist, okay. Du wirst bist dann direkt vor der Haustür.
Richtig.
Kannst da schön aussteigen. Ne? Bei dem Parkplatz bist du ja doch mal auch 10 Minuten zu Fuß
unterwegs. Ja. Bist du hinter. Nein, und Organisation war wirklich
doch,
und Organisation war immer perfekt. Sehr vorbildlich. Als ich gekommen bin, standst du schon am Eingang,
genau.
Sehr dekorativ.
Ja.
War ich
und hab dich begrüßt.
Begeistert. Meine Güte.
Auf sich natürlich gewartet. Vollkommen klar.
Das fand ich wirklich sehr angenehm.
Nee, also muss man sagen, sehr professionell alles wieder durchgeführt. Also so von der ganzen Organisation, egal mit wem man spricht. Habe ich nur Positives gehört. Nirgendwo lange Warteschlangen.
Darf ich jetzt nochmal das sagen, was ich vorhin schon loswerden wollte? Was mich so überrascht hat, ist, dass es so voll war.
Aber war es doch die Jahre davor auch?
Ja, eben. Dass es immer so voll ist. Ja. Also jedes Jahr ist es wirklich super gut besucht. Und ich finde das schon faszinierend, ne? Dass sich die Leute dann wirklich Zeit nehmen, und dann nach Poing fahren, um dort mit Ingram-Leuten, mit den Ausstellern, es waren 175 Aussteller oder sowas in der Art, dort zu reden. Also muss ich sagen, offensichtlich ist nach wie vor der Bedarf nach solchen Veranstaltungen da.
Das denke ich aber auch. Was mir aufgefallen ist bei diesem Mal, wobei ich ja wenig von der Veranstaltung selber gesehen habe, weil ich diese Interviews gemacht habe auf der Bühne. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, in den vergangenen Jahren waren sehr viele Tütenträger da, die dann halt unterwegs waren und Werbegeschenke eingesammelt haben und ich fand das diesmal überhaupt nicht so.
Kann ich dir sagen, woran es lag? Und zwar gab es im ganz hinteren Bereich beim Catering, ganz hinten links, war ein Stand von UPS.
Ich habe
konntest gesehen. Du kostenlos dein Zeug verschicken. Und das haben echt viele gemacht.
Wirklich?
Die haben ihre ganzen Werbegeschenke geholt.
Stimmt, ich habe es gesehen.
Das in ein UPS-Paket reingepackt, wegschicken lassen und sind dann wieder losmarschiert.
Das
ne?
ist
also,
so witzig.
Somit kriegt man die Tüten weg. Ja. Oder das Bild der Tütenträger raus.
Wahnsinn, das stimmt.
Das Einzige, was ich finde das eine super Idee, das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es UPS und nicht DHL ist. Weil ich ja Deutsche Post Aktionär bin.
Ja, das ach, da schau her.
Ja.
Ob das jetzt gleich so viel ausmacht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Aber dieser Service wirklich gut.
Wurde gut genutzt
auch. Der wurde echt angenommen.
Ja, ja.
Das war einer der wenigen Stände, wo wirklich auch Schlange war. Also abends Richtung Veranstaltungsende war da tatsächlich eine Schlange, ja.
Ja, wollte keiner nach Hause tragen. Die wollten natürlich alle auf die Party dann nach Pasing.
Eine
Pasing
tolle Idee.
Diesmal, ne?
Tolle Idee.
Und da musste man ja quasi nochmal durch die ganze Stadt, ne?
Richtig.
Also von Poing nach Pasing ist natürlich schon...
Nicht der nächste Weg.
Nicht der nächste Weg. Früher war es immer ein P1, aber das ist ja im Moment, glaube ich, wird umgebaut, glaube ich.
Ne? Sagen wir mal so, die jetzt den Mittelteil der Veranstaltung locker überspringend, auf die Party zu sprechen zu kommen. Es hat mir in den Eisbach-Studios in Pasing deutlich besser gefallen als im P1.
Okay.
Es war sehr aufwendig gemacht mit verschiedenen Zonen. Es ist sehr groß, das Gelände war sehr groß. Mhm. Das Gelände war gut gefüllt. Die hätten diese Menge an Menschen nie im Leben im P1 untergebracht.
Mhm.
Also nie. Und es war deutlich angenehmer als das P1.
Ja, habe ich auch gehört.
Also das Einzige, was ein bisschen schade war, es hatte abends dann irgendwann angefangen zu regnen. Und das Gelände ist natürlich dann auch offen und da hatten die in der Mitte so eine Zone für Entertainment und das ging dann halt im Regen
unter. Ist eigentlich schön, dass der da bis in die Nacht draußen sitzt.
Ja, aber ansonsten, die Party war wirklich richtig gut.
So, inhaltlich hat es denn auch inhaltlich irgendwie was gegeben da auf der IM Top, außer...
Also wenn man es mal zusammenfasst, der Gerhard Schulz hat am Abend vorher natürlich eine Ansprache gehalten. Ich nehme mal an, dass die Inhalte auf der offiziellen Pressekonferenz wahrscheinlich die ähnlichen waren. Also der Ingram geht's gut, nach wie vor weiter Marktführer, Geschäfte brummen und man baut eben natürlich neue Business Units auf und aus. Man sieht bestimmte Märkte, in die man noch einsteigen kann. Gerhard Schulz sagte sich sehr imponiert von den Zahlen, die er von Intel mitgebracht haben, was die an internetfähigen Devices erwarten in den nächsten, glaube ich, 6 oder 8 Jahren.
Ja.
Das ist eine brutal hohe Zahl, also wo alles, was nur irgendwie elektronisch ist, ans Internet geklemmt wird, jetzt mit IPv6 natürlich dann auch möglich. Jede Waschmaschine, alles und so weiter und so fort. Und da sieht er natürlich schon auch Geschäft für die Distribution, weil er halt sagt, die Ware muss natürlich da auch irgendwie hingebracht werden. Neue Händlergruppen, die man erschließen kann. Er sprach dann auch von dem AV-Bereich. Da kommt das Thema Digital Signage natürlich wieder zu sprechen.
Richtig.
Digitale Klassenzimmer natürlich nicht zu vergessen. Ist mir noch hängen geblieben. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Bereiche.
Healthcare machen die jetzt.
Healthcare, genau. Healthcare ist auch einer der
der Bereich, wo man rein will, und dann natürlich das Mobile-Thema mit den Tablets, die jetzt dann alle noch auf den auf den Markt kommen werden. Ne? Verspricht man sich natürlich auch einiges.
Also was ich recht interessant fand, ich hatte den Schulz ja dann noch im Interview auf der Bühne. Und was die Ingram macht, um die Themen auch organisatorisch abzudecken, ist, sie werden die Organisation verändern hin zu einer Matrix. Das heißt, er sagt, Stand heute haben wir Themen, die immer zwei Bestandteile haben. Das eine ist so ein Backend-Bestandteil, der Infrastruktur beinhaltet, und das andere ist ein Frontend-Bestandteil, der Devices hat und so weiter. Und er hat die beiden Bereiche dann abgedeckt in der VAD-Division, die haben, und in der normalen Distribution. Und was die jetzt anstreben, ist eine Vertikalisierung in der Organisation über verschiedene Abteilungen, den Themen zugeordnet. Das heißt, es wird zum Beispiel fürs Thema UCNC, also
Unified Communication.
Kommunikation und Kollaboration. So, jetzt Kollaboration, eine Organisation geben, die sich speziell ums Thema kümmert und die sich rekrutiert aus mehreren bestehenden Einheiten. Ähnlich ist das im Thema Digital Signage.
Also da arbeiten an verschiedene andere Abteilungen sozusagen zu und
die arbeiten dann Hand in Hand, genau.
Machen dann da aber ein Kernthema draus.
Genau, und genau. Also es gibt dann über die Organisation neue Einheiten. Was er erreichen möchte, ist ein ganz anderes Modell der Distribution. Es hieß ja in der Vergangenheit immer, okay, die Distribution wird dann irgendwann nur noch die Logistik machen und weiter nichts mehr. Und die inhaltliche Funktionalität wird immer weiter zurückgefahren. Und er geht aber hin und sagt, Distribution ist ganz anders zu sehen. Und das deckt sich auch mit einigen Äußerungen, die es vorher schon von der Ingram gab, aber die man auch von anderen Distributoren hört. Die Händler tun sich immer schwerer, die neuen Themen, auch die Komplexität, zu fassen und schnell genug umzusetzen. Und die Distribution ist eigentlich der Enabler dahinter. Das heißt, die Distribution sagt, Freunde, dies hier ist das Thema. Ihr braucht die folgende Infrastruktur dazu. Die bekommt ihr von uns. Wir sind diejenigen, die euch schlau machen.
Die Hersteller aber zum Teil auch leisten. Und man muss natürlich auch sagen, so ein Geschäftsmodell oder damit ist natürlich auch mehr Geld verdient.
Deutlich ist das so. Das
ist natürlich klar. Ich meine, da bekomme ich natürlich mehr Geld von den Herstellern.
Die Distribution schafft deutlichen Mehrwert, ja.
Ist vollkommen klar, also weil man von den Margen allein natürlich auch nicht leben könnte.
Nein, und auch von den Marketingaufwendungen, die es ja in der Vergangenheit relativ großzügig gab, kann man es tendenziell auch immer schlechter.
Ja.
Das heißt, die Distribution muss sich auch wieder neu finden.
Ja.
Und der Weg ist eigentlich ein guter. Denn die Distribution hat ja den Blick von sehr weit oben auf den Markt und hat den Zugriff auf die Hersteller, den so ein normaler Händler nicht hat. Und sagen wir mal so, in den neuen Themen, wenn man sich anschaut, Themen rund ums iPhone oder um Tablets und so weiter und so fort, sind gerade auf der Seite Softwareintegration sehr viele winzig kleine Hersteller, die man hier gar nicht so kennt, vor allem dann nicht in die Breite, und die es auch alleine nicht schaffen können, im Markt so prominent eine Rolle zu spielen. Das heißt, die brauchen jemanden, der sie mitnimmt.
Natürlich,
sicherlich. Und bekannt macht. Und von daher macht das schon Sinn. Die großen Hersteller können es schon. Ob die großen Hersteller das dann immer so wollen und wie die ihre Aufgaben sehen, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, die Frage ist halt, wie gut eine Ingram oder auch ein beliebig anderer Distributor sowas auch immer darstellen kann gegenüber dem Handel. Also, dass sie einem wirklich diese Mehrwerte und Lösungen auch zeigen können. Also oftmals habe ich so den Eindruck, ist da mehr Geplauder dahinter, dass man das machen möchte. Aber so den richtigen Ansatz sieht man wirklich selten, dass der Händler dann für sich auch erkennt, aha, da habe ich etwas für meine Klientel, da weiß ich, da brauche ich dieses, jenes, da, ja, diese fünf Komponenten, und dann kriege ich das und ich kriege das auch zusammengestellt und maßgeschneidert. Oft ist das, habe ich den Eindruck, eher ein Lippenbekenntnis, und da wird schon auch immer ganz gern Geld genommen von den Herstellern, mit dem Versprechen, das dann auch entsprechend halt zu vermarkten. Also bin gespannt, wie sie es hinkriegen, sicherlich für den Handel positiv, der sich ansonsten an jede separate Stelle einzeln wenden müsste und sich sein Zeug selber zusammensuchen muss. Ja. Das ist natürlich Arbeitserleichterung für ihn, überhaupt keine Frage. Das ist klar.
Wobei, ich habe mir neulich mal angeschaut im Thema Mobilfunk, mhm, beziehungsweise Integration mobiler Geräte in Netzwerk, gerade Smartphone.
Ja.
Habe ich mir mal angeschaut, das Portfolio, was die Ingram da jetzt aufgesetzt hat. Und das soll dann auch so ein Querschnittsthema, mhm, bei denen werden. Und das war schon sehr interessant, wie stark sie dann auch in die Details gegangen sind und zum Beispiel gesagt haben, okay, es gibt also das Problem, dass Handyabrechnungen häufig falsch sind. Und es gibt einen kleinen Softwarehersteller, der löst das. Der löst auch das Roaming-Problem, dass man ins Ausland geht und dann hast du Roaming-Rechnungen,
die ja
massiv sind. Das heißt, es gibt eine Management-Software dafür. Das ist ein Hersteller, der ist in USA bei den Ingrams schon gelistet und den holt man dann nach Deutschland und sagt, das ist eigentlich ein Thema und für dieses Thema haben wir diesen Hersteller. Und liebe Händler, das ist ein Thema, schaut euch das an.
Ja, das ist absolut gut und notwendig.
Und wenn die es durchgängig so spielen, dann ist das gut. Wobei, du hast natürlich recht, Christian, Händler sind natürlich auch oft so sprunghaft unterwegs. Sie denken dann, Distributor, da muss ich einkaufen, da muss ich den besten Preis schießen. Und ja, also denken oft auch selber nicht in diesen Lösungszusammenhängen. Und denen müssen dann die Kunden das massiv unter die Nase reiben, dass sie dann auch reagieren.
Ja.
Also interessante Frage, ob das wirklich dann
greift. Nee, also
aber der Weg halte ich für sehr gut.
Der Weg ist sicherlich vorgezeichnet und eigentlich auch logisch, damit dieses Unternehmen, sagen wir mal, auch genügend Geld für sich erwirtschaften kann, um sowas zu machen, weil wie gesagt, nur von diesen Margen können die nicht leben. Die müssen ein Stück weit Dienstleistung mit reinbringen und Servicegeschäft mit reinbringen. Aber es gibt eben auch Distributoren, die das sich auf die Fahne schreiben zu tun, Market Enabling zu machen und so weiter und so fort und das überhaupt nicht gebacken bekommen. Also gibt es wirklich auch schlechte Beispiele.
Oh, Christian, hast du recht.
Will es niemand nennen, aber...
Wir nennen keinen Namen, aber du
hast deutlich recht. Aber das ist einfach so und da hört man die verschiedensten Hersteller, ja, auch größere, die dann sagen, das kriegen die einfach nicht auf die Reihe. Also insofern muss man der Ingram einfach nur mal die Daumen drücken. Ne?
Oftmals sind die Prozesse ja auch wirklich alles andere als trivial.
Ja.
Die Ingram-Leute haben gestern ja auf der Veranstaltung auf der EM Top oder im Rahmen der EM Top haben die ja ein Projekt dort der Öffentlichkeit präsentiert, worauf die also ziemlich stolz sind. Die haben im Bereich Education da so also eine, zusammen mit Herstellern und Systemhäusern, Acer war dabei, Brasser war dabei, Brünings und Sander, das Systemhaus hier aus München war dabei und noch drei andere, glaube ich, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und der Markus Ade, der Vertriebschef, der hatte mir erzählt, welcher Aufwand dahinter stand. Die haben über ein Jahr da an diesem Projekt gearbeitet und die haben eine Person definiert, die nichts anderes mehr tut heute, als sich mit diesem ganzen Bildungsbereich, Schulbereich auseinanderzusetzen, weil es einfach nebenher nicht wirklich zu leisten ist. Gerade dieser Bereich ist super kompliziert. Ja. Du weißt ja erstmal gar nicht, mit wem muss ich überhaupt sprechen. Ja, im Schulbereich. Mhm. Ne? Da gibt es ja die Bildungsträger, da gibt es halt eben, wir haben in Deutschland Föderalismus, da musst du auch auf Bundesebene immer wieder mit anderen Leuten sprechen. Das hatte der Acer-Kollege dort berichtet, ne? Dass er halt eben seinen europäischen Chefs dann, als sie gesagt haben, mach doch mal in Schule und musste er ihnen jetzt erstmal das föderalistische Bildungssystem in Deutschland erklären und so. Und das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ja. Und der Händler weiß es natürlich auch gar nicht. Wie mache ich denn eigentlich so ein Business? Ne? Gehe ich zum Bürgermeister, gehe ich zum
Schulamt,
oder
Direktor, Klassenlehrerin.
Ja, ja. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du jemanden hast, deinen Distributor, der sich einfach auskennt in dem Bereich, der dir halt eben da, meinetwegen platt gesagt, an die Hand nimmt und dir sagt, achte darauf, jetzt musst du das tun. Und wenn Ingram das macht, dann denke ich, dann werden die halt dort sehr dankbare Händler finden.
Ja, genau das müssen sie machen. Die solche Informationen bereitstellen, schön gebündelt, wo du als Händler siehst, die und die Ansprechpartner gibt's, da und dort ist das Geld letztendlich, dort sind auch die Entscheidungsträger, damit der weiß, wo er auch hin muss. Weil du kannst ja nicht ein halbes Jahr als Händler schon mal damit verbringen, in der Hoffnung für eine Schule mal ein Projekt zu machen. Ja. Das ist undenkbar, das geht nicht.
Mhm.
Also das sind sicherlich ganz spannende Themen und da gehört es dann eben einfach auch dazu, dass man da dedizierten Mann abstellt, der sich genau darum kümmert und diese Sachen recherchiert, zusammenträgt, transparent macht und veröffentlicht. Dann ist es ein echter Mehrwert.
Also wer in dem Bereich Geschäft machen möchte, muss
investieren.
Muss wirklich investieren und zwar in erster Linie ins Know-how. Ja. Und nicht ins technische Know-how, sondern in dieses Entscheidungsgeflecht und in dieses Budgetgeflecht.
Genau. Sehe ich ganz genauso, ja. Interessant fand ich noch, der Gerhard Schulz hat es vorab nochmal so ein bisschen durchklingen lassen, als er sagte, nochmal auf die Messe gesehen, sagte, dass die sich so gut entwickelt, sei da ein doch, ich meine, er hätte gesagt, einträgliches Geschäft für beide Seiten. Also für die Hersteller oder für die Aussteller und für die Ingram Micro, was natürlich schon darauf rückschließen lässt, dass das ja eben einträglich ist. Also für den Hersteller natürlich, weil er sagt, ich kriege so viele Händler dort auf einen Haufen, wie sonst kaum bei irgendeiner anderen Veranstaltung, mal vielleicht vom Planet Reseller noch abgesehen. Oder den Hausmessen der Actebis und TechData vielleicht. Aber da wird, ich habe dann mal mit einigen auch gesprochen, die dort Stände gebucht haben und habe mich mal darüber informiert, was so ein Stand kostet. Von einem Meter Breite bis hoch an die Decke mit einem kleinen Logo oben dran und so einem ganz kleinen Ablagefach. Da bin ich schon, habe ich schon gestaunt.
Ja, sag doch mal eine Zahl.
8.000 Euro kostet so ein Stand.
Nicht schlecht.
Und mit doppelter Breite 12.000 Euro.
Donnerwetter.
Und so ein Stand in der Größe, naja, die Hörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal, ein größeres Zimmer, da geht's dann 30.000 Euro aufwärts. Mhm.
Also, ja, das sind aber die Tarife, die da genommen werden, auch wenn du mal anschaust, bei Actebis ist, glaube ich, da Preisführer. Also die sind noch einen Tacken teurer, wobei bei Actebis die Veranstaltung auch aufwendiger ist.
Insgesamt auch die Infrastruktur
vom Messe, ist teurer, vom Messebau. Ja. Vom Messebau. Ja. Also das ist schon, es ist auch interessant zu sehen, wie sich das dann aufgeschaukelt hat. Die IM Top hat mich so früher, so vor 5 Jahren oder so, immer so ein bisschen erinnert an so ein Bazar, der hatte so einen Bazar-Charakter. Es waren sehr viele kleine Stände und sehr einheitlich.
Das hat sich geändert.
Sehr busig und es hat sich deutlich geändert. Ja. Ich meine, ich denke, es ist auch darauf zurückzuführen, dass die Actebis halt dann was sehr Hochwertiges im ersten Ansatz hingestellt hat. Und da muss man dann schon auch mitziehen. Und natürlich kostet das dann mehr für alle Beteiligten.
Ja,
aber es ist schon,
es ist ein Messegeschäft. Das wollte ich damit sagen. Es ist mittlerweile eben auch ein Geschäft geworden.
Und sagen wir es so, die Distribution ist ja auf diese Marketing-Einnahmen absolut angewiesen.
Ja.
Denn von den, wie viele Punkten hast du noch an einem Standardprodukt, 1,5 oder was,
natürlich.
Davon weist man auch keine 0,5 Umsatzrendite.
Ja, klar. Also,
das,
mir wurde dann auch gesagt, da ist auch nichts mit Preisfeilschen und so weiter und ich bin doch guter Kunde und sonst irgendwas oder gute Lieferant. Entweder du bist dabei oder nicht. Und die können dieses Geld eben einfach auch verlangen, weil sie eben eine sehr hohe Qualität anbieten, was die Organisation anbelangt und auch was die Besucherzahl anbelangt. Ja, die Gegenleistung stimmt einfach auch.
Da muss ich sagen, steht jetzt TechData unter Zugzwang.
Absolut.
Weil was die da machen, also die Location, die TechData in den letzten Jahren gebucht hat, wie heißt das da noch?
Die Zenit.
Da, Zenithalle am
MOC.
Die finde ich grauenvoll. Ne?
Dieser Schotterweg da hinten.
Der Schotterweg
vom Parkplatz. Wenn es regnet,
bist du schon versaut. Die Halle selber ist klein und dunkel. Furchtbar, ganz furchtbar. Und da hat, das OCE-Zentrum, das ist auch nicht so toll, aber es ist wenigstens hell und die Infrastruktur ist in Ordnung. Da hat Actebis mit der
Rundertalle.
Das ist super, ne? Also Maßstäbe gesetzt, muss man sagen. Das ist also schon allein von der Halle her ein Besuch
sehr wert. Ne?
Und da muss aber TechData meinem Geschmack
sehe ich auch. Ja? Ich meine, TechData hatte ja in der Vergangenheit dann eher tief gestapelt und gesagt, okay, wir sind halt nicht die Nummer 1 am Markt und wir wollen auch gar nicht die Besucherzahl toppen, sondern wir wollen ein schönes Event auf die Beine stellen. Ich fand es im letzten Jahr so unübersichtlich in dieser Halle. Ich fand es die Jahre vorher war das übersichtlich und man konnte sich schön orientieren. Ich habe letztes Jahr überhaupt nicht durchgeblickt, was da wo ist. Und mir war auch überhaupt nicht klar, wie viele Leute da jetzt als Besucher dort sind, wo ich Menschen treffe, die ich kenne. Also war sehr, sehr intransparent. Und war nicht so richtig hitverdächtig.
Ja.
Also da sollte doch wirklich was passieren. Wobei TechData, glaube ich, die Veranstaltung ja doch noch ein Stück weiter nach hinten im Jahr verschoben hat.
Ja.
Ich glaube, die ist im Oktober, Herbst, ist sie jetzt geplant.
Ja.
September, die war ja, die war jetzt erst September, und ich glaube, die geht noch mal, ich glaube, die gehen noch mal drei oder vier Wochen später.
Mhm. Ah, okay.
Mhm. Was ich auch für sinnvoll halte, die, die, ja, diese, natürlich, diesen Hausmesse-Wahnsinn im April, Mai zu entzerben. Ja, also das finde ich völlig in Ordnung. Und es war jetzt zwischen Ingram und Aktivis auch so genug Zeit, dass man wirklich guten Gewissens zu beiden Veranstaltungen gehen kann.
Also das ist sicherlich richtig.
Aber Damian, du hast völlig recht, Techdata muss was tun.
Ja. Gibt es sonst noch was zu eben Top? Noch Punkte, die euch irgendwie aufgefallen sind oder die noch erwähnenswert halten? Weil sonst gehen wir zum nächsten Thema über.
Mhm.
Das nächste Thema, und da hat der Damian sich, glaube ich, ein bisschen eingelesen.
Ups.
Hatte ich dir zumindest noch zugeschickt. Wir wollten mal ein bisschen über die Zahlen sprechen von Microsoft und von Apple.
Nee, die Quartalszahlen. Da habe ich mich gar nicht eingelesen.
Ah.
Ei.
Tatsächlich, also das sehe ich jetzt gerade erst.
Ja.
Ach, Mensch, Mann.
Also. Ja, die sind nämlich durchaus interessant. Also,
sind sie absolut.
Die kann man ja durchaus mal so ein bisschen vergleichen. Microsoft als großes Softwareunternehmen, die haben also jetzt wird ihr erstes Quartal die Zahlen eben vorgelegt und haben ganz gutes Wachstum wieder hingelegt, obwohl eben die Windows-Sparte doch ein Stück weit schwächelt. Erstmals interessant war auch die Zahl der Lizenzen, die mittlerweile verkauft wurden beim Thema Microsoft Windows 7, Entschuldigung. 350 Millionen Lizenzen hat der Konzern mittlerweile abgesetzt davon. Durchaus eine Erfolgsstory, muss man wirklich sagen. Scheint wirklich ein sehr gutes Produkt zu sein, kommt aber auch gut an den Markt. Also egal, mit wem man sich unterhält. Kein Vergleich zu Windows Vista.
Nein, ich habe es im Einsatz, ist es wirklich gut.
Ja.
Gutes Produkt.
Ja. Also der Umsatz kletterte jedenfalls um 13%, jetzt verglichen mit dem Vorjahresquartal natürlich, auf 16,43 Milliarden US-Dollar und der Gewinn stieg um 31% auf 5,23 Milliarden US-Dollar.
Was? Der Nettogewinn?
Der Nettogewinn, ja. Der Nettogewinn.
Das ist der Hammer, oder?
Das ist eine Rendite.
Das ist eben verglichen zu Apple noch zu niedrig. Da kommen wir da nachher drauf, wenn wir das mal...
Das kann ja nicht der Nettogewinn sein.
Das ist der Nettogewinn.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, aber in der Größenordnung haben die doch schon immer gewirtschaftet.
Ja, ich bin immer wieder verblüfft.
Ja,
das ist ja eigentlich sonst nur im organisierten Verbrechen sind solche Margen möglich, ne?
Ja, und im Parkhausgeschäft, habe ich ja schon mal erzählt. Ja,
genau.
Ja, da sind sogar noch höhere Margen drin, also noch höhere Renditen drin. Gut, da wird jetzt noch sehr ausführlich drauf eingegangen, welche Sparten wie viel gemacht haben, aber alleine um mal die Zahlen zu nennen. Und dann mal verglichen mit den nackten Zahlen von Apple, ihr zweites Geschäftsquartal 2011 vom Januar bis März, 24,67 Milliarden US-Dollar Umsatz, 83% Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Microsoft hatte, wie gesagt, 13% gemacht, Apple hat 83% zugelegt, 5,99 Milliarden US-Dollar Nettogewinn, also eine Bruttogewinnmarge von 41,4%. Und die haben damit erstmals Microsoft getoppt.
Und das nicht im Software, sondern im Hardware.
Und das im Hardware-Bereich. Und das finde ich eben das Interessante.
Das ist der Hammer.
Im Software-Bereich, ja. Weil das eine Ware ist, die duplizierst du und kopierst du einfach nur so oft, wie du sie brauchst. Aber im Hardware-Bereich so etwas zu machen, das ist, finde ich, echt erstaunlich. Und es gibt ja durchaus auch Zahlen darüber, wie hoch die Margen bei einem verkauften iPad oder iPhone sind. Die liegen dort im Bereich von 50-60% bei Hardware. Und da stellt sich mir natürlich immer die Frage, warum bekommen das andere Hersteller nicht hin? Die Frage muss man sich ganz einfach stellen. Weil es gibt ja jemanden, der auch zeigt, wie es funktioniert. Also, 59% der Umsätze erzielte Apple außerhalb der USA. 59%. Dann haben sie fast 3,8 Millionen Macs verkauft, 28% Wachstum. Also auch dort zieht das Geschäft wirklich stark an. Das ist wirklich so in der Bugwelle, oder nein, nicht Bugwelle, ist falsch, im hinten dran, der Sogwelle. Ja. Sogwelle dort
wahrscheinlich.
Im Sog.
Im Sog ist ein schönes Wort.
Der Anteil davon, 2,7 mobile Macs, also Notebook-Geschäft natürlich deutlich weiter vorne und 1 Million Desktops. iPhones haben sie verkauft, wieder neuer Rekord. 18,6 Millionen iPhones wurden in einem Quartal verkaufen. 113% Wachstum bedeutet das zum Vorjahresquartal und machen damit einen Umsatz von 12,3 Milliarden Dollar. Dann haben sie verkauft 4,7 Millionen iPads mittlerweile, in dem Quartal, nicht mittlerweile. Machen sie nochmal 2,8 Milliarden und iPods 17% weniger. Da scheint sich langsam eine Sättigung einzustellen, beziehungsweise die Leute kaufen dann halt eben gleich das iPhone. Also das ist schon so ein sehr, sehr beeindruckende Zahlen und mit dem Thema, warum schaffen das andere Hersteller nicht, das finde ich schon interessant und vielleicht sollte man wenigstens mal 2 Minuten drüber sprechen, weil ja eigentlich das Hardware-Geschäft im Wesentlichen dadurch geprägt ist, dass du bestimmte Komponenten brauchst, die bekommt man entweder leicht, weil es Standardkomponenten sind, die allgemein zugänglich sind, wie Prozessoren, wie Gehäuse, wie vielleicht auch das eine oder andere Displays und ähnlichen. Es gibt Komponenten, die so speziell sind oder die man für die eigenen Zwecke hat schaffen lassen, an die man schwieriger rankommt, wo es wenig Hersteller auch gibt, die das können. Da haben ja eigentlich alle Hersteller die gleichen Zugangsvoraussetzungen. Was den Unterschied dann macht, ist in meinen Augen tatsächlich die Software, die dann da drauf ist. Das ist meine Behauptung.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das spielt eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass das nur das ist.
Also ich glaube, die geeignete Software als da drauf zu haben, als Betriebssystem, so elegant das zu lösen, Software zur Verfügung zu stellen über so einen Distributionskanal, wie die das haben, das ist halte ich für ganz wesentliche Punkte.
Ja, das sind bestimmt auch ganz wesentliche Punkte, Christian, aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Baustein in dem großen Mosaik, weshalb Apple eben das geschafft hat, was andere nicht geschafft haben. Ich denke, jetzt zu sagen, die Apple-Produkte sind wegen der Software so erfolgreich, ich glaube, das ist viel zu kurz. Ich denke, dass Steve Jobs etwas anderes geschafft hat, der hat eine grundsätzliche Frage nach meinem Dafürhalten anders gestellt. Habe ich da nicht schon mal vor 2 Folgen drüber gequasselt?
Wir hatten das Thema schon mal.
Wir kommen immer wieder
schon mal.
Deshalb will ich das auch nur noch mal. Deshalb will ich da nur noch mal.
Nee, das ist schon ein sehr interessanter Punkt.
Also das betrifft auch grundsätzlich die Positionierung von Unternehmen. Die meisten Unternehmen positionieren sich irgendwie als Problemlöser. Ne? Mhm. Die sagen, was ist das Problem meiner Kunden? Und wie können wir das lösen? Und dann werden Strategie-Meetings gemacht und so weiter und so fort. Wenn man dann rauskommt, dann sage ich immer, dann hat man einen Zahnarzt. Ne? Weil der Zahnarzt, die Existenzberechtigung des Zahnarztes besteht im Zahnschmerz seiner Patienten. Mhm. Ja, was du beim Zahnarzt immer bekommst, ist, wenn du da rausgehst, du hast keine Zahnschmerzen mehr. Ne? Aber du bekommst beim Zahnarzt, Ausnahmen bestätigen die Regel, etwas anderes nie. Nie eine Bereicherung, eine Verschönerung deines Lebens. Ja, du sagst ja nicht, ich tu mir jetzt mal was Gutes, ich gehe zum Zahnarzt. Ne? Das machst du ja nicht. Ne? Und bei den Unternehmen, auch bei den IT-Unternehmen, übrigens auch bei den Händlern, ist es auch so, die sind die Problemlöser. Also, und wenn dann der Kunde kein Problem hat, dann haben die da eben auch kein Geschäft. Ne? Und der Jobs, der hat nach meinem Dafürhalten etwas anderes gemacht. Er hat die Frage radikal anders gestellt. Er hat sich gar nicht die Frage gestellt, was sind die Probleme meiner Zielkunden, sondern wie kann ich das Leben der Menschen bereichern, verschönern, veredeln? Ja, wie? Und was dann herausgekommen ist, das sind eben diese Produkte, wo die Leute sagen, wow, das ist geil, ne, das will ich haben, einfach weil mein Leben dadurch
besser wird. Ja, aber so ganz stimmt das ja auch nicht, wenn du dir jetzt mal anschaust, das erste große Erfolgsprodukt von denen war ja der iPod, der nichts anderes ist als ein MP3-Spieler, wie jeder andere auch. Viele sagen sogar, er ist im Vergleich zu anderen MP3-Spielern, die es damals auf dem Markt gab oder auch noch gibt, gar nicht mal so gut. Und beide Produkte machen ja nichts anderes als Musik abzuspielen. Also dadurch hast du ja die direkte Vergleichbar. Was schafft denn da jetzt? Was hat denn da der Jobs geschaffen an
die Magie der Sache?
Was hat er denn bereichert?
Die Magie der Sache, Christian, ist, Jobs hat nie das Wort MP3-Player in den Mund genommen.
Hat er nicht, nein.
Sondern er hat gesagt, wir haben hier was ganz Tolles. Damit kannst du super cool Musik abspielen, wo du bist. Da gibt's schickeweise Kopfhörer dazu. Kinder, das müsst ihr haben.
Emotionen.
Ja. Und die Leute waren gern bereit dafür, fünfmal so viel zu zahlen wie für einen Standard-MP3-Player. Dass der noch schön zu bedienen war und so.
Ich glaube,
auch ein wichtiges
Detail. Ja, und der hatte auch den Content noch
dahinter. Und er hat funktioniert, der ist nicht abgestürzt.
Es ist ja auch, die ganze Apple-Sache ist doch keine rationale. Also zum Teil nur, sondern ist zum großen Teil halt eine hochemotionale Geschichte, die dahinter, die auch den Erfolg von Apple mit begründet hat. Also eben diese Emotionalität, die mit den Geräten verbunden ist. Ne? Also
Apple kann doch dann eigentlich nur ein Aufruf an auch viele, viele andere Hersteller sein, einfach mal sich auch ein Stück weit endlich in diese Richtung zu bewegen. Ne?
Ja.
Also da immer dann immer rumzujammern, dass man an seinen Produkten überhaupt nichts mehr verdient.
Das
wird doch dann ad absurdum geführt, wenn du auf der anderen Seite Hersteller vorweisen kannst, wo du sagst, es funktioniert doch. Du kannst mit so einem Produkt 50-60% Marge machen.
Ja.
Es geht. Du musst es nur richtig machen. Ja, und ich will ja jetzt nicht sagen, dass die von ihren 10% oder 2% Marge, was sie da haben, so einen riesen Sprung machen, nicht von heute auf morgen, aber mal ein Umdenken stattfindet, dass man genau von dem, was du sagst, Andreas, weggeht von diesem technischen, ständigen technischen Ansatz. Wenn ich mir diese ganzen Tablets anschaue, die da zur Zeit auf den Markt kommt, egal wo du hingehst, ich habe mir jetzt auf der Messe ein paar angeschaut, du wirst sofort zugedichtet mit technischen Aspekten. Diese Schnittstelle, Schnittstelle, die Auflösung und so weiter und so fort. Alles Dinge, die mich nicht interessieren. Ich nehme das Ding in die Hand, spiele kurz damit und sag, um Gottes Willen, das kannst du ja nicht bedienen, dieses Gerät.
Ja.
Furchtbar. Kleine Menüs, nicht grauenhaft, ruckelig, passt einfach alles nicht zusammen. So, und in die Richtung wird einfach in meinen Augen viel zu wenig nachgedacht. Und der Fehler ist, dass die Hersteller sich da so extrem abhängig gemacht haben von diesen ganzen OEM-Lieferern. Und immer dieses Zeug kaufen müssen, was dann hinten halt vom Fließband runterfällt. Welche Möglichkeiten haben sie denn?
Lasst uns doch mal einen Schritt zurückgehen in der Geschichte und gucken wir uns doch mal an. Es gibt ja in der PC-Industrie auch recht imposante Figuren, auch hier in Deutschland. Und zwar würde ich jetzt mal behaupten, der Anti-Jobs unserer Industrie ist Winfried Hoffmann. Damian, lach, du auch.
Ich auch.
Winfried Hoffmann. Winfried Hoffmann ist ja lang bei Commodore gewesen und dann hat dann ASI gemacht.
Genau.
Und ASI, das war dann die PC-Zeit und die PCs wurden da zusammengenagelt und dann stand der Hoffmann bei einer Veranstaltung auf der Bühne und hat gesagt, sag mal Leute, hier mit diesen ganzen PCs und Rechnern ist doch alles keine Magie. Wenn man die aufmacht, immer dasselbe drin. Und hat er Komponenten, Motherboard, CPU, Festplatte, Grafikkarte, zusammennageln, rums, fertig, raus. Und davon möglichst viel und zack. Mhm. Und damit ist der PC per se nichts Faszinierendes mehr. Das ist eine das ist eine blöde graue Kiste, komplett vergleichbar, egal was auf denen drauf ist. Und das haben dann, oder das spielen eigentlich alle in der ein oder anderen Version bis heute, das Lied. Mhm. Es haben verschiedene Firmen immer mal versucht auszubrechen. Mhm. Interessantes Beispiel war, ich meine, es wäre die ganz uralte Packard Bell gewesen. Die sind damals mit Rechnern gekommen. Die hatten sehr schöne Software-Suite drauf. Punkt Software, die drauf läuft. Die Software war so, die hatte einen Aufsatz auf Windows. Es sah aus wie ein ganz normaler Schreibtisch und war dann auch so zu bedienen. Und man hat die Programme interessant angeordnet gehabt. Es war vom Look and Feel was total anderes. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Dann sind die Notebook-Hersteller hergegangen. Sehr schönes Beispiel. Du hast schon einen schönen ThinkPad, Damian.
Sehr neuer übrigens. Ne?
Der neue Think. Ich habe noch gar keinen Lüfter gehört.
Ich auch nicht.
Nee,
Donnerwetter.
Der hat keinen.
Hat der?
Hat er
noch? Ich habe noch nicht reingeguckt.
Mach mal ein paar Webseiten mit Flash auf.
Mal schauen, ob sein
Flash lüftet. Dann stimmst du
wieder. Zum Beispiel ist dann IBM hergegangen und hat verschiedene Tools draufgepackt. Da gibt's so ein ganzes Toolset, mit dem man wirklich sehr schön arbeiten kann, extra für ThinkPad. Sagt mir vor Jahr und Tag, ein sehr frustrierter ThinkPad-Verkäufer, sagt, wir haben so tolle Tools auf diesen Maschinen und wenn wir die Maschinen dann an die Kunden liefern, die dann sowieso schon fies über Preis irgendwie ins Projekt gegangen sind, dann machen die Unternehmen als erstes was?
Platt.
Die machen das Ding platt, betanken es mit ihren Stand.
So, das war eine wunderbar schöne technische Panne. Plötzlich waren wir weggerissen, was daran lag, dass der Rekorder, der hier alles aufzeichnet und dann durchschleift, ausgegangen ist. Der hatte nämlich seine Stromversorgung irgendwie war nicht in Ordnung und dann lief der die ganze Zeit auf der Batterie oder auf Akku und war dann irgendwann leer und dann konnten wir uns nicht mehr hören. Draußen konnte man uns sicherlich noch weiter hören, aber wir starten jetzt neu. Jetzt sind wir gerade im Überlegen, wo wir stehen geblieben sind.
Wir waren mitten bei mir im Wort stehen geblieben. Richtig. Ich weiß bloß nicht mehr genau in welchem. Ich hatte gesagt.
Wir waren bei Asi jedenfalls. Wir waren bei der Entmystifizierung.
Richtig. Winfried Hoffmann ist der Anti-Jobs unserer Industrie.
Ja.
Also, und wir waren stehen geblieben. Wenn Notebooks ausgeliefert werden, dann
genau,
ist das völlig
platt
egal, welche super Tools da drauf sind und wie sinnvoll das alles ist. Die werden platt gemacht, die werden mit Images bespielt und rums raus damit.
Ja.
Und das ist ja was, was im Apple-Umfeld überhaupt nicht passiert, also in keiner einzigen Form. Im PC-Umfeld ist das bis jetzt immer so gewesen. Die Softwarebetankung mit speziellen Oberflächen, egal wie komfortabel, ist immer gescheitert. Auch Design-PCs sind immer gescheitert. Es gab von Escom, glaube ich, als allerersten schwarze PCs.
Mhm,
ja. Ein grandioser Fehlschlag. Es gab von tatsächlich Asi, Winfried Hoffmann, für ein Projekt, ich glaube bei der Post, schwarze Monitore. Ein gigantischer Fehlschlag. Als Asi dann verkauft war an Fujitsu, tauchten noch riesige Lagerbestände schwarzer Monitore auf, die auch dann abgeschrieben, kein Mensch mehr haben
lackiert wurde.
Sensationell billig. Wollte kein Mensch haben.
Ja.
Es gab Designer-PCs sehr früh bei Phobis, den Colani-PC.
Den Colani-PC, richtig.
Den
wollte alles Mögliche zumindest mal ausprobiert.
Es wurden viele Sachen ausprobiert. Es wollte nie jemand haben.
War das nicht sogar Escom, die mal so eine eigene Oberfläche auch für ihr Betrieb, für Windows entwickelt hatten.
Ja. Packard Bell war das.
Ja, und
Packard Bell kam
Escom oder Wobis war das auch, die hatten auch so ein Teil, wie so ein Panel, aber ist egal.
Es gab eine sehr interessante Oberflächenentwicklung von der Siemens. Wenn ich ein bisschen FSC überlege, fällt mir... Von der Siemens noch.
Ja?
Also das war
ja, dann gab's ja
wahrscheinlich Siemens Nixdorf oder früher. Das war eine eigene Oberfläche, die hatte so Aktenschränke als
Icons. Das war was man halt so bei Siemens braucht.
Was man halt so kennt. Und ich habe mir das mal angeschaut, es war sehr, sehr komfortabel. Es hat sich null durchgesetzt und es ist halt so gewesen, dass die PC-Geschichte gerade in Deutschland eine war, die immer sehr technisch getrieben worden ist, immer getrieben worden ist durch die Gemeinde, immer getrieben worden ist durch die schnellste aktuelle CPU. Intel hat das sehr stark unterstützt. Die sind dann los. Weltweit war
mal die mussten halt immer natürlich immer noch ihre neuen Produkte verkaufen. Ne? Und waren natürlich auch diejenigen, die das vorangetrieben haben.
Die waren überhaupt nicht an den Brands interessiert.
Nein,
denen war auch völlig
egal. Die wollten ihre CPUs verkaufen.
Richtig, denen war wurscht, wie schön ein PC aussieht.
Also der Einzige, den ich so im Moment im Markt sehe, der das wirklich mal so auch in der Richtung begreift, und die waren auch auf der EM Top zu sehen, mit echt schicken, total schicken Notebooks, ist Sony. Also die haben da ganz ausgefallene, wirklich sehr durchdachte Dinger dort stehen, ganz flache Flundern in tollen Farben, also ganz faszinierend und da habe ich auch den Eindruck, die machen das auch mehr über Emotionen. Die sind auch richtig teuer,
die Dinger. Sie versuchen es zumindest, wobei Sony im Notebook-Segment nie
nicht
wirklich
so erfolgreich
gewesen ist, nie. Interessant wäre es auch.
Aber so in Vorstandskreisen, ne, da, wenn es ein neues Notebook, ne, dann wird immer gesagt, ja, hol ich mir das neue Vario, ne?
Sehr schön. Aber es hat teuer. Und der andere, der es versucht, allerdings dann schon auf einer Low-Cost-Schiene oder relativ Low-Cost, ist mittlerweile wieder Packard Bell, Acer-Tochter, die auch mit sehr schicken Geräten auf dem Markt sind, wo ich mir die Desktops neulich mal angeschaut habe, die neuen, die sind richtig gut, die sind mit Liebe zum Detail gemacht. Ob sich das durchsetzt, aber es wird zumindest mehr Wert drauf gelegt. Mittlerweile kann man sowas schon mal bringen.
Also Design spielt immer eine größere Rolle. Richtig. Aber Christian, ich muss unbedingt noch eins loswerden.
Ja.
Bonmot meinetwegen oder wie immer ihr das nennen wollt. Wenn ich das jetzt nicht loswerde, dann
vergisst es.
Dann kriege ich Bauchschmerzen wegen Bellverhaltens oder so.
Oh mein Gott.
Du sagtest nämlich, Christian, Apple zeigt doch dass es geht, richtig an Hardware auch Marge zu machen und so weiter und so fort. Warum machen die anderen das nicht auch? Ja, Goethe hat gezeigt, dass man ein Riesenwerk in Reimform machen kann. Ja, das ist der Faust. Ne? Warum machen das nicht andere auch? Ich kann es euch sagen, weil es sauschwierig ist, ne? Und weil man dazu einfach, ich weiß nicht, irgendwie über besondere Fähigkeiten verfügen muss und vielleicht auch einen ganz lichten Moment mal haben muss. Und so, ich denke, ich glaube nicht, dass es andere Hersteller gibt oder zumindest nicht so schnell, die diesen Erfolg von Apple kopieren oder wiederholen können.
Nein, das glaube ich in keinem Bereich, nicht. Schon gar nicht eben im Tablet-Bereich, der jetzt so stark umkämpft ist. Und gehen wir vielleicht mal, oder schließen wir das Thema mal langsam ab. Weil
Moment, schließ das Thema noch nicht ab, Christian, weil da würde ich nämlich dann wieder zu Microsoft zurückgehen,
ja.
Wo du ja ursprünglich mit deinem Vergleich hergekommen bist. Wenn ich mir überlege, jetzt wieder Schritt in die Historie, Apple war ursprünglich mal sehr erfolgreich als eine sehr coole Company mit coolen Produkten, wurde dann nicht mehr erfolgreich, weil sie langweilig waren, mit langweiligen Produkten, das fand dann keiner mehr cool, haben dann diesen anderen Weg wieder eingeschlagen. Und jetzt, wenn man sich Microsoft anschaut, früher war Microsoft, so als ich mit PC gestartet bin, war es klar, ich werde natürlich ein Microsoft-DOS haben und kein DR-DOS. Ich werde natürlich dann Microsoft Office verwenden, ich werde natürlich Microsoft Word verwenden.
Nicht WordPerfect
und nicht Starwriter oder sonst was. Und das waren damals coole Produkte, das war Kult. Windows, die ersten Versionen, das war absolut kultig. Office, die ersten Versionen waren kultig. Und da sind die Leute davor gestanden und haben gedacht, so wie das heute bei Apple-Produkten ist, haben gesagt, boah, Microsoft, das ist ja richtig eine coole Geschichte. Microsoft hat sich irgendwann sehr viel stärker aus einer Desktop-Company in eine Business-Company entwickelt, ist dann auch in Netzwerkbetriebssysteme eingestiegen, in ERP etc. Und eins muss man sagen, Microsoft ist damit natürlich sehr viel größer geworden, sehr viel näher auch an die Großkunden gerutscht, hat dann ein ganz anderes Standing, völlig geschenkt. Microsoft ist damit allerdings deutlich langweiliger geworden. Und wenn ich mir dann anschaue in der Microsoft-Bilanz, das ist so dieser Bereich der einzelnen Business Divisions, den du eben nur so ganz am Rande gestreift hast.
Ja.
Wenn ich mir dann anschaue, wovon Microsoft Stand heute lebt, ist das nach wie vor Windows und Office. Und wenn ich mir dann mal anschaue, auch auf die Divisions runtergebrochen, die Microsoft Business Division, das ist die, wo Office drin ist, wo die ganzen ERP-Aktivitäten drin sind, mit einem Umsatz von 5,25 Milliarden Umsatz, Milliarden Dollar im Quartal und einem Gewinn von 3,16 Milliarden. Und dann mal genauer reinschau, spielt dieser ERP-Bereich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Das heißt, Microsoft lebt im Wesentlichen von Windows und Office. Dann spielt die Xbox für einen Umsatz eine Rolle, fürs Ergebnis nicht gar so einen großen. In Online verbrennen die Kohle ohne Ende. Gut, da haben sie jetzt gerade noch einen dazugenommen und eins draufgesetzt, da kommen wir gleich auch noch dazu. Aber letztendlich ist die Firma lebt noch von denselben Dingen wie damals, ist aber überhaupt nicht mehr cool. Microsoft ist gar nicht mehr cool, wird heute gesehen als eine riesen bürokratische Mühle. Ich habe das im Zug der Skype-Übernahme auch mal recherchiert. Die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, die Analysten, wenn dann die große Microsoft-Bürokratiemühle anspringt, dann bleibt da eh nichts Cooles mehr übrig. Das heißt, das ist, was sich deutlich geändert hat. Microsoft ist nicht mehr cool, nicht mehr schnell, nicht mehr emotional. Es geht heute keiner mehr hin und sagt, Microsoft, wow.
Nee, an Schnelligkeit haben die verloren. Also die haben in vielen Bereichen den Anschluss einfach verpasst. Dieses ganze Mobile-Geschäft haben die total versäumt. Es gab ja jetzt auch so ein paar Einschätzungen, was diese Windows Phones anbelangt, die mit dem Betriebssystem ausgeliefert werden, die Absatzzahlen sind eine Katastrophe. Also das kriegen die nach wie vor nicht richtig hin. Ja. Und man kann es alleine schon daran messen, dass jedes neues Windows Phone, was rauskommt von einem Hersteller, sei es LG oder irgendeinem anderen, Samsung, die kommen zu Preisen in der iPhone-Klasse raus, 6,99, 7,99, 5,99. Und du wartest 14 Tage und du kriegst die Dinge für 350 und weniger. Ja, also die haben eine Halbwertszeit von am Monat, dann sind die Preise absolut im Keller. Und das heißt, die Preise müssen runter, sonst kriegst du es gar nicht los.
Ja,
die müssen abverkauft werden. Mhm. Und das ist dann schon ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf. Ja, da hast du recht, Andreas. Sicherlich, da ist schon was dahinter. Aber ich fand deinen Vergleich mit Faust so im Nachhinein fand ich gar nicht schlecht.
Danke.
Obwohl, wenn ich versuche, den Faust zu lesen, gerade Teil 2.
Du, ich habe den auswendig gelernt.
Das habe ich befürchtet. Abgründe tun sich auf.
Ich bin der Geist, der stets verneint.
Mann, ey, mit wem podcast ich hier? Hauptmann der Reserve Meier. Faust auswendig lernen, das Sicking.
In beiden Fällen lang, lang ist es her.
Ja, Wahnsinn. So, aber schließen wir das Thema, können okay. wir glaube ich abschließen jetzt. Mhm. Ne?
Ja.
Zwei Sachen, die wir vielleicht jetzt noch kurz mit reinschieben. Es gibt eine Studie, die jetzt herausgekommen ist, die mich zumindest nochmal in dem Thema bestärkt, was ich auch bei Channelcast.de im Blog geschrieben hatte, dass ich die Tablets eher als ein Transistorradio ansehe, also quasi die Verlängerung, die transportable Verlängerung eines mhm. normalen PCs oder eines Notebooks.
Das fand ich einen sehr gelungenen Vergleich übrigens.
Dankeschön. Mhm. Es gibt jetzt auch eine Studie von der NPD Group, die eben auch genau dieses herausgefunden hat. Es gibt keinerlei Verdrängung von PCs durch das iPad.
Das habe ich mir auch ausgedruckt. Das fand ich total interessant. Das habt ihr ja heute veröffentlicht.
Ja, und es ist eigentlich auch so die Einschätzung gewesen oder die Meinung gewesen, die ich da schon jetzt auch vertreten habe. Das wird jetzt einfach auch nochmal untermauert von dieser Studie. Auch ziemlich klar. Die haben auch danach mal gefragt, das ist eine andere Studie von Business Insider, was denn die Leute mit ihren Tablets eigentlich so machen, für was sie die nutzen. Mhm. Und da ist ganz vorne ist das Thema Webbrowsing, mhm. also dass man eben auf der Couch sitzt und im Netz surft, E-Mail, Twitter, Facebook, die sozialen Dinger bedient, Video anschauen, Spiele spielen.
Mhm.
Ende.
Also Entertainment.
Konsumieren.
Mhm, genau.
Nicht das, produzieren.
Das ist fand ich sehr interessant. Übrigens, ich habe mir das auch ausgedruckt mhm. hier. Eine Bemerkung noch dazu am Rande. Ihr hattet mitbekommen, dass Logitech ja ein schwaches Quartal hingelegt hatte und daraufhin Prognosen fürs Gesamtgeschäftsjahr revidieren musste, nach unten korrigieren musste und dass das alles sehr überraschend gekommen ist, weil sie ja vorher im Januar noch gesagt hatten, dass es ganz gut auslaufen wird. Und da war halt dann natürlich halt eben auch die Frage, wie konnte das passieren? Und ein geschätzter Kollege von der Financial Times Deutschland, der hat dann geschrieben, Logitech hat mal wieder einen Trend verpennt.
Ja.
Und zwar den Trend zu den Tablet-PCs.
Die das ganze Zubehör, iPad, iPhone.
Moment, Christian. Ja. Die halt die PCs verdrängen. Keiner will mehr PCs kaufen und deshalb braucht keiner mehr die Zubehörprodukte von Logitech. Und ich habe gesagt, das ist ein völliger Quatsch.
Ja.
Ne? Also erstens ist es so, dass der PC-Markt, gut, derzeit hat er eine Schwäche. Im letzten Jahr hat er aber noch sehr gut funktioniert, zum großen Teil jedenfalls. Ja. Dell, Lenovo haben hervorragende Geschäfte im letzten Jahr gemacht. Acer hat natürlich geschwächelt aufgrund des schwachen Konsumermarktes. Also das ist nicht korrekt. Und zum Zweiten lässt sich halt eben auch sehr gut vorstellen, dass man Logitech-Produkte auch für Pad-Computer benutzen kann. Warum nicht? Zumal der Logitech CEO, Quintlen heißt er, glaube ich, der hatte ja gesagt, woran es gelegen hat. Und zwar haben die hier in EMEA, im EMEA-Bereich, im Channel-Bereich irgendwie einen kapitalen Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Fehler es war. Auf jeden Fall, er muss sehr, sehr, sehr massiv gewesen sein, der dazu geführt hat, dass die Vertriebspartner in Europa und im EMEA-Bereich halt eben Wettbewerbsprodukte eher vertrieben haben. Ich denke mal, es hatte was mit dem Pricing zu tun. Die hatte auch personelle Konsequenzen. Und dass es nicht in erster Linie daran lag, dass der PC nicht mehr da ist. Ne? Und deshalb fand ich jetzt halt eben diese Studie von der NPD-Gruppe, die ich jetzt eigentlich gar nicht so kannte bislang, die fand ich aber total interessant, muss ich sagen.
Ja, die NPD-Gruppe macht etliche Studien in dem Bereich. Bin immer ganz interessant.
Also das nur diese kurze Randbemerkung zu Logitech.
Ja, das ist sehr bemerkenswert. Ich finde im Übrigen eben auch, dass sie dieses Zubehörgeschäft rund um diese dieses Ökosystem auch verschlafen haben. Also da haben andere Hersteller wie Belkin und sonstige Zubehör sind da wesentlich aktiver und haben das wesentlich mehr aufgegriffen.
Ja. Ja. Was gibt's denn da für Zubehör? Ich denke immer nur, weil man, ich frage mich, was gibt's da für Zubehör? Ich meine, das macht alles mit den Fingern. Ich könnte mir nur irgendwie so an so einem Tuch, könnte ich mir vorstellen, oder irgendwie, was Taschen. Man so braucht für ein Fenster, zum Fensterputzen, diese, und dann im Miniatur.
Taschen, Ständer,
ja. Es gibt sehr viel so Boxen,
Audio-Kram.
Ist also, wahnsinnig stark. Aha. Ich habe gestern im Interview gehabt, Wacom. Die haben einen Stift fürs iPad rausgegeben mit extra Applikationen dran,
okay.
Weil die dann sagen, mit dem Finger kann man zwar alles mögliche
machen, aber richtig fein zeichnen.
Aber versuch mal mit dem Finger zu zeichnen oder zu malen oder was.
Mhm.
Das ist gar nicht mal so einfach.
Ja. Übrigens, der Spiegel hatte jetzt gerade eine schöne Geschichte über iPad für die ganz kleinen Kiddies. Da gibt es also offensichtlich auch tolle Programme für diese, für die Gattung, nicht nur für Apple. Und die Überschrift war Patchpad. Patchpad. Meine Frau meinte, wir müssen das sofort für unsere Tochter holen.
Es gibt ein sehr interessantes Video von der Tochter eines amerikanischen Journalisten, glaube ich, ist das, die 2 ist und die mit dem iPad umgeht, als wäre die groß.
Tatsächlich.
Auf Anhieb.
Mhm.
Also es ist schon.
Das ist irre.
Ist schon wirklich. Übrigens sehr interessant. Es gibt rund um Apple Produkte. Sehr, sehr interessantes Zubehör, auch eine ganze Menge, verschiedenste Produkte. Und das sind alles relativ junge Hersteller, die man so überhaupt nicht kennt. Mhm. Also Logitech ist jetzt groß gesetzt, überall drin.
Ja.
Und da gibt's ganz coole Marken.
Richtig, und da hat sich neben diesem klassischen IT-Channel oder PC-Channel ein ganz eigener Channel gebildet. Es gibt Großhändler, die sich nur auf diese Zubehöre spezialisieren, die da sehr, sehr interessante Margen realisieren.
Mhm.
Aber das ist wirklich sehr interessant.
Die Taschen sind ja richtig teuer. Also ja. 50, 60 Euro ist ja nichts.
Tatsächlich.
Es gibt Taschen, die kosten 100 Euro um aufwärts.
Ich hab neulich die neue Kollektion, muss man ja schon sagen, von Book gesehen. Book ist eine kalifornische Firma, die machen auch so iPad-Taschen, neuerdings auch Fototaschen. Wirklich sehr funktional, sehr schick und die legen dann auch Wert auf Design.
Mhm.
Der das macht, ist ein Deutscher, der kommt aus Ostfriesland, der ist gelernter Produktdesigner und der geht da halt von der Designgeschichte ran. Der sagt nicht, wir wollen jetzt hier Taschen für Notebooks, sondern wir wollen hier schicke Produkte designen und wir wollen hier was Tolles machen. Da ist der Angang auch ein ganz anderer. Also wenn du dem dann sagst, wie viele Händler hast du in Deutschland, wie 100, du könntest auch 10.000 haben, sag ich, was will ich mit 10.000 Händlern? Ich lege auf ganz andere Dinge Wert. Mhm. Also die sind da auch ganz anders unterwegs. Sehr, sehr interessant.
Mhm.
Vielleicht noch eine abschließende Meldung zum Tablet-Markt, bevor wir dann mal uns wieder einen anderen Bereich vorwagen. Amazon wird 2011 ebenfalls in den Tablet-Markt einsteigen. So zumindest die DigiTimes, die ja in der Regel relativ gut informiert sind. Auftragsfertiger soll Quanta sein, die derzeit das Playbook von RIM produzieren. Und die Sony-Tablets, die jetzt dann kommen werden, S1 und S2 heißen die, glaube ich. Und da ist also zu erwarten, dass die 2011 auch noch in diesen Markt einsteigen. Finde ich sehr interessant, dass da mal jemand aus der Richtung kommt. Mein Amazon hat es gemacht mit Kindle, mit dem E-Book-Reader.
Ja.
Da sind sie in Europa und in Amerika doch relativ erfolgreich unterwegs, anderen Ländern nicht. Also denen ist da durchaus auch zuzutrauen, dass sie da auch in dem Markt noch ein Wörtchen mitsprechen
können. Habt ihr so einen Kindle-Reader mal ausprobiert?
Nein, ich habe bisher auch noch nicht die Möglichkeit.
Ich war neulich kurz davor, mir einen zu bestellen. Ja. Hab's dann aber doch nicht gemacht. Ich kenne auch niemanden, der einen hat. Ich würde mir das gerne mal anschauen.
Ja.
Ich würde es auch gerne mal anschauen, bevor ich es dann wirklich mal bestelle.
Ja.
Also würde mich schon sehr interessieren.
Ja.
Auch diese Publishing-Möglichkeiten, die es da gibt,
für
Autoren sind ja durchaus interessant.
Ja. Nee, ich habe leider auch noch keinen in der Hand gehabt. Also.
Aufgrund des Fernabsatzgesetzes kannst du den ja innerhalb von 14 Tagen, glaube ich, wieder zurückschicken.
Das würde aber voraussetzen, dass ich es auch schaffe, den in den 14 Tagen
das
mal in die Hand zu nehmen
und
da auch mal ein Buch drauf zu lesen.
Das würde sehr gut geplant sein.
Also ich müsste mir halt entsprechend erst das Buch raussuchen und das dann gezielt bestellen.
Ja, genau.
Also noch zwei Hintergrundinformationen vielleicht in aller Kürze. Das Auftragsvolumen an Quanta von Amazon geht über 2,36 Milliarden Euro und in Spitzenzeiten sollen also zwischen 700 und 800.000 Amazon-Tablets pro Monat vom Band fallen. Da haben sie sich
das ja schon mächtig
einiges vorgenommen. Sehr optimistisch. Sehe ich ganz genauso. So, das nächste Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte, oder was, auf das wir mal zu sprechen kommen sollten, weil das schiebt man nämlich schon seit der Episode 1 vor uns her. Aber jetzt machen wir da mal, jetzt wollen wir da tatsächlich mal ein bisschen drüber sprechen, da kennt sich der Andreas insbesondere sehr gut aus. Konsolidierung in der Festplattenbranche.
Konsolidierung in der Festplattenbranche. Uns ist ja Gott sei Dank,
kann ich mich zurücklehnen.
Uns ist ja Gott sei Dank noch ein zweiter Merger unterwegs passiert.
Ist noch ein zweiter Merger.
Weil der erste Merger wäre jetzt zu lang weg.
Genau. So, und bevor wir da ein bisschen einsteigen in das Thema, möchte ich doch den Zuhörern, die diesen Markt nicht so die ganze Zeit auf dem Radar haben und verfolgen, mal einen kurzen historischen Abriss geben, was da so in der letzten Zeit passiert ist. Also, was die Marktanteile anbelangt, so sehen jetzt die weltweiten Verhältnisse so aus nach der Übernahme von Samsung durch Seagate und Hitachi durch Western Digital. Geschichtlich, also chronologisch andersrum passiert jetzt natürlich, aber das sind die beiden Konsolidierungsprozesse, die es da jetzt gegeben hat. Wird Toshiba noch übrig bleiben mit einem Marktanteil von etwa 10% und dann die restlichen Prozent, also 40%. Etwa 50% wird dann Western Digital haben und die restlichen 40% Seagate. Was ist alles passiert? Es ist Folgendes passiert. Toshiba, die haben 2010 die Festplattensparte von Fujitsu übernommen gehabt. So. Und Western Digital übernimmt jetzt wiederum diese Hitachi, wo also die Fujitsu quasi mit drin war.
Na? Nee, die Hitachi ist die ehemalige Festplattensparte von IBM.
Da kommen die ganz ursprünglich her, richtig.
IBM, Hitachi.
Ja. IBM, Hitachi, genau. Also die haben 2003 haben die damals das IBM-Business übernommen. Genau, das hartes Business von der IBM übernommen. So. Und auf der anderen Seite haben wir eben Seagate zusammen jetzt mit Samsung. Und Seagate hatte 2003 Maxtor damals gekauft.
Richtig.
Und Maxtor wiederum hat damals 2000 Quantum übernommen. Vielleicht Marken, die der ein oder andere noch kennt. Mhm. So, und damit verbleibt eigentlich nur noch ein Unternehmen, das ich nie so richtig auf dem Radar hatte, das ist Excelstore. Das hätte ursprünglich jetzt mal von iOmega übernommen werden sollen, das war angekündigt, ist dann aber nach der Übernahme von iOmega doch eben C geplatzt. Da hatten sie dann kein Interesse mehr dran. Excelstore wiederum hat 2001 den Hersteller Conner übernommen. Den kennt vielleicht der ein oder andere auch noch vom Namen her.
So. Na, Conner wurde doch übernommen von Seagate. Conner wurde übernommen für $1 Milliarde von Seagate. Ich weiß nicht mehr das Jahr. Ich weiß aber, dass ich darüber geschrieben habe.
Okay. Also ich hatte damals.
Das hatte zu diversen Verwicklungen im deutschen Markt geführt.
Okay.
Weil Conner sehr stark überdistribuiert war und Seagate eine sehr gesettelte Distribution hatte.
Also wenn es falsch ist, was ich gesagt habe, ich behaupte, Excelstore hat 2001 Conner geschluckt. Keine Ahnung, wer jetzt gerade richtig liegt. Wir können es jetzt entweder direkt mal kontrollieren oder schickt uns irgendeinen Kommentar und stellt das
also
mal.
Also ich gucke das jetzt mal nach.
Richtig, wer da was gemacht hat. Ja, Andreas, für dich so, der du schon ziemlich die Festplattenbranche.
Schon seit vielen Jahren.
Also du kennst die Festplattenbranche richtig gut und du kennst Conrad Elektronik richtig gut. Das wissen wir auf alle Fälle. Aber war das für dich überraschend? Also wie schätzt du das ein, diesen Markt?
Also sagen wir mal so, der Konsolidierungsprozess in der Festplattenindustrie ist ja so weit fortgeschritten wie in kaum einer anderen Industrie.
Ja.
Im IT-Umfeld?
Dass da im Prinzip nur noch zwei große Anbieter übrig bleiben.
Toshiba macht nur 2,5 Zoll. Es sind zwei sehr große. Die Toshiba ist hauptsächlich im Industriesegment unterwegs, also in Embedded-Applikationen. Im Channel spielen die eher weniger eine Rolle. Die haben ja dann Fujitsu damals geschluckt. Fujitsu war eher im Channel stärker. Mhm. Und es sind noch übrig geblieben zwei amerikanische Hersteller der ersten Stunde. Seagate, die haben es dann irgendwann mal erfunden gehabt. Die Festplatte erfunden von IBM, aber Seagate ist das erste interessante Festplatten-Spin-Off, die daraus hervorgegangen sind. Der Sugar, der Seagate gegründet hat, war eigentlich in dem Team, was die Festplatte erfunden hat, derselbe ist der Erfinder der Diskette. Jetzt wird es zu historisch.
3,5 Zoll oder 5,25?
Nein, ich glaube, die waren damals 8 Zoll. Also die waren schon so Lappen-ähnlich. Und auch Western Digital ist ein Hersteller der ersten Stunde. Was sehr interessant ist, die starke Position von Seagate war über all die Jahre eigentlich niemals in Frage gestanden. Es galt eigentlich immer Western Digital als der Übernahmekandidat. Mhm. So Western Digital sind eigentlich die kleine Firma. Die haben dann mal versucht zu diversifizieren Richtung Grafikkarten. Ist gescheitert. Dann haben sie mal versucht zu diversifizieren Richtung Batterietechnik. Ist auch gescheitert.
Western Digital, ehrlich?
Tatsächlich, ja.
Habe ich nie mitbekommen.
Doch, das ist damals so gewesen. Das muss 86, 87, sowas. Nein, 97. 96, 97 sowas gewesen sein, der das Grafikkartengeschäft eingestellt. Damals hatte ich ein Interview gemacht mit Chuck Hagerty, das war der damalige CEO. Und er sagt, Grafikkarten, alles totaler Quatsch, aber er hat was Neues und zog dann so ein paar Batterien aus der Hand. Und meinte, also das ist so das kommende Ding.
Das ist das große Geschäft jetzt.
Wo er mit Sicherheit jetzt recht hätte. Damals war das halt irgendwie völlig jenseits. Und es wurde Western Digital ab da immer als Übernahmekandidat gehandelt. Und eine der sehr starken Gerüchte war, IBM wird das übernehmen. Mhm. Und dann war es schon interessant zu sehen, dass die Übernahme dann eigentlich andersrum gelaufen ist, wenn auch Jahre später. Mhm. Das ist ganz interessant. Interessant ist auch, dass kein großer, außer Toshiba, aber nicht in einer dominanten Position, kein großer Mischkonzern mehr im Spiel ist, sondern tatsächlich auf Festplatten spezialisierte Hersteller. Mhm.
Die also nichts anderes machen.
Die nichts anderes machen, die mittlerweile dann auch dazu übergehen, SSD zu machen, aber die in Wirklichkeit immer fokussiert sind aufs Festplattengeschäft.
Ja, und den NAS-Bereich natürlich auch reingehen.
Und es waren ja sehr viele Großkonzerne, auch mit sehr viel Geld drin. Wenn man sich überlegt, einer der Anfänge der Konsolidierung war die Firma Maxtor, die sich viel zu früh spezialisiert hatte, übrigens auf Miniaturisierung auf PCMCIA-Festplatten. Die haben in den Anfang der 90er gedacht, PCMCIA-Festplatten wird's. Die haben das dann irgendwann nur noch gemacht und sind dann übernommen worden von Hyundai, die das Geschäft dann auch weiterverkauft haben. Und dann ist es bei Seagate irgendwann gelandet. Das heißt, es war schon mal ein großer Koreaner im Geschäft, der dann wieder raus ist. Samsung hat das Festplattengeschäft selber aufgebaut, ist dann auch wieder raus. Und diese Konstellation ist recht interessant.
Ja, ich habe heute früh die Gelegenheit noch genutzt, mich noch in der Distribution umzuhören. Ich habe ein kurzes Interview gemacht mit Oliver Kau von Siebert und Kau, einem der großen Festplattendistributoren, und das würde ich ganz gerne jetzt noch kurz einspielen.
Ach, das ist interessant. Es kommen
so 3-4 Fragen, die ich an ihn gestellt habe, oder 5 Fragen sind es vielleicht sogar. Das sollten wir uns vielleicht mal kurz anhören, und vielleicht ergibt sich da noch das eine oder andere draus. Ich spiele es mal an.
Hallo, Herr Kau.
Hallo, Herr Kau, ich grüße Sie, Christian Mayer am Apparat.
Okay, jetzt haben Sie wirklich ein bisschen schlechtere Qualität, aber ist okay.
Ich habe eine schlechtere Qualität?
Ja, immer ein bisschen deutlicher, ein bisschen klarer, aber ich kann Sie ohne Probleme verstehen.
Na, dann ist wunderbar. Also Sie kommen auch wunderbar rüber, das passt. Herr Kau, ich wollte mich kurz mit Ihnen über den Festplattenmarkt ein bisschen unterhalten. Siebert und Kau ist ja eine der großen Festplattendistributoren in Deutschland. Sie haben ja sozusagen auch alles im Portfolio, was Rang und Namen hat. Jetzt hat sich ja da mittlerweile doch einiges getan. Hitachi wurde durch Western Digital übernommen und Samsung übergibt sein Festplattengeschäft sozusagen an Seagate. War denn das für Sie insgesamt absehbar oder doch eher überraschend?
Ich fand das eigentlich sehr überraschend. Also mit Hitachi hat man natürlich seit Jahren immer gesagt, dass sie nicht wirtschaftlich arbeiten, aber irgendwie ist am Ende doch nichts passiert. Verdammt, mir ist es eigentlich auch immer gesagt worden, aber ich fand es sehr überraschend. Also ich glaube auch, dass die Mitarbeiter und auch Samsung selber bis hoch in die Konzernspitze das auch nicht wussten.
Ah, okay.
Also sehr überraschend.
Und wie ist denn Ihre Einschätzung, wie wirkt sich denn diese Konsolidierung auf die Distribution aus? Also oder mal andersrum gefragt, wird das Geschäft für Sie sozusagen einfacher, weil man sagt, gut, jetzt hat man im Endeffekt nur noch ja eigentlich 3 Hersteller, die dort namentlich im Festplattenmarkt tätig sind, also einmal eben Seagate, Western Digital und Toshiba dann mit einem geringeren Anteil natürlich. Oder aber sagen Sie, es wird insgesamt schwieriger werden, weil da natürlich die Abhängigkeiten auch noch größer werden und man nicht mehr die die Freiheit sozusagen auch hat oder die Gestaltungsmöglichkeiten hat, wenn man doch mehrere Anbieter hat?
Also ich denke einfach, dass es eher schwieriger werden wird. Ich bin immer ein großer Freund von Wettbewerb.
Ja.
Und ich denke, das wird schwieriger. Was man muss natürlich auch sagen, Seagate ist kein Hersteller, der einen großen Distributionsmarkt abdeckt. Die haben keinen guten Channel. Die sind ganz klar OEM-Lieferant. Wenn ein großer OEM-Kunde kauft, dann bekommt die Distribution erstmal keine Ware. WD ist ein bisschen besser da oder hat sich auch durch, also der Max ist weggefallen, jetzt wollten die eigentlich in den Markt rein, haben sich auch ganz klar die Marktanteile geholt von Maxdor, und Seagate eigentlich auch wenig gegenhalten konnte. Mhm. Aber WD ist eben auch vertraglich wahrscheinlich mit ihren großen Kunden so gebunden, dass sie dann einfach den Channel, sprich Distribution, dann einfach austrocknen lassen. Und das sehe ich einfach als Problem. Und da war so ein Samsung eigentlich immer sehr nett und hat dann eben noch Ware geliefert. Und ich sag mal, mit zwei Herstellern kann man da nicht viel machen. Toshiba ist einfach zu klein und das Portfolio ist einfach nur auf 2,5 Zoll begrenzt.
Ja.
Wir haben auch den Toshiba Direktvertrag. Das ist auch, die sind wirklich sehr angenehm als Vertragspartner.
Ja.
Aber sie werden da nicht unendlich gegenhalten können. Ich meine, das ist ganz klar, dass die Preise steigen werden. Was man eben sagt, dass die Hersteller nie wirklich Geld verdient haben, ist am Ende die letzten paar Jahre. Und die müssen natürlich gucken, dass sie in die Gewinnzone reinkommen, also mit ganzen Investitionen. Also ich denke, das wird für uns, wir werden es, denke ich, hinbekommen, weil wir beiden eigentlich sehr gute Beziehungen haben. Ich denke mal, werden wir sehen, ob wir dann wirklich wollen, dass wir einen Direktvertrag bekommen. Es ist nicht so einfach, einfach vom Administrativen sowas zu handeln mit so einem Siegel und einem besseren Digital Presence so Player wie Toshiba oder Samsung einfach hart zu handeln.
Ja.
Aber wird man dann wirklich sehen, wie sich der Markt entwickelt. WD bietet da einfach schon mehr Möglichkeiten als Seagate. Aber Seagate muss sich jetzt irgendwann mal umstellen, weil sonst wird Western Digital irgendwann mal 60% Marktanteil in Deutschland haben.
Ja, das...
Europaweit mag das anders aussehen, aber für Deutschland sind das schon so ungefähr die Zahlen, die die auch anstreben.
Mhm. Da haben Sie, da schätze ich eh nicht ein, das ist richtig. Wenn ich mir das anschaue, diese Konsolidierung, es deutet ja schon ein bisschen darauf hin, dass die Hersteller offensichtlich mit diesen Produkten kein Geld verdient haben oder zu wenig Geld damit verdient haben. Rechnet sich denn der Vertrieb, also die Distribution von Festplatten überhaupt?
Ja, für uns war das immer, oder wir sind eben der Storage-lastig, also für uns ist auf jeden Fall ein gutes Umsatzprodukt, aber auch ein gutes Margenprodukt. Ja, da gibt es eigentlich noch so die Regel, wer sehr viel kauft. Und wir haben letztes Jahr 3 Millionen Wertwerbs gemacht. Mhm. Wir sind ja, denke ich, sind der Top 2, Top 3 in Deutschland. Kann man damit auch schon Geld verdienen. Wenn man da ein gutes Händchen hat, wenn auch mal ein Trend nach oben geht, hat man mit Festplatten, ne, es macht Spaß, es ist auch gut und es ist einfach eine ungebrochene Nachfrage bei Storage.
Ja.
Was andere Produkte, denke ich, eher einen fallenden Trend haben, ist Storage eigentlich immer noch steigend. Für beide Bereiche, wie extern und intern.
Dann wollte ich von Ihnen noch wissen, wie schätzen Sie denn insgesamt die Absatzentwicklung beim bei Festplatten ein? Also wir haben ja zum einen welche, die sagen, naja, es geht halt auch immer mehr in die Cloud rein und die Anwender brauchen eigentlich gar nicht solche Festplatten mit Riesenkapazitäten. Wie sehen Sie das Thema denn?
Also ich sehe das, Cloud ist ein Riesenthema, aber auch immer drüber geschrieben, aber ich persönlich... Und ich kenne auch alle meine Freunde und auch, ich glaube nicht, dass ein Mittelständler irgendwo seine Firmendaten in irgendeine Cloud reingeben kann. Ich glaube da einfach nicht dran, weil ich denke, das sind die sensiblen Daten, die gibt man einfach nicht in Dritten. Und man muss einfach mal sagen, wenn das Internet weg ist, und wir hatten zum Beispiel jetzt vorgestern irgendwie Frankfurt ist ein Knotenpunkt wieder von der Telekom irgendwie kaputt und Backbone da kaputt gegangen. Da waren wir eben über unsere Telekom-Leitung 2 Stunden oder 3 Stunden offline und konnten über NetCologne unsere Daten holen. Dann haben wir echt ein Problem. Ich meine, wir hatten schon als Mittelständler so ein redundantes System wie eine größere Firma. Das haben die einfach nicht. Und ich glaube einfach, wenn ein Arzt seine ganzen Daten da in die Cloud reingibt, dann könnte der seine Karteikarten nicht mehr aufmachen, wenn Internet mal nicht da ist.
Und ja.
Die DSL-Anbieter, die verdienen natürlich ja auch kein Geld. Also die haben ja keine Reaktionszeiten, dass man da sagt, hier in einer halben Stunde ist die Leitung wieder da. Das kann ja dann nochmal einen Tag oder ein Bagger oder baggert einfach ein Kabel durch. Ganz trivial. Ich glaube einfach, dass der Markt weiter wachsen wird. Und ich glaube auch, dass die Bilder werden immer größer mit großen Megapixeln. HD ARD-Content kommt jetzt, wird auch mit Sicherheit aufgenommen. Gerade in Deutschland sammeln die Leute ja sehr gerne.
Stimmt.
Ich glaube, das steht ja auch, die Nachfrage ist ungebrochen. Also ich finde, First Deutsch ist einfach der, immer noch ein treibendes Produkt in der Branche.
Also auch das Festplattengeschäft wächst sozusagen noch in Marien.
Immer weiter, jedes Jahr stetige Steigerung und unsere Mitbewerber sagen mir das gleich und die Hersteller ja auch.
Mhm.
Man hat eben, jetzt kommt noch der große NAS-Markt dazu, man hat seine zwei externen Festplatten, gibt ja viele, die auch ihre internen, wie auch externe sogar heute umbauen. Ich glaube, da ist ein wirklich großer Upgrade-Markt und auch ein großer Bedarf da, weil es auch immer wieder neu sortiert wird. Und das Gefühl, dass man auch mal ein Backup machen muss, das wächst ja erst gerade. Sie und ich machen das sicherlich schon seit Jahren, aber der normale User macht das ja eigentlich nicht.
Mhm.
Und jetzt, wo sie auch die externen Lösungen so günstig geworden sind oder auch NAS, oder vor allem jetzt auch, wo fast jeder Samsung oder LG-Fernseher eine IP, also eine Schnittstelle drin hat, wo man auch wirklich NAS anschließen kann, denke ich, wird der Bedarf dann nochmal steigen. Es wird einfach irgendein Tatort aufgenommen, den man eigentlich ja gar nicht mehr guckt dann, aber es wird einfach gesammelt und ich glaube nicht, dass das einer in der Cloud, die DSL-Leitung schafft es ja auch gar nicht.
Ja.
Wenn man denn den HD-Content irgendwo abspeichern. Also wenigstens Großstädte haben wirklich gute Netze und in den Mittelzentren sind keine schnellen DSL-Leitungen. Also nicht so, dass es für HD-Content ausreichend ist.
Dann gibt es ja noch einen zweiten Themenbereich, der dort ein bisschen mit reinspielt, über den auch relativ viel zu hören ist. Das ist SSD, das man auch als kommende Storage-Technologie auffassen kann, die auch viele Vorteile bietet, weil sie eben nicht rotiert, weil es schnell ist, aber auch etliche Nachteile bietet, dass die Lebensdauer natürlich endlich ist und zum anderen die Produkte natürlich auch verglichen noch relativ teuer sind. Wie schätzen Sie dort die Situation derzeit ein?
Also momentan, wir haben jetzt mal analysiert, war ich erschrocken über die große Zahl. Ja, wir haben 700% Wachstum auf SSD die ersten 5 Monate gehabt, zum Vergleich vom letztes Jahr. Es explodiert. Es ist auch eigentlich nur die 64 GB Festplatte und die 128.
Ja.
Das sind die beiden Platten, die jetzt einfach gefragt werden. Kommt richtig schnell und kommt eigentlich viel schneller, als ich es erwartet habe. Wenn man so diese Blu-ray-Brenner-Geschichte, die eigentlich immer seit Jahren am Rumdümpeln ist, wo es vom Weihnachtsgeschäft mal wirklich gute Verkaufszahlen da waren, aber SSD explodiert.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Haben Sie denn einen Einblick dahingehend, wer sich solche SSDs kauft, was das für Kundschaft ist?
Nee, kann ich echt nicht so sagen, weil ich nicht, also da ja nicht so direkt ist, verbunden sind. Aber ich denke, der Preispunkt ist einfach jetzt gefunden, dass man sowas für 99 Euro anbieten kann. Und ich denke, 64 GB für 99 ist, also 99 ist einfach ein Preispunkt im Markt. Und ich denke, das ist über einen Preispunkt generiert worden.
Das
ich
stimmt.
denke, dass viele Notebooks, die als Festplatte benutzt werden, wo die Betriebssysteme drauflaufen.
Ja.
Und dadurch einfach ein Performance, erhofft noch, dass eine Steigerung entsteht.
Letzte Frage, Herr Kau, wo ich Sie auch nochmal fragen wollte. Man liest natürlich und hört relativ viel zum Thema Japan und Produktionsausfälle und Allokationen, die bevorstehen oder auch nicht, wie auch immer. Wie sind da Ihre Einschätzungen derzeit oder welche Informationen haben Sie derzeit auch von den Herstellern?
Also konkret bei 3,5 Zoll eigentlich kein Problem. 2,5 Zoll ist definitiv Produktionsengpässe da bei allen Herstellern. Also Toshiba liefert eigentlich oder nimmt Bestellungen noch bis oder für Juli an, also 2 Monate. Deshalb die Gipfel kann gar nichts liefern. Prinzipiell jetzt schon im Januar gut vorgekartet hat, bekommt schon Ware, aber meistens nur noch die Hälfte, ein Drittel der wirklich bestellten Ware oder vorgekarteten Ware. 2,5 Zoll ist knapp. Also kann man schon sagen, merkt man auch, dass die Preise da sind, auch die einzigen Platten, wo die Preise am Steigen sind.
Betrifft dann also hauptsächlich auch das Notebook-Geschäft?
Ja.
Gut, Notebooks sind im Moment eh sehr viele im Markt unterwegs. Also ja, die Distributoren sagen, da sind die Lager auch noch ziemlich voll, ne?
Ja, das ist wahr. Also Notebooks sind eben jetzt überperformt. Und also ich bin froh, dass wir nicht so stark im Notebook-Geschäft tätig sind, weil ich glaube, da kann man nicht die Finger mal zucken.
Ja.
Aber bei 2,5 Zoll extern sieht man auch den ganz klaren Trend. Es geht auf 2,5 Zoll extern. Zahl von 3,5 Zoll geht runter und 2,5 Zoll geht hoch. Liegt natürlich auch an der Kapazität, dass man eben 1 Terabyte 2,5 Zoll jetzt auch günstig anbietet.
Das stimmt, ja. Ja, prima, Herr Kau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und die tollen Informationen. Und wünsche Ihnen dann noch einen erfolgreichen Tag. Alles klar, danke. Tschüss.
So, das waren unsere Informationen, beziehungsweise das kurze Interview mit Oliver Kau. Magst du da noch was ergänzen dazu?
Also wir müssten jetzt eigentlich von Festplattengeschäft locker übergehen zum Notebookgeschäft.
Weil er es noch am Ende angesprochen
hat. Weil er das Stichwort so schön eingekippt hat. Aber er hat schon recht. Der Trend 2,5 Zoll auch extern ist definitiv einer. Was beim Festplattengeschäft übrigens sehr interessant ist zu beobachten. Festplatten kommen ja ins Spiel ursprünglich als strategische Komponente für Rechner. Und das Geschäft hat sich in der Zwischenzeit in zwei recht interessante Richtungen entwickelt. Das eine ist dieses Embedded-Geschäft, in dem die Toshiba sehr stark unterwegs ist. Also Festplatten dann in Autos, in alle möglichen Geräte eingebaut, die man von außen dann auch gar nicht mehr sieht. Und der andere Bereich ist die Festplatte zunehmend als Peripherie, als externes Gerät, was ein sehr starker Trend ist und was auch ein sehr interessanter Trend ist. Das heißt, was Komponente mal war, ist gerade durch schnelle Schnittstellen tatsächlich zu einer Peripherie geworden. Mhm. Also wirklich, wirklich interessante Entwicklung und wird auch von SSD allein aufgrund der schieren Kapazitäten, die verfügbar sind, zu einem Preis, der in manchen Fällen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn man sich überlegt, wie aufwendig die Festplattenherstellung ist und auch die Weiterentwicklung der Technologie. Mhm. Das ist schon sehr interessant. Also da hat die Festplatte eine sehr große Zukunft. Mhm. Und mit den gestiegenen Datenmengen, da hat er einfach recht. Die Einschätzung zum Cloud Computing, die er hat, teile ich 0,0%.
Gut, aber Thema Cloud Computing haben wir auch schon länger auf der...
Das haben wir auch länger auf der Agenda und das ist ein sehr interessantes
Thema. Das ist auch ein interessantes Thema. Vielleicht machen wir da wirklich mal eine Sondersendung
dazu. Was mich noch zu dem Thema mal interessiert, wobei ich hatte dir ja schon mal gesagt, Christian, das Thema Festplatten interessiert mich genauso wie Zylinderkopfdichtung beim Auto. Nämlich eigentlich gar nicht. Aber ich fand das interessant, was er gesagt hat in Bezug auf die externen Festplatten. Und da würde mich mal interessieren, wo ihr den Markt ja dieses Marktsegment offensichtlich sehr gut beobachtet, diese externen Festplatten. Da hatte er gesagt, dass das nochmal dem ganzen Segment einen guten Schub geben kann, vielleicht sogar schon gegeben hat, ich weiß es nicht. Wie seht ihr das auch so? Es
kommt jetzt noch richtig. Also
Es ist schon sehr stark.
Was das Thema nochmal sehr stark vorantreiben wird, ist das Thema NAS, also Network Attached Storage.
Ja.
Da sind viele Hersteller doch jetzt ziemlich stark eingestiegen in den Markt. Und das sind im Moment noch relativ erklärungsbedürftige Produkte. Also das heißt...
Das ist im B2B-Bereich.
Nein, eben im Privatbereich wird das sehr stark
kommen.
Das
ist privat wie B2B.
Mhm. Privat wie B2B, also es gibt beides Lösungen. Und Unternehmen wie Netgear und ähnliche, die jetzt da alle, gehen alle in diesen Bereich rein. Also die Wachstumszahlen sind da sehr, sehr groß. Man wird das einfach nutzen, um lokal Backups vorhalten zu können, und zwar für alle Rechner, die man hat im Haus, also nicht jeder Rechner mit einem Laufwerk versorgt. Die können einfach mehr. Du kannst über die Dinger mittlerweile Filme abspielen, Musik im Haus verteilen und. Also die sind relativ intelligent. Da ist ein Stück Intelligenz einfach mit eingebaut. Aber es sind extrem erklärungsbedürftige Produkte nach wie vor.
Ja. Wobei, es
wird besser, aber.
Jetzt muss ich mal aus unserem Unternehmensalltag plaudern.
Ja.
Die Freiraum hat neulich NAS angeschafft.
Ja.
Und zwar tatsächlich, weil wir halt auf Apple standardisiert haben. Ein Apple NAS. Mhm. Time Capsule.
Die Time Capsule.
Und das Interessante an der Kiste ist, anstopfen, anschalten, fertig.
Aber es ist halt auch wieder
sensationell, wie einfach das ging.
Ja.
Die hat dann WLAN integriert.
Mhm.
Es ist sensationell einfach gewesen, wie man dann im WLAN ist. Und es war auch sensationell einfach, sowohl das als File-Server einzurichten, als auch das Teil dann für die Backups einzurichten. Ja,
kannst einen Drucker nochmal anschließen und.
Unfassbar. Ich war völlig von den Socken, weil ich kenne das noch, wie doch schwierig oder aufwendig das war, vor Jahren NAS in Betrieb zu nehmen.
IP-Adressen konfigurieren und Masken ausfüllen. Und also das ist wirklich schlimme Geschichte für einen Privatanwender, der ist da völlig überfordert. Ja. Aber die Systeme werden einfacher. Da hast du den Assistenten, die dich da durchführen und so weiter. Also ich habe auch noch eine zusätzliche NAS von einem anderen Hersteller, QNAP. Und die sind mit ihrer Firma oder dem Betriebssystem, was da drauf läuft, schon gut, mit jemand, der halbwegs gute PC-Kenntnisse hat, kriegst du ein Ding zum Laufen. Ja. Mittlerweile.
Also
mit,
da hat sich sehr, sehr viel
getan. Und da hast du halt externe, da hast du meistens 2, 3 oder 4 Festplatten drin. Kostet jetzt auch nicht so viel Geld. Da hast du mehrere Terabyte drauf. Und da sind beispielsweise alle digitalen Fotos, die ich habe, alle Stück 5 oder 6.000 dürften das sein, sind dort gesichert. Und werden dort innerhalb dieses NAS-Systems auch noch gespiegelt, also von einer Festplatte auf die anderen, die dann synchron laufen. Weil mir genau das einmal passiert ist, dass ich über 1.000 Digitalfotos verloren habe.
Ja.
Und das ist ein Stück meines Lebens, was mir fehlt. Ist weg. Und zumindest bilde ich mir das emotional ein. Ob die jetzt in der Zukunft wirklich mal wichtig für mich sind, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt so etwas, wo du dann sagst, nee, ich brauche mal eine vernünftige Backup-Strategie.
Ja.
Und da sind solche Dinge eben gut, wenn du dann sagst, ich habe eh mehrere Rechner hier drin stehen, ja, komm, lass uns die doch alle mal gemeinsam sichern. Also von daher sicherlich ein Wachstumsmarkt.
Ich meine, viele arbeiten ja genau so mit externen Festplatten,
ja,
was ja eigentlich ein Albtraum ist, weil dann jonglierst du mit, wie viel externen Festplatten, auf denen ist dann immer, sind dann unterschiedliche
Daten Stände drauf.
Es stimmt dann gar nichts.
Genau.
Und genau das, was du suchst, ist dann weg. Für Firmen sind externe Festplatten ein ganz, ganz schwieriges, beinahe
albtraumhaftes Thema,
weil man hat es nicht im Griff.
Ja.
Erstens, Daten werden dadurch flüchtig und es ist auch nie klar, wo Daten archiviert sind, welche Abteilung mit welchen Daten, die eigentlich in die Firma, in der Firma archiviert gehörten, auf einer externen Festplatte unterwegs sind, weil es halt pragmatisch eine schnelle Lösung war.
Da ist eine NAS natürlich besser, die kann irgendwo separat in einem Raum stehen, die abgesperrt ist, da kannst du Rechte vergeben, wer darf schreiben, wer darf lesen und. Also kann man komplette Rechteverwaltung machen und dadurch sicherlich für den Businessbereich
wesentlich. Ist die deutlich elegantere Lösung. Und das andere ist halt Quick and Dirty. Und dieser Bereich Quick and Dirty und ich kaufe mir jetzt ein paar externe Festplatten, ist ja einer, der wirklich boomt.
Ja.
Einfach, weil das Zeug so billig geworden ist.
Ja, stimmt. Verlassen wir mal den Festplattenbereich und kommen nochmal ganz kurz, du hattest es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Andreas, auf den Notebook-Markt zu sprechen. Dort sprechen alle Hersteller von übervollen Lagern. Gerade Consumer-Notebooks,
ja.
Also ist bis unter die Decke alles voll und die kriegen das Zeug nicht verkauft.
Und zwar
Seit letztem Herbst, ja. Es ist dann auch für Q4, also fürs Weihnachtsquartal, es ist eigentlich fürs Weihnachtsquartal richtig, waren die Prognosen viel zu euphorisch, was an Geräten abgesetzt wird, das ist alles nicht eingetreten. Und da passt doch irgendwie die Meldung, dass LG jetzt ins Consumer-Notebook-Geschäft einsteigen will. Wunderbar, oder?
Ich denke, man hat in Korea einen Lagerdeal mit irgendeinem Mitbewerber gemacht, hat da große Mengen rausgekauft, umlackiert und jetzt kommen die aber mal so richtig mit Schwung in den deutschen Markt. Die haben das Notebook-Geschäft doch kürzlich erst aufgegeben.
Ja, sicher.
Wann war das? Vor 2 Jahren?
Nee, keine 2 Jahre. Nee, so lange ist es noch gar nicht her. Ich meine, im vergangenen Jahr haben sie gesagt, also damals sind sie ins Notebook-Geschäft eingestiegen und haben gesagt, wir machen nur Business, weil in diesem ganzen Consumer-Markt ist nichts verdient und wir wollen edle Designmaschinen machen für die ganzen Business-Anwender. So, dann haben die ja damit gestartet und waren ziemlich glücklos.
Ja.
Hat da keiner gekauft. Dann sind sie jetzt, ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich abgekündigt worden, die ganzen Produkte.
Ja, die sind unlängst ausgestiegen.
Ja, und jetzt steigen sie in den Consumer-Notebook-Markt hier auch in Deutschland ein.
Das ist fantastisch. Ab wann wollen sie lieferbar sein?
Weiß ich nicht. Ich habe die komplette Meldung jetzt nicht mehr da. Die Kollegin Wöhe hatte da ausführlich drüber berichtet.
Es ist doch wirklich.
Das
passt sehr schön übrigens zu unserer LG-Strecke aus dem letzten.
Genau.
Aus dem letzten Cast.
Genau.
Oder war es vorletzten?
Nee, war letzte.
Der Management-Exodus.
Ja, das war der letzte. Also hat von euch einer irgendwie eine plausible Erklärung dafür, warum LG das macht?
LG muss sich halt neu finden. Und wenn man sich neu findet, was macht man dann? Man sortiert mal aus, was man so alles hat. Und dann schaut man, was hat man wo im Markt? Das ist, Mensch, Deutschland, Notebooks sind da ja gar nicht. Komisch. Die Deutschland gemacht haben, sind alle weg. Man weiß es ja nicht mehr. Hey, gute Idee. Das sollten wir mal wieder angehen.
Gut, dann habe ich noch eine Meldung, über die wir vielleicht auch kurz sprechen können, wenn da jemand etwas dazu sagen möchte. Und zwar ist derzeit eine Aktion von HP, die ich ganz interessant fand von der Überschrift her. Da stand da nämlich drauf, HP nimmt Cisco-Geräte in Zahlung. Also
Ach nee.
Das, ja, da habe ich dann dazu geschrieben, ist das Vertrieb brutal oder die schiere Hilflosigkeit? Was steckt da eigentlich dahinter? Also ich finde schon außergewöhnlich, dass einer der Hauptmitbewerber sozusagen, HP, zumindest in gewissen Bereichen, das wollen sie ja, die wollen in ein bestimmtes Produktsegment rein, wo jetzt Cisco jetzt natürlich auch drin ist, und sagen, liebe Vertriebspartner, ja, ihr könnt jetzt die Cisco Geräte hier alle einsammeln, ja, und dann vergüten wir das euch und dann nehmt ihr die HP-Produkte.
Na, es gibt ja diese Rauskaufaktionen immer wieder.
Ja.
Sie werden meistens nicht ganz so laut öffentlich gemacht, aber das gibt's ja schon. Interessant ist natürlich, dass HP schon ein sehr starkes Wachstum im Infrastruktur- und auch im Netzwerkbereich hinlegt. Der Ehrgeiz ist sehr groß. Die Wachstumsziele sind auch sehr massiv.
Na gut, die haben ja 3Com übernommen.
Man hat 3Com übernommen und man möchte ja wirklich nach vorne. Also bläst man zum Angriff auf eine Cisco, die sich im Bereich Server mittlerweile in der Domäne von HP, in der Kerndomäne von HP
ja, und offensichtlich halt im Moment auch ein bisschen schwächelt die Cisco.
Und stärker und Cisco insgesamt. Und der Zeitpunkt ist ganz gut. Also wundert mich nicht. Der Druck insgesamt, der bei HP auf der Organisation lasten muss, was Umsatzwachstum angeht, muss sehr, sehr hoch sein. Ich habe in das HP, Sondersendung HP steht noch aus. Da fällt mir bei der Gelegenheit wieder ein. Ich recherchiere in diesem HP-Bereich im Moment doch relativ stark. Und dann war eine der Aussagen schon, bei HP, die Wachstumsziele sind brachial, die Wachstumsziele sind gleich hoch im Channel-Vertrieb und im Direktvertrieb. Deswegen kommt es auch zu diesen harten Konfrontationen im Markt, unter der die Partner wirklich erheblich leiden.
Und das würde ja dann sowas schon ein Stück weit erklären.
Und,
ne?
Und es passt sehr, sehr gut ins Bild.
Also dann doch Vertrieb brutal sozusagen. Weil ich meine, solche Aktionen kennt man, aber da steht dann doch dann in der Regel, nehmen ein Altgerät in Zahlung, ohne dass man dann jetzt nennt, was weiß ich, gibt deinen alten Drucker ab und kriegst einen neuen, ja, das wird in Zahlung genommen. Ja. Okay, verstehe ich noch. Aber dass man direkt Cisco anspricht und sagt,
Nur in diesem Fall ist es halt so, dass HP und Cisco waren früher mal echt gute Freunde. Ja,
das ist auch schon eine Zeit her, ja, das ist eine Weile her,
nachdem dann jeder sich mehr um sich selbst gekümmert hat, beziehungsweise in eben dieses Segment des anderen eingedrungen ist, Cisco in das von HP und HP eben auch in das von Cisco, hat man halt eben diese Wettbewerbssituation. Ne? Und dazu kommen eben die Punkte, die Andreas gerade angesprochen hat, mit diesem Umsatzdruck, der natürlich auf beiden Seiten sehr, sehr groß ist.
Ne? Und mein Informant in der Richtung meinte, man kann es dann auch nicht mal sagen, 40% Umsatzwachstum, Donnerwetter, wir klopfen uns auf die Schulter, sondern das war 40%, was wollt ihr? Waren doch 60 angesagt. geht noch was? Ja. Also die Sitten sind da schon sehr, sehr ruppig und da passt das natürlich genau.
Da passt das gut rein, ja, das ist richtig. So, dann haben wir noch einen großen Themenblock, den aber, denke ich, auch auf die nächste Episode verschieben.
Wäre auch mein
Antrag. Partnerprogramme, ne? Mhm. Haben wir aber auch schon ein paar Episoden vor uns hergeschoben.
Wir bauen hier wirklich so eine Art Backlog auf.
Ja, so langsam, genau, aber es kommen ja die Sommerzeit, ne? Nachrichtenarm ist und so.
Dann haben wir richtig ordentlich noch
Fundus. Sonst müssen wir die Frequenz erhöhen.
Haben schon aber ein paar gefragt, ne? ob wir nicht bitte wenigstens 14-tägig machen können. Ne? Also 4 Wochen sei der Abstand doch zu lang. Und viele, die ja sagen, ja, der Podcast ist immer so lang, ja. Ja, den muss ich immer sagen, ja, der muss aber auch 4 Wochen halten. Ne? Und dann sagen sie, ja, stimmt.
Man hört ihn natürlich portionsweise.
Ich höre ihn portionsweise auf alle Fälle. Ich glaube, viele andere tun das einfach auch. Aber ich sag da nachher noch mal ein bisschen was dazu, weil da gab es auch ein bisschen Feedback.
Ja.
Der Damian hatte noch einen Punkt aufgeschrieben.
Das habe ich gerade eigentlich schon, oder vorhin schon gesagt, im Zusammenhang mit Apple, mit dieser Positionierung. Und da ist eigentlich alles dazu gesagt.
Okay, aber dann noch ein sehr spannendes Thema darauf, ne, Damian?
Wollen wir das nicht aufverschieben?
Ich glaube, das geht aber relativ kurz, oder?
Lies es mal vor.
Das Thema heißt, oder es geht im Prinzip um das Thema Backend-Boni.
Ach du
meine Güte. Also wie ist da eigentlich der Stand der Dinge?
das ist ein sehr interessantes, aber auch sehr heikles Thema.
Ja, ich habe da, also ich bin da nicht dazu gekommen, das noch ein bisschen nachzurecherchieren.
Nur ich auch ganz nicht.
Kurz, ich bin darauf angesprochen worden. Ich hatte vor kurzem mal die Freude, bei einem Vortrag zu halten bei einem Hersteller oder bei einem Distributor im Bereich ein bisschen fernab der IT-Branche. So, der hat so Bauelemente, ganz komische Sachen da gemacht. Und der kam dann eben auf den Punkt, dass eben seine Hersteller jetzt kommend aus USA diese Sachen mit diesen Backend-Boni vorantreiben. Und da sagte ich, das ist interessant. Das hat es in der IT-Branche, hat es ja eine große Diskussion gegeben, ich glaube vor 2 Jahren, als HP
damit
damals angefangen hatte. Die wollten das, haben das gestrichen. Und das gab dann ja halt wirklich so wie so eine Wellenbewegung, ging das durch die Distribution und so weiter und so fort. Und das fand dieser Geschäftsführer von dem Distributor wieder ganz interessant und so. Und da bin ich drauf gekommen, um mal zu überlegen, was ist eigentlich aus diesem Thema geworden? Ich habe gar nichts mehr gehört, habe es auch selber nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte das Gefühl, so rein subjektiv, das ist doch irgendwie eingeschlafen und wollte das nochmal recherchieren und ich habe es einfach
Dann lass uns das lieber mal noch ein bisschen recherchieren. Das finde ich ganz gut, dass man da mal
gute Informationen hat. Das Thema ist nicht eingeschlafen, das wird halt von den Herstellern unterschiedlich gehandelt, aber das Thema ist nach wie vor ein sehr heikles Thema, auch ein sehr heißes Thema.
Also schreibst du dir mal auf die Agenda? Aber
eins möchte ich da vielleicht als Appetitanreger für die nächste Sendung nochmal eben loswerden. In der Sache hatte mir nämlich, wann war das, weiß ich gar nicht, vor 2 Jahren oder so, hatte mir der Vorstand eines großen Distributors, der hatte mir da eine E-Mail dazu geschrieben, zu diesem Thema Backend-Boni. Darf ich das mal eben kurz?
Ja, natürlich.
Bitte, Ist nicht lang. Er sagt, ich bin seit meinem ersten Arbeitstag in dieser Industrie, das war vor mehr als 20 Jahren, ein vehementer Bekämpfer der Rückvergütungssysteme. Sie sind nicht nur eher schädlich, so wie ich es geschrieben hatte, nein, sie sind vielmehr eines der Grundübel in unserer Industrie und eindeutig mitverantwortlich für die ungenügende Profitabilität der Distributoren.
Ja.
Mein Ansatz war immer, ist es noch und wird es immer bleiben, gleicher Einkaufspreis für alle, keine Boni, keine Rabatte, keine Marketinggelder, nur so lernt der Channel rechnen. Das war mal eine klare Aussage.
Das ist eine klare, knallharte Aussage und da hat er recht.
Da können wir nächste
Ausgabe nochmal. Da lass uns das nächste Mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, da finde ich auch.
Das ist eine sehr spannende Aussage, ja.
Könnt ihr auch dann nochmal ein bisschen so euch rumhören?
Wir hören uns natürlich. Hören uns auch nochmal ein bisschen um. Du auch.
Ja, selbstverständlich.
Das war es jetzt an größeren Themen, die ich für diese Sendung oder für diese Episode mal aufgeschrieben hatte. Vielleicht eins noch, da kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil du hattest da auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Damian sagt, es ist nicht handelsrelevant und ich habe da auch noch nicht so eine gefestigte Meinung. Das ist das Thema der Kauf von
Microsoft
Skype für 8,5 oder
Milliarden.
Milliarden Dollar. Also 5 Milliarden Euro dann in etwa. Welche Sinnhaftigkeit oder kannst du uns kurz erklären, was die da
also ich,
machen
ich,
wollen?
Ich habe mich damit relativ intensiv beschäftigt und bin noch zu keinem abschließenden Urteil, aber doch zu mehreren Zwischenurteilen. Ausgangspunkt war ein Gespräch mit dem Microsoft-Geschäftsführer fürs Großkundengeschäft, der eine Woche vor der Übernahme auf einer Veranstaltung über Cloud Computing das Potenzial gesagt hat, die Wachstumsmärkte oder Chancen, die er sieht und die Priorität, die es bei Microsoft hat. Und der ist ins Gespräch gegangen und gesagt, wir haben bei Microsoft eine ganz klare Priorität auf dem Thema Voice.
Sprache.
Telefonie. Und zwar möchten wir nicht die Telefonanlagen ablösen, die in den Unternehmen noch stehen, sondern er hat gesagt, die Telefonanlagen werden sukzessive immer abgelöst am Ende ihrer Laufzeit. Wir wollen da hinkommen. Wir möchten die Telefone bei den Unternehmen ablösen durch Voice over IP, unsere Lösung, unsere UCC-Lösung. Und wir wollen da wirklich in die Breite kommen. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist ja die, dass man sagt, man möchte mit Windows Phone 7 auf die Mobiltelefone kommen. Hat er ja dann groß bei Nokia investiert. Und letztendlich ist meines Erachtens das so die nächste Welle, die bei Microsoft anrollt. Microsoft ist ja losgegangen und gesagt, okay, Windows auf jedem PC und Office auch. Und dann im nächsten Schritt Windows und Office auf jedem Mobiltelefon und auf jedem Telefon in den Firmen. Es ist tatsächlich so, dass das haben wir gerade in einem anderen Zusammenhang recherchiert, dass das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, also UC&C, deutlich an Fahrt gewinnt. Mhm. Sehr, sehr viele Unternehmen machen sich Gedanken, steigen tief ins Thema ein und da passt die Skype-Übernahme sehr, sehr gut. Jetzt ist man bei Microsoft in-house doch über diesen Deal relativ konsterniert, weil die sagen, was wollen wir denn mit Skype? Wir haben das doch auch alles und wir haben das doch alles eigentlich viel besser und abgesichert und überhaupt. Und jetzt denke ich, bei Skype hat das, mein Zwischenfazit, bei Skype hat das so mehrere Faktoren. Skype ist cool. Nicht so cool, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren war, aber Skype ist noch immer cool. Skype ist weit verbreitet.
Ja, 550 Millionen.
500 Millionen Anwender, die das irgendwie nutzen. Skype macht auch gar nicht mal so wenig Umsatz. Sie machen halt relativ wenig Profit draus.
Ja.
Wobei sie operativ tatsächlich Profit gemacht haben. Über alles nach Abschreibung etc. dann nicht mehr, aber operativ tatsächlich mal Gewinn. Das erste Mal.
Müssen wir vielleicht kurz erklären für denjenigen, die Skype als kostenlose Software kennen, mit denen man telefonieren kann und Videoding machen kann. Skype verdient sein Geld vorwiegend durch diese sogenannten Outbound-Telefonate. Das heißt, man kann über Skype auch ins Festnetz rein telefonieren oder ins Mobilfunk rein telefonieren. Zu sehr guten Preisen und das muss man dann bezahlen.
Und richtig, und die interessanten Videokonferenzen
lassen sich mittlerweile auch bezahlen.
Ab drei Personen, genau.
Ja.
Das heißt, Skype ist weit verbreitet, auch bei Business-Anwendern. Ich habe gestern auf einem Top mit jemandem gesprochen, der sehr viel Geschäft mit Osteuropa macht. Mhm. Und der sagt, bei den Osteuropäern auf den Visitenkarten steht mittlerweile immer der Skype-Account drauf. Mhm. Weil die sagen, es ist einfach viel günstiger zum Telefonieren, gerade aus dem Land raus. Und es ist auch wirklich günstiger. Das heißt, Skype ist da akzeptiert, auch in Business-Kontexten. Und den Business-Anwendern ist es geflissentlich völligstens egal, denen, die es nutzen, ob das Ding verschlüsselt ist oder nicht.
Hm.
Die nutzen das.
Ja, wahrscheinlich.
Und bei Microsoft ist es halt so sehr schwerfällig, es rauscht viel Bürokratie an und es ist ein unheimlicher Overhead und es ist keine Firma, die schnell ist. Und mit Skype hat man dann wieder was drin, eine Firma, die schnell ist, die cool ist, in der Spirit steckt und wo man dann sagt, diesen Spirit brauchen wir bei Microsoft zurück. Ja. Und ich glaube, das ist schon einer der Hintergründe.
Ja, also
ob der das Kaufpreis, jetzt den irren Kaufpreis rechtfertigt.
Ja, der Kaufpreis, also was ich gelesen habe, kommt vorwiegend dadurch zustande, dass Microsoft Skype unbedingt haben wollte.
Und verhindern wollte, dass sie...
Und verhindern wollte, dass entweder Facebook oder Google Skype kaufen. Und Microsoft hat gesagt, wir können mal unsere Kasse kurz öffnen, holen ein bisschen Bargeld raus und legen das mal eben auf den Tisch.
Mhm.
Und Skype, den war dann natürlich ein Bargeld auch lieber, als sagen wir mal irgendwelche Optionen bei Facebook zu bekommen, ja, wo du nicht weißt, ob Facebook in 2 Jahren noch, ob sie noch gibt oder nicht.
Sehr, sehr interessant übrigens, es gab einen Artikel aus den USA bei, ich denke, Everything Digital.
Mhm.
Indem mal aufgeschlüsselt wurde, wem Skype gehört hat und wie dann die Geldverteilung war. Sehr groß drin war eine Investorengruppe.
Ja, ja.
Die nach dem Kauf von eBay. Die sind rausgekommen, ich glaube, mit 4,7 Milliarden aus dem Deal. Sehr gut rausgekommen ist am Ende doch noch eBay.
Ja.
eBay hat es ja sehr teuer gekauft.
Ja.
Und dann weiterverkauft an die Investorengruppe und jetzt durch die Microsoft-Übernahme hat man doch ein sattes Plus gemacht.
Ist das nicht ursprünglich sogar Holländer oder sowas?
Das sind Skandinavier gewesen.
Skandinavier, ja, richtig, ja. Richtig.
Ich meine aus Norwegen oder Finnland.
Ja, der hatte danach noch irgendein anderes
den Projekt gemacht. Ich hab den mal getroffen auf einer Veranstaltung.
Okay.
Sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Mhm. Die waren aber auch noch mit 14% drin. Die haben sich dann ja irgendwann mal wieder reingeklagt. Und sehr interessant noch drin gewesen ist mit einem relativ kleinen Anteil der Netscape-Gründer und Entwickler Marc Andreessen.
Mhm.
Die sind da auch noch mit ein paar Millionen rausgekommen. Mhm. Also wie da das Microsoft-Geld in die Gemeinde in Kalifornien verteilt wurde, war schon sehr interessant.
Prima. Vielleicht ergibt sich da ein nächsten 4 Wochen ein bisschen mehr und
ich Microsoft denke, da wird deutlich sich da vielleicht mehr zu hören sein demnächst,
ja. In der Richtung. Und vielleicht gibt's auch seitens der Zuhörer irgendwelche Meinungen dazu, dann natürlich auch jederzeit zu uns. So gegen Ende vielleicht noch, bevor wir dann zu den Picks kommen. Da fehlt natürlich vom Andreas wieder wie immer. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas
ansonsten. Ich habe schon ganz lange nichts Interessantes mehr gekauft, muss ich sagen.
Ist keine Zeit zum Shoppen.
Keine Zeit zum Shoppen.
Und vielleicht noch zwei relativ kurzweilige Themen, die der eine oder andere gelesen hat oder auch nicht, aber ich erzähle es trotzdem mal. Zum einen gibt es eine Studie oder eine Auswertung, eine Statistik von LinkedIn. LinkedIn kennt ihr wahrscheinlich, ja. Ist so das internationale Pendant zu Xing. Ja. Mir scheint ja übrigens, dass immer mehr Leute zu LinkedIn wechseln.
Also ich glaube nicht, dass sie wechseln, aber es sind immer mehr drauf.
Immer mehr Anfragen zumindest. Ja.
Aber man kriegt immer nur die Anfragen und da passiert nichts mehr.
Ja. Das ist richtig. Ne?
Du musst auch antworten. Du musst das auch annehmen. Ja, das.
Ach so, hey.
Damian. Danke.
Also die haben jedenfalls herausgefunden, der deutsche Geschäftsführer heißt Wolfgang. Also die haben mal die ganzen Geschäftsführer, die drin haben in LinkedIn, die Deutschen, haben die mal geschaut, was haben denn die eigentlich für Vornamen?
Das ist mal eine relevante Info. Ne?
Ach, der deutsche
Geschäftsführer. Der deutsche Geschäftsführer, genau. Der deutsche Geschäftsführer schlechthin trägt den Namen Wolfgang.
Das finde ich schade. Ich hatte ja gehofft, dass er Manfred heißt. Weil die Kurzform von Manfred ist ja Money.
Richtig.
Und ich habe schon seit Jahren, will ich immer einen Artikel schreiben mit der Headline Money makes the world go round. Ne? Das passt nicht. Und ich habe noch keinen gefunden, wo es passt, Mensch. Ja.
Schade. Also der heißt entweder Wolfgang.
Wolfi makes the world.
Wolfi, weil der passt nicht so richtig gut. Nee.
Wolfgang, ne? Wolfgang Reitzle, Wolfgang Meierhuber. Wolfgang Ziebart, da fallen mir schon ein paar ein. Christoph steht an zweiter Stelle, was mich wundert, und Michael an dritter Stelle. Mhm. Also, das sind die Namen. Christian ist auch dabei. Andreas ist auch dabei. Damian.
Der Schwächer vertreten. Ja.
Und die zweite Meldung, die ich mir noch kurz notiert habe, weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat, mit den Daten, die TomTom an die holländischen Behörden rübergeschaufelt hat oder verkauft hat.
Nee.
TomTom hat ja ein nicht nur Navigationssystem, sondern die haben ja auch die Möglichkeit geschaffen, dieses Live-Traffic heißt es, glaube ich. Also die Navigationsgeräte können, wenn der Nutzer sagt, er möchte das, funken die sozusagen die ganze Zeit, oder übermitteln sozusagen die ganze Zeit Daten von Leuten, die mit diesen Geräten unterwegs sind. Wie ist die Straßen- oder Verkehrslage sozusagen im Moment, ja.
So, wie und wenn schnell fahre ich auf der Autobahn? Wie schnell fahre ich auf der Autobahn?
Na, nicht wie schnell du fährst, sondern das machen die einfach, um Staus schnell zu erkennen. Okay. Die sehen also, aha, das Gerät meldet seine Position hier und 2 Minuten später hier, ja, ist aber eigentlich viel zu langsam und es sind so und so viele Autos jetzt plötzlich alle ganz dicht. Die machen unterstützt mit Telefondaten.
Ah, sehr interessant.
Muss man aber alles freischalten, muss man zustimmen, muss man einfach dazu sagen. Und dann kriegst du da wirklich eine Live-Übersicht, wo gerade der Stau ist. Das sind ziemlich gute Systeme, ich habe das ein paar Mal ausprobiert, du fährst da wirklich rein und sagen die dir, du brauchst 6 Minuten länger. Und das stimmt.
Donnerwetter.
Also das ist auch wirklich aktuell im Gegensatz zum Bayerischen Rundfunk oder sowas. Das kannst du ja total vergessen, die Staumelder. Die stimmen einfach nie. Das ist meine Erfahrung. Ist oder wirklich ganz, ganz selten. Aber da kannst du wirklich ganz verlässlich sagen, tatsächlich, da ist im Moment der Stau. Da fährst du hin und sagst, jawohl, da ist er. Mhm. So. Das ist das eine, was wir machen. Dann haben die natürlich darüber auch erfahren, wo brettern die Leute gerne. Also geben die mal richtig Gas. So. An dem Thema waren plötzlich die holländischen Behörden ziemlich interessiert.
Das denke ich mir.
Und zwar zum Thema Radarfallenoptimierung.
Ach nein.
Ja. Da hat TomTom den die Daten verkauft und gesagt, an diesen Stellen wird am meisten gerast. Ja, da müsste man eure Radarfallen machen. Riesenaufschrei natürlich, vollkommen klar, ne? Aber ist es eigentlich alles anonymisiert und aber was ich damit sagen wollte, und das könnten wir uns auch mal zum Thema machen, weil ja jetzt in letzter Zeit Sony und ähnliches, Datenlecks, alles Mögliche passiert ist, mal nur die Feststellung zu diesem Thema, wo solche Daten auftauchen, solche exzellenten Daten, gibt es auch Begehrlichkeiten.
Ja.
Da gibt es immer jemand, der Begehren hat und sagt, das hätte ich gerne, weil daraus kann ich ein Geschäftsmodell ableiten oder sonst irgendwas ableiten und sei es nur die Optimierung der Aufstellung der Radarfallen.
Sehr gut.
Die holländischen Behörden wissen halt jetzt ganz genau, muss 500 Meter weiter nach vorne dann.
Dann habe ich sie. Sehr interessant an der Stelle übrigens. Ich habe mich jetzt unlängst mal damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Rechner lokalisieren. Man sieht das ja bei Handys, das geht ja. Und da habe ich gedacht, so einen normalen Rechner, der irgendwo steht. Habt ihr das mal ausprobiert?
Notebook oder Desktop?
Notebook, Desktop, egal.
Wird ja beides gedrückt.
Egal. Es ist ja wirklich sensationell, wie genau man mittlerweile tracken kann, wo ein Rechner steht. Ja. Und am genauesten kann man es tracken, wenn er in einem WLAN ist, weil es alles komplett erfasst ist.
Ja klar, als Google mit dem Ding durchgefahren ist, die haben jedes WLAN erfasst.
Es ist der Hammer.
Genau, wo das steht.
Es ist wirklich der Hammer, wie genau man mittlerweile feststellen kann, wo ein WLAN steht und wie die verschiedenen WLANs ausgelesen werden, wie die Mechanismen ineinander greifen.
Triangulierung?
Und würde mich schon interessieren, was da wiederum an Geschäftsmodellen dahinter lauert, die heute nur noch nicht umgesetzt werden.
Ich glaube, es gibt Dinge, die willst du gar nicht wissen.
seit mir mein Kollege Michael Frey neulich erzählt hat, er sei von einem Banner verfolgt worden über zig Webseiten. Ja. Der Banner war immer wieder da. Mhm. Und manchmal hat er eine andere Form gehabt, aber dieser eine Banner
ein
war
ganz bekanntes, wieder da. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür, und das begegnet euch wahrscheinlich beim Surfen auch, ist das Unternehmen Zalando. Kennt ihr jemand?
Ja.
Sie mit den Schuhen?
Ja.
Da habe ich einmal eingekauft von denen.
Mhm.
Ich krieg überall, egal auf welcher Webseite ich bin, ich krieg ständig dieses Ding da.
Echt?
Ständig kriege ich Zalando angezeigt. Es ist extrem. Sind immer genau die Schuhe oder die Marke, die ich auch gekauft hatte.
Mhm. Behavioral Targeting.
Ja, Behavioral Targeting nennt man das. Ja. Es ist
ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Leute so genervt sind davon, dass das vom Feature zum Bug wird.
Auf der einen Seite, es gibt ja auch Fürsprecher, die sagen, es ist doch besser, dass du Werbung wirst immer irgendwie mit Werbung konfrontiert, ist doch besser, Werbung zu sehen, die dich halbwegs interessiert, weil du halt da irgendwie schon mal was gemacht hast, als irgendeinen Schrott, der dich überhaupt nicht interessiert. Mhm. So kann man ja auch argumentieren.
Ja, aber wenn ich vom Banner verfolgt werde.
Ja, aber es gibt da andere Funktionen. Nimm Amazon, wenn du da drauf schaust und du hast irgendwie was gekauft, dann kriegst du halt auch schöne Empfehlungen. Ja, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Es geht ja auch so in die Richtung, ja, dass das gesammelt wird, dieses Behavioral Targeting, wo bewegt sich der, was haben andere Leute. Also das finde ich sehr hilfreich beispielsweise. Beim Kauf von Musik bin ich hoffnungslos verloren. Ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus. Bei mir endet es bei Deepesh Mode. Zack, Ende aus. Kraftwerk, die Beschmaut, zack.
Das
und danach kam nichts mehr.
So.
Ich bin da total froh, wenn mich da sozusagen jemand an die Hand nimmt, wenn ich mal irgendwas höre, wo ich dann sage, das gefällt mir eigentlich, was gibt's, wie heißen die überhaupt und so, ne?
Find ich also ein guter Freund hat für seine Mutter zum Muttertag einen Katzenkalender gekauft.
Ja.
Und seitdem bekommt der nur noch Katzenzeug angeboten bei Amazon. Und er sagt, ich habe mit Katzen überhaupt nichts am Hut. Die sollen wegbleiben.
Da gibt es bestimmt versteckt irgendwo einen Button. So wie bei Facebook kannst du die Werbung ja auch wegklicken. Ne?
Donnerwetter.
So, dann haben wir noch die Picks für dieses Mal, für diese Episoden. Wahrscheinlich nur zwei, weil Andreas fällt auf die Schnelle nichts ein. Also ich hätte drei Produkte oder Dienstleistungen, über die ich sprechen konnte, mache ich natürlich nicht alle drei durch, aber ich biete sie euch mal an, ihr sagt mir, was ihr hören wollt.
Jo.
Zum einen habe ich mir angeschafft einen Staubsaugerroboter. Über den kann ich mal kurz berichten, wie die Erfahrungen damit sind. Das zweite ist eine kleine iPhone-App, die man all denjenigen mal ans Herz legen kann, die zwar ein iPhone haben, aber damit überhaupt nicht klarkommen. Gibt es was ganz Nettes dazu? Oder ich erzähle euch was über Turnschuhe.
Okay, also über die Turnschuhe, da hast du mir schon vorhin was erzählt.
Richtig.
Wir haben schon sehr viel heute über Apple gesprochen und die Produkte von Apple. Mich würde der Staubsauger am meisten interessieren.
Komm, wir nehmen den Staubsauger. Ja? Das ist auch was sehr Praktisches.
Mhm. Das stimmt. Also drauf gekommen bin ich. Ich habe das Thema Roboter oder Staubsaugerroboter schon längere Zeit verfolgt, habe das aber nie für ernst genommen. Habe gedacht, das ist irgend so ein Geek- und Nerd-Spielzeug. Ja,
Schnickschnack.
Schnickschnack, arschteuer und funktionieren tut's ja sowieso nicht.
Ja.
Und es gibt ein Unternehmen in dem Markt, die dort führend sind. Das Unternehmen heißt iRobot und die haben so ein, ja im Prinzip das Oberklasse-Modell von denen. Das ist der Roomba 581. Und Das klingt schon ziemlich verheißungsvoll, was bei denen alles auf der Webseite draufsteht. Da gibt es auch Videos, die man sich ansehen kann. Das Ding ist kreisrund, hat etwa geschätzte 30 bis 40 Zentimeter Durchmesser. Und da war meine erste Frage, wie kommt dieser runde Roboter in die Ecken? Nämlich eigentlich gar nicht.
Ja, eigentlich gar nicht.
Die haben das aber so intelligent gelöst, da ist unten noch eine Bürste angebracht, die über den Kreis oder ja über den Radius, ja, über den Kreis dieses Roboters sozusagen drüber hinweg sieht und damit kommt der da doch tatsächlich in die Ecken rein. Also der kriegt auch die Ecken einigermaßen sauber und auch die Kanten. Also das Ding ist jedenfalls programmierbar, kann man zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen und dann saust er einfach durch die Wohnung und säubert die. Ergebnis absolut zufriedenstellend. Also wir haben gerade so am Esstisch und in der Gegend, wo immer alles voller Brösel ist und pipapo, da stellst du die Stühle ein bisschen auf die Seite und lässt diesen Roboter da rumfahren. Der ist dann da eine Dreiviertelstunde unterwegs und wenn er merkt, dass sein Akku langsam leer geht oder er merkt, er ist fertig, dann fährt er zu seiner Ladestation wieder zurück und passt.
Wie ist es von der Lautstärke?
Er ist schon laut, also es ist schon besser, wenn man den fahren lässt, wenn man nicht zu Hause ist oder in einem Zimmer reinpackt und dann die Türe zumacht und wartet, bis er da drin fertig ist. Mhm. Er kann erstaunlich gut die Hindernisse erkennen. Der hat viele, viele Sensoren. Es gibt noch ganz gute Ergänzungen dazu, sogenannte Leuchttürme oder Lighthouses, wie die das nennen. Ich kann so einen Roboter, wenn ich jetzt eine größere Wohnung habe mit 5, 6 Zimmern, kann ich mit Hilfe dieser Lighthouses den anweisen, in bestimmte Zimmer auch reinzugehen oder in bestimmte Zimmer nicht reinzugehen und ihm auch mitzuteilen, wo seine Ladestation ist, dass er auch wieder zurückfindet, weil der ist dann halt mal irgendwie 10, 12 Meter entfernt in einem anderen Zimmer hinten, findet dann aber trotzdem wieder zu seiner Ladestation zurück.
Ach, das ist ja wirklich interessant.
Ja, er reinigt sehr gut Parkett, auch Terrakotta, wie jetzt bei mir zu Hause beispielsweise, Teppich, funktioniert alles tadellos. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das Ding dann auslege, wie viel da drin ist. Mhm. Also das ist ja ein Zeichen dann dafür, er hat was auch weggeschafft.
Hat was gefunden.
Er hat wirklich was gefunden. Also das ist enorm. Ich finde, ihn sauber zu machen, nicht ganz so angenehm. Also das müssen sie noch ein bisschen optimieren. Da wird man doch ziemlich dreckig. Man muss wirklich die Hände waschen dann danach. Es ist kein Beutel drin, es ist nur so ein Fach, in dem das aufgefangen wird und so ein Filter davor. Ich habe normalerweise so einen dieser Dyson-Staubsauger, die ohne Beutel auskommen. Die sind ja super zum Entleeren. Da muss ja wirklich nichts mehr anfassen. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Aber mit der Intelligenz, die ist mittlerweile wirklich beachtlich. Also muss man sagen. Er macht es wirklich toll. Ist nicht ganz günstig, der Spaß, muss man auch dazu sagen. Sowas kostet neu knapp 600 Euro.
Donnerwetter.
Kostet auch ein guter Staubsauger auch. Aber trotzdem, ich habe mir den auf eBay geschossen für die Hälfte des Preises. Ich habe etwa 300 Euro bezahlt. Der hatte sogar noch Garantie, der war 2 Monate alt. Das ist typisch, der Mann hatte diesen Ding angeschafft, um seiner Frau was Gutes zu tun.
Ja, und die Frau hat es abgelehnt.
Und die Frau hat gesagt, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte.
Ach, hör auf.
Ja. Hat er auch reingeschrieben, so in seinem Angebot hat er gesagt, meine Frau fasst es nicht an, die saugt lieber selber, das nehme ich nicht und dann hat er es eben bei eBay eingestellt und deswegen bin ich da relativ günstig dran gekommen.
Wie lang ist denn die Laufzeit?
Der fährt ungefähr eine Stunde, wenn es sein muss.
Schon auch
ordentlich. Also ist schon ganz ordentlich, ja. Und dann aufladen tut er sich relativ zügig und ja, gibt noch eine Fernbedienung dazu, dass man den anschalten kann. Man kann leider nur eine Zeit einstellen pro Tag und die gilt dann auch für alle Tage. Also du kannst sagen, jeden Tag um 10 Uhr, aber nicht am Sonntag, nicht am Samstag beispielsweise.
Ach, okay.
Das kann man schon machen. Aber ja, also ich finde es halt wesentlich schöner, nach Hause zu kommen und
es ist schon gesaugt.
Es ist wirklich einfach gesaugt und du hast das Gefühl, die Putzfrau sei da gewesen. Na, also,
ja, das hört sich gut an.
Damian, du hattest auch einen Pick, den würde ich auch noch gerne hören.
Ja,
Eis vom Italiener.
Yeah, now we come to something completely different. Mein Pick ist Eis vom Italiener.
Das klingt absolut logisch.
Gerade Jahreszeit angemessen.
Ja,
vielleicht, es gibt ja in Bezug auf Eis gibt es ja zwei Lager sozusagen. Einmal gibt es die Ganzjahresesser und dann gibt es die Sommerzeitesser. Ja, ich gehöre zur ersten Gruppe. Ich esse das ganze Jahr über Eis und zwar leidenschaftlich. Also ich esse auch im Winter, im tiefsten Winter Eis, wenn es draußen kalt ist und stürmt und so weiter und so fort. Dummerweise haben dann ja die meisten Eisdielen geschlossen.
Ja,
Ausnahmen sind die Shopping Malls. wie hier zum Beispiel das OEZ. Deshalb bin ich im Winter immer mal wieder auch gerne im OEZ. Der ist, also im Olympia-Einkaufszentrum.
Ja.
Und der ist nicht mal schlecht, der ist aber auch nicht wirklich gut. Und ansonsten bist du auf diese Tiefkühlkost-Eis angewiesen.
Was auch nicht immer schön ist.
Also es gibt manche Sorten, die sind ganz gut. Und
welche sind gut? Wenn du dich da auskennst?
Also mein Favorit, da kann ich also den ganzen Abend eine Packung nach der anderen futtern, das ist Vienetta. Das ist gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist halt.
Ist das Langnese oder was?
Ich glaube, das ist Langnese. Also ich würde mich wundern, wenn es nicht Langnese ist. Aber egal. Es gibt auch andere, die gut schmecken. Das kommt ist auch immer ein bisschen abhängig von der Tagesform. Aber es ist kein Vergleich zum Eis vom guten Italiener. Ich betone vom guten Italiener. Es gibt absolut. Ja nicht nur gute.
Nein.
Und da freue ich mich dann schon immer natürlich, wenn die ganzen Italiener aus Italien wieder zurückkommen und ihre Läden aufmachen und dann kriegst du richtig ein gutes Eis und dann können auch die Sommerzeit-Eisesser, so wie du, Christian, wieder da hingehen und sich mal ein schönes, leckeres Eis gönnen. Man kann sich auch oftmals dann wirklich eine schöne Zeit machen mit der Familie, sich davor setzen, ein Eis essen.
Ja, und du wolltest jetzt den Italiener im OEZ besonders empfehlen?
Nein,
oder?
Nein, um Gottes Willen. Nein,
hast
nein,
du ein für Leute, die hier in München sind, einen, wo du sagst?
Ja, es gibt da hinten in Nymphenburg einen, da gehe ich
auch. Der am Rotkreuzplatz, ja, meinst du den?
Rotkreuzplatz, der ist
bekannteste.
Der ist bekannt, wobei ich jetzt gar nicht so weiß, wie der heißt.
Fällt es auch gerade nicht ein, aber der ist wirklich.
Dann am Nymphenburger Schloss ist ein guter. Mhm. Da kann man allerdings nicht sitzen, da ist nur so Takeaway, aber der ist auch sehr gut. Und ich wohne ja jetzt hier in Lochhausen, das ist in der Nähe von Gröbenzell, und ich habe entdeckt, in Gröbenzell, da ist ein Italiener, der ist nicht besonders freundlich und man hat den Eindruck, der freut sich auch nicht, wenn man da kommt und ein Eis haben will. Aber das Eis schmeckt verdammt gut. Ja. Ne, der hat auch vor seinem Laden nur so zwei komische billige Bänke da stehen. Die sind meistens besetzt natürlich, weil nicht nur ich finde, dass das Eis da lecker ist, sondern andere auch. Den kann ich auch empfehlen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Also hinten in Gräfelfing gibt es einen leckeren oder in Karlsfeld, alles so meine Gegend hier im Münchner Westen.
Wer im Münchner Osten wohnt oder durch den Münchner Osten öfter mal durchkommt, dem sei empfohlen, mein Lieblings-Eis-Italiener, der ist direkt neben dem Wienerwald an der Wasserburger Landstraße.
Mhm. Tatsächlich.
Ja. Und das ist auch ein richtiger Italiener. Bei guten Tagen, so Wetter wie wir heute hatten, 50 Meter Schlange, keine Seltenheit.
Tatsächlich.
Ja. Und da kommen also die Leute Kilometer entfernt hingefahren und dem sein Eis ist sensationell.
Da muss ich hin.
Das ist wirklich sensationell gut. Also sagt jeder, der da dort war. Das als Tipp noch für alle, die in der Gegend irgendwie wohnen.
Also dann musste ich ja eigentlich noch Innenstadt nachlegen.
Richtig, wenn du da noch eine Empfehlung hast. Sagletti heißt der, oder?
Aha. Ja, der Sagletti ist schon
Rotkreuzplatz.
Ne? Ist schon gut am Rotkreuzplatz. Mhm. Es gibt ja noch ein Sagletti hier im Westen irgendwo.
Ja.
Es gibt sogar noch zwei. Es gibt noch eins am Wiener Platz. Wobei ich den Sagletti mittlerweile für tendenziell überschätzt halte.
Das ist wie Vincent's Moor halt.
Sagletti ist auch eine Apotheke, muss man sagen. Aha. Es gibt noch einen recht guten auf der Tegernseer Landstraße in Giesing. Das ist das Eis 2000.
Der Name ist
schwierig, aber die haben sehr gutes Eis. Und sensationell, wo ich immer für Eiskaffee hingehe, ist in der Türkenstraße das Adria.
Aha.
Das ist ein Italiener, ich gehe im Sommer wirklich, schaue ich, dass ich mehrfach in Schwabing im Adria bin.
Mhm.
Das ist ja schon einer der besten Italiener für Eis in München.
Ja.
Eiskaffee im Adria in der Türkenstraße, fantastisch.
Super.
Und man hat so eher Großstadtflair, also nicht ganz so wie bei euch auf dem Land.
Ja.
Muss ich doch als Stadtmensch da mal nachschieben.
Das stimmt. So, also wie du siehst, Andreas, es muss nicht immer irgendein Gadget oder tolles Produkt sein, man kann auch mal über Thema Eis oder sonstig was reden und sagen, das ist eine besondere Empfehlung.
Ach, dann werde ich das nächste Mal, wenn wir senden, vorher im Hirschgarten gewesen sein und
Ja, wir können auch mal über die, wir können gerne mal über die besten Biergärten
selbstverständlich
in München aussprechen. Ja. Überhaupt keine Frage.
Ich werde das nächste Mal den Hirschgarten unter die Lupe nehmen und mal ein paar Informationen mitbringen.
Zum Beispiel, das ist doch sehr schön. So, jetzt geht's gegen Ende und jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen 2-minütigen Monolog halten.
Weil es geht um Technik.
Nein, nicht unbedingt um Technik, aber es geht um ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben. Also wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, teils private E-Mails sozusagen, Dialoge, die entstanden sind, teils durch Gespräche. Ich bin gerade dabei oder wir sind gerade dabei, das alles mal zusammenzufassen und werden das dann auch online stellen, weil wir da natürlich auch das öffentlich machen wollen. Wir holen uns auch natürlich immer die Genehmigung desjenigen ein, ob wir das auch verwenden dürfen. Da kam wirklich viel Interessantes raus. Ich wollte noch auf 2 Sachen kurz eingehen, die häufiger nachgefragt werden. Oder 3 sind es eigentlich. Das erste ist die Länge des Podcasts. Haben wir aber vorhin schon kurz drüber gesprochen. Viele sagen, es ist uns einfach ein bisschen zu lang, 2,5 Stunden. Wir begegnen eigentlich immer drauf, ja, das muss ja auch für 4 Wochen halten. Insofern kann man nur empfehlen. Wir legen
auch noch ein paar Minuten
drauf. Ich weiß gar nicht, wie weit wir heute sind.
Fast 3 Stunden.
Ja, heute sind wir
Doch, wirklich
bei einer sehr interessanten Länge angekommen, ja.
Gut, was dann zum zweiten Thema führt, der Wunsch nach Kapitelmarken wird also immer wieder herangetragen. Kapitelmarken also in der Form, dass man bestimmte Themengebiete sozusagen direkt anspringen kann und Sachen, die einen nicht so interessieren, halt ausblenden kann. Ja, ist technisch möglich. Was man dazu braucht, als Voraussetzung gibt es ein Format, ein Dateiformat, das nennt sich AAC. Das ist so eine Weiterentwicklung von MP3 im Prinzip, in dem man halt reinschreiben kann, in welcher Minute, welcher Sekunde irgendwas bekommt. Ich habe mich jetzt zumindest mal so weit schlau gemacht, als dass ich weiß, dass es so ziemlich von allen Endgeräten verstanden wird, dieses Format. Also selbst ein BlackBerry versteht es, selbst ein Nokia-Telefon versteht es, ein iPhone versteht es natürlich auch. Also alle halbwegs modernen Handys und Smartphones können damit umgehen. So, also das heißt, prinzipiell könnten wir es machen. Was nicht zu leisten ist, ist, dass man neben dem Podcasten, dass ich mir da jetzt oder irgendein anderer noch Stift und Zettel hinlegt und dann aufschreibt, 2:48, Thema XY, 10 Minuten sowieso, Thema was weiß ich, weil du kannst dich da einfach nicht mehr konzentrieren. Es geht nicht. Ja. Die einzige Möglichkeit, die also bleibt, ist, entweder den Podcast nochmal komplett nachzuhören und dann die Kapitelmarken zu setzen. Ja. Was bedeutet, dass ich nachts um 4 noch da sitze? Es dauert einfach richtig lange Zeit. Und jetzt bin ich eben noch auf der Suche vielleicht doch nach einer einfachen technischen Möglichkeit. Mir hat mal jemand erzählt, dass es so kleine Geräte gibt, die ein MIDI-Signal oder ein unhörbares Signal mitsenden. Und die findest du dann in bestimmten Programmen, siehst du dann, wo die direkt gesetzt sind. Das heißt, ich hätte da nur so einen Knopf in der Hand oder Fußschalter oder sonst irgendwas. Und wenn wir einen Themenwechsel haben, drücke ich mal kurz drauf oder irgendjemand anderer. Und dann wird die Marke gesetzt und dann muss ich das zwar anschließend auch nochmal nachbearbeiten, aber ich kann halt sofort die Marken anspringen und sagen, ja, ist das Thema sowieso, sowieso, sowieso.
Also ich würde für das nächste Mal den Knopf doch übernehmen.
Ja, ich bin da bloß nicht weitergekommen bei den Recherchen. Also falls draußen irgendjemand Ahnung hat, wie man sowas bewerkstelligen kann, machen wir das natürlich auch. Also wenn das nicht allzu viel irrer technischer Aufwand ist, mache ich das wahnsinnig gerne mit, ich werde es vielleicht mal ausprobieren, so spaßeshalber, händisch diese Dinge zu setzen, werde mir halt den Podcast in 2,5-facher Geschwindigkeit anhören, du kriegst es noch so einigermaßen mit und dann versuchen die zu setzen. Wir werden dann natürlich auch 2 verschiedene Podcasts in iTunes anbieten müssen und auch zum Herunterladen eben in den verschiedenen Formaten, weil den einen oder anderen gibt es, der halt sagt, ich brauche das unbedingt in dem MP3-Format. Also das waren viele Fragen. Dann war noch die Frage, viele würden das tatsächlich gerne, hören das auch tatsächlich gerne unterwegs und im Auto. Und das ist vielleicht ein Thema, auf das wir mal ein bisschen zu sprechen kommen können in absehbarer Zeit. Also wie kann ich mit meinem Handy, mit meinem Smartphone in einem halbwegs modernen Auto solche Podcasts hören? Ja. Ja, ohne eben das jetzt per USB-Stick oder auf CD brennen und dann, sondern gibt es eben weitaus elegantere Möglichkeiten und auch Zubehör, vielleicht können wir da auch mal ein bisschen drüber sprechen. Waren jedenfalls Fragen, die an uns gerichtet wurden. Dann haben wir noch einen Bereich, von dem ich auch ganz kurz berichten möchte. Es wäre toll, wenn ihr uns sozusagen auch unterstützt und euch bei channelcast.de registriert. Es gibt jetzt eine offizielle Registrierungsseite, die bietet einige Vorteile. Zum einen bekommt man sofort eine Benachrichtigung, wenn es einen neuen Eintrag gibt. Das heißt, wenn der Andreas, Damian oder ich irgendetwas geschrieben haben, wird man sofort per E-Mail drüber benachrichtigt. Es wird natürlich auch eine Benachrichtigung darüber geben, wann der nächste Podcast stattfindet und wann wieder eine neue Folge verfügbar ist. Man kann dort selber sein Profil anlegen. Es wird alles nicht im Klarnamen gemacht. Also man kann selber entscheiden, ob man mit seinem vollen Namen auftauchen will oder mit irgendeinem Synonym. Man kann den Account natürlich auch jederzeit löschen. Und wir haben uns überlegt, was wäre vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen. All diejenigen, die registriert sind, also dort sich eingetragen haben, werden exklusiven Einblick haben über unsere Zugriffsstatistiken. Da machen wir also, lassen wir sozusagen mal die Hosen runter, ne? Und kann also jeder mal draufschauen, wie sich Channelcast so entwickelt, was gut abgerufen wird. Und wir denken, das ist vielleicht ein ganz interessanter Anreiz mal. Wir wollen jetzt einfach mal transparent machen. Wir haben ja da auch keine Not damit. Und vielleicht ist das eine tolle Geschichte für den einen oder anderen. Aber wir freuen uns trotzdem, weil wir sind halt schon sehr stark darauf angewiesen, dass dieses Format per Mundpropaganda bekannt gemacht wird, und freuen uns natürlich über jeden, der es einem bekannten Geschäftspartner, Kollegen sagt. All das hilft sicherlich. So, das war es jetzt eigentlich so noch von Housekeeping, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja. Ne? Ansonsten sind wir soweit durch mit den Themen. Haben wir schon Termin für nächste Mal? Hast du schon nachgeschaut?
Na, du hattest den, glaube ich.
10. oder? 10. Juni?
War das der 10. oder der 12.?
Hast du einen Kalender? Sonst öffne ich meinen mal schnell.
Ja, ich habe einen Kalender.
Es wird langsam dunkel hier, ne?
Die Frage ist nur, ich habe ja jetzt hier dieses neue Programm.
Ja, ja, neue Programm. So, also am 10. Juni.
Soll ich schildern, was ich sehe?
Also am 10. Juni.
Das ist doch ein Kalenderprogramm, oder?
Definitiv ist das eins, Damian. Ja.
Also. Ja, da steht nichts drin, weil die ganzen Termine stehen in meinem anderen Kalenderprogramm. Auf dem anderen Rechner.
Ja. Während sie in Villarriba schon feiern.
Kann es eben alles wunderbar synchronisieren mittlerweile.
Ja, du vielleicht.
Aber der Damen ist ja auch ein MP3 auf CD-Brenner. Also.
So, Christian, sag den Termin.
Ich sag den Termin, also 10. Juni, dann, wenn Andreas es hoffentlich rechtzeitig schafft, live ab circa 17 Uhr, CT wahrscheinlich, also 17.15 Uhr.
Ja.
Er hat jedenfalls Besserung gelobt.
Ich habe deutliche Besserung gelobt.
Und dann wird es auch klappen. Unsere Club-Mate ist leer. Mir hat sie ehrlich gesagt super lecker geschmeckt.
Ich fand die auch gut.
Werde ich das nächste Mal auch wieder trinken.
Werde ich definitiv auch
wieder anschließen. Ich muss auch sagen, der erste Schluck war grauenvoll. Jetzt habe ich die Flasche aber doch zu Ende getrunken und gegen Ende wurde es ganz zu viel.
Ja, völlig in Ordnung. Ich fand die auch bedeutend besser als diese Fritz-Teile vom letzten Mal.
Nee, das kann ich nicht sagen.
Doch.
Ja.
Da hat Damian ja noch Bestände hier.
Ich habe noch zwei Flaschen.
Mhm. So, und ihr alle, die die ersten Folgen gehört haben, wissen ja, dass am Schluss, bevor wir dann wieder zu unserer tollen Musik kommen und zum Erkennungsmerkmal kommen, haben wir immer noch eine Kleinigkeit. In der ersten Folge hatten wir den Sachsen, der beim Mediamarkt angerufen hat, wegen seinem Videorekorder. In der zweiten Folge hatten wir den Röschenhof.
Den Röschenhof.
Der auch sehr schön war. Und heute habe ich was rausgesucht, was nicht minder unlustig ist. Es geht um einen Laternenpfahl, der versetzt werden muss. Vorher verabschieden wir uns aber alle ganz herzlich.
Ja,
genau. Andreas, schön, dass du doch noch gekommen bist. War ziemlich mühsam heute für dich, aber.
Die Anreise war für mich vor allem recht mühsam, aber ich bin auch froh, dass das alles so dann noch so gut geklappt hat. Auch Damian, vielen Dank nochmal fürs Dachgeschoss.
Ja, sehr gerne.
Und für das sehr angenehm klimatisierte Dachgeschoss.
Ja.
Also gestern auf der Almtop war es deutlich wärmer als heute hier unterm Dach.
Ja, also es gibt Steigerungsmöglichkeiten. Ja, ich danke euch auch. Christian, dir natürlich wieder ganz besonders, dass du alles vorbereitet hast und so das Equipment zur Verfügung gestellt hast, dass du für die Getränke gesorgt hast, dass du uns so super durch diese Sendung geführt hast. Ich hätte sehr gerne auch noch sehr lange mit dir über deine neuen Brütting-Laufschuhe gesprochen. Eine Reminiszenz an die 70er Jahre.
Ja.
Toll, ich bin damit groß geworden.
Machen wir das nächste Mal.
Gerne.
Ja, sehr gut. Ja, dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Euch allen noch eine schöne Zeit. Die nächsten 4 Wochen viel Spaß beim anhören, oder wir hoffen natürlich, dass euch die Episode Spaß gebracht hat, ist ja das Ende, ne?
Weil wir haben hier immer einen Scheiß Spaß gemacht.
Und ja, wie gesagt, dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao. Tschüss.
Beamt Stadtbeleuchtung, guten Tag.
Wunderbar, Manfred Ackermann, Sprachmann-Chef.
Moment bitte.
Schicker? Ja, der Herr Schicker Ackermann. Ich habe eine Frage. Können Sie mir umständehalber einen Elektriker vorbeischicken in der Dieskau-Straße?
Ja, erzählen Sie mal, was Ihr Problem ist.
Ne, wir haben Interesse an so einer Laterne. Ich habe jetzt so eine Laterne ausgehoben.
Was für eine Laterne? Erzählen Sie mir erstmal, ich weiß, Sie haben Interesse an so einer Laterne. An was denn für eine Laterne?
Die Straßenlaternen, die auf der Dieskau-Straße stehen, die großen.
Ja, und was habe ich damit jetzt? Sie wollen von mir eine haben, oder was?
Ja, ne, wir haben sie schon ausgehoben. Ich will bloß jetzt nicht keinen Fehler machen mit der Elektrik, deshalb wollte ich von Ihnen Elektriker...
Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich verstehe Sie jetzt nicht wirklich.
Na, wieso nicht? Ich hab in der Friedrich-Schmidt-Straße hinten Tschocher, kennen Sie das?
Ja.
Da haben wir unseren Garten.
Ja.
Und dort ist immer total dunkel. Und jetzt habe ich jetzt mit einem Freund von mir, haben wir so eine Straßenlaterne ausgehoben.
Was heißt denn ausgehoben?
Wir haben unten das Fundament aufgemacht mit dem Presslufthammer.
Und unsere Laterne?
Ja. Und haben die mit dem Kran ein Stück angehoben und jetzt erstmal umgelegt.
Ist doch nicht Ihr Ernst.
Doch, die liegt jetzt auf dem Fußweg, ist aber noch angeklemmt. Weil
Sie haben von uns ein Mast rausgezogen.
Ja.
Mit welchem Recht?
Na, weil bei uns hinten in der Gartensporte ist immer so dunkel. Deshalb wollte ich so eine Laterne haben.
Unsere Leuchte?
Ja.
Sie können doch nicht an unserer Leuchte was umsetzen. Das ist doch Eigentum der Stadt.
Die sieht doch auch jeder weiterhin.
Na, das bestimmt doch aber nicht Sie, wo die steht.
Na, aber dort vorne ist genug Licht. Ich brauche die...
Das bestimmt aber mir und nicht Sie. Wo ist das bitte? Dieskau-Straße?
Ecke Friedrich-Schmidt-Straße. Dort haben wir unseren Garten.
Dieskau-Straße.
Wir stehen jetzt dort mit dem Kran. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob ich das braune, das blaue oder das gelb-grüne Kabel abmachen soll. Ich habe doch keine Ahnung von Elektrik. Deshalb frage ich, ob Sie mir Ihr Elektrik...
Sagen Sie mir mal bitte Ihren Namen.
Manfred Ackermann. Wo ist denn jetzt das Problem?
Wo das Problem ist?
Ja.
Ist das, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und sage, ich möchte bitte, dass Sie Ihr Buffet auf der anderen Ecke stellen.
Also es ist doch eine öffentliche Laterne.
Ja, das ist eine Laterne, die gehört der Stadt Leipzig.
Die Pleite könnt ihr doch behalten. Ich will die bloß bei mir hinten ein Stückel weiter im Garten drin haben, weil es ist immer so dunkel.
Also, ich...
Herr Schicker?
Ja?
Hier ist Steffen Lukas, das Radio PSA Sinnlos Telefon.
Dankeschön. Thank you.